Hallo zusammen zu einer Schneefolge. Neben mir André.
Und neben mir Ingo.
Ja, Schnee und Sand, darum geht's heute.
Stimmt.
Ja.
Ja, krass, ne?
Schnee und Wüste. Beides Bestandteil dieser Sendung. Wir haben gar nicht viele Themen und ich glaube, heute wird es wirklich eine kurze Folge.
Das könnte sein, ja, aber...
Also kurz für unsere Verhältnisse.
Die letzte war aber vielleicht relativ lang auch, oder?
Ja, die haben die meisten noch nicht zu Ende gehört, deswegen haben sie jetzt, kriegen sie jetzt eine kurze Folge vorgesetzt.
Ja.
Genau, ich rede kurz über Alpen im Winter, deshalb das Thema Schnee. Dann
im Winter vor allem.
Genau, dann Laufrad-Erfahrungsbericht, den ich auch im Winter gemacht habe. Auch was Laufräder von meinem Time angeht. Und dann steht hier dein neues Gravelbike im Hintergrund, ein Envy Mog in der Farbe Sand.
Yes.
In der Farbe Schmutz, würde ich sagen.
Er ist wirklich nicht besonders sauber.
Ja, sind aber denn jetzt dachte, einzelne Schokobons raus?
Die sind raus. Das habe ich im Video, das habe ich jetzt abgedreht, das habe ich dann nochmal gesagt. Aber das erzählen wir gleich dann.
Vergisst du das nicht, das gleich
zu
erzählen.
Das vergesse ich nicht. Das werde ich niemals
Freut
vergessen.
Freut euch auf die Schokobons. Ich werde es auch nicht vergessen.
Ich habe es vergessen, das zu filmen, leider, ey. Ich habe ja gerade schon geschnitten und ja. Ich hätte so gerne reingeschnitten, sowas. Naja, gut, kommen wir gleich zu.
Kleiner Reisebericht von mir. Du warst nicht weg, ne?
Nee, ich glaube, ich war nicht weg.
Nee. Du warst nicht weg. Ich war weg.
Stubaital.
Genau, wir sind nach Tirol gefahren, schön über die Eisheiligen oder wie die heißen.
Jetzt muss ich noch mal gucken, wo Stubaital überhaupt ist.
Also du fährst nach Innsbruck und dann noch weiter ein bisschen nach Süden.
Ah,
und
ja,
dann
okay.
Rechts ab. Dann rechts ab in Stubaital. Meines Erachtens ist das dann Tirol.
Boah, das sieht aber schön aus hier.
Ja.
Top of Tirol. Stubaigletscher.
Stubaigletscher, genau. Das war das Erlebnis des Hannoveraners, der einfach mit seinem Auto bei Schneefall sich da an die Gondel gestellt hat. Mit der Gondel hoch und runter gefahren ist, okay. Weil es umsonst war und so schön geschneit hat und dann runterkam und fast den Berg nicht mehr runterkam.
Ach du Scheiße. Das ist ja... Okay, da kann man nicht mit dem Fahrrad hochfahren.
Also es
ne?
war eigentlich, das ist ja das Spannende, wir haben jetzt irgendwie so ein bisschen Off-Season-mäßig Urlaub gemacht. Mhm. Haben gedacht, komm Berge zum Wandern und so weiter. Da sind so viele 3000 in der Nähe und kannst auch schön Radfahren. Also echt eine ganz schöne Gegend da. Auch tolle Fahrradinfrastruktur, die ich da kennengelernt habe. Und dann war da auch immer schönes Wetter, bis auf die Woche, wo wir hingefahren sind. Dann war halt 3 Tage Dauerregen in der App. Mhm. Also da hast du schon gar keinen Bock loszufahren eigentlich. Ne? Ja. Dann sind wir der erste Tag hat noch die Sonne geschienen und dann, und das ist so das Geile, das habe ich schon öfter erlebt, auch jetzt, als wir in Amsterdam waren und so, dass die App sagt, es ist alles schlecht, aber du hast so deine Wetterfensterchen, mhm. wo es halt dann doch mal trocken ist oder eben vielleicht nur so ganz bisschen tröpfelt, wo was dir egal ist und irgendwie... haben schon Leute zu uns gesagt, ist eigentlich, wir sind ein bisschen zu früh dran, in die Berge zu fahren. Das stimmt auch.
So eine Woche.
Ja, also so, ich glaube, so ab vieles, also die Gondeln zum Beispiel, der Sommerbetrieb der Gondeln, um oben auf den Berg hochzufahren, zum Wandern zum Beispiel in der Höhe, die haben jetzt erst Himmelfahrt aufgemacht zum Beispiel.
Ja.
Also die waren zu davor. Mhm. Und ganz viele Hütten waren auch noch zu, die dann Anfang Juni, so 5., 6. Juni rum aufmachen.
Mhm.
Oder das Wochenende um den 5., 6. Juni rum erst dann aufmachen, weil ab da hast du dann wohl so halbwegs Wettersicherheit und ab da macht es auch Sinn, in der Höhe wirklich richtig zu wandern. Mhm. Weil wenn du jetzt als wir jetzt da waren, war die Schneegrenze teilweise auf fast 1200 Meter runter und du bist sowieso in Innsbruck. In Innsbruck bist du, glaube ich, auf 500, 600 Meter Höhe und da, wo wir, wenn du im Stubaital bist, bist du sowieso schon auf 900 Meter Höhe.
Mhm.
Das heißt, du hast den ganzen Tag auf so weiße Bergspitzen. Also da, wo wir waren, war es grün und dann wurde es langsam weiß, was halt mega geil aussieht irgendwie.
Ja, voll.
Was du im Sommer nicht hast. Und
aber ist das normal jetzt so für Mitte Mai?
Ja, deswegen machen die manche Hütten halt auch später erst auf. Also krass. Es scheint nicht so ganz ungewöhnlich zu sein. Mhm. Und deswegen fährt man eigentlich später in die Berge. Ja. Weil es kann halt auch wirklich sein, dass du da 3 Tage Dauerregen hast oder Schnee oder was auch immer. Ne? Das ist klar. Aber ich fand's mega, mega spannend oder mega cool irgendwie, weil es halt eben, ich kenne die Alpen im Sommer, ich bin jetzt kein Skifahrer, das heißt so richtig Winter kenne ich nicht, aber halt Sommer und da ist es so, ja, alles so ganz schön, da hast du auch so deine Wetterkapriolen, eher so gewittermäßig, wo du vielleicht auch mal Angst haben musst auf dem Berg und dann hast du halt diesen normalen Sommerbetrieb, ne? Die Hütten sind voll mit Menschen, die Wanderwege sind relativ voll mit Menschen, teilweise Völkerwanderung, wenn es ein beliebter Wanderweg war. Kannst aber natürlich in der Höhe ganz gut wandern und kannst da auch mal irgendwie mit dem T-Shirt oder mit dem Langarm geht man meistens, damit man sich nicht Sonnenbrände holt oder sowas. Kannst du halt auf 2.500 Meter oben oder noch höher, da gibt es auch viele 3.000er wohl, wo man rumlaufen kann. Also kannst halt relativ hoch gehen. Das kannst du natürlich, ist jetzt vielleicht nicht so angenehm, das ist dann eine Schneetour. Das kannst du jetzt im Mai halt nicht. Das heißt, du bist halt so auf diese 1000, 1500 Meter in der Range bewegst du dich vielleicht. Oder vielleicht einen Tick höher noch. Und was aber geil war, es war halt beim Wandern halt kein Mensch. Also es war schon so, hat man sich so schnell dran gewöhnt. Also erstmal die Kälte stört nicht, finde ich, beim Wandern. Da ist es eher umgekehrt, wenn es zu warm wird, ist es irgendwie unangenehm. Dann schwitzt du die ganze Zeit, gerade berghoch und so. Und das war halt einfach, es waren halt ja doch irgendwie immer so 5, also so vielleicht so 10 Grad. Und je weiter du nach oben kommst, vielleicht nur noch 8 oder 9. Aber es ist ja nicht so richtig kalt. Und du bewegst dich auch. Ja. Und dass du dich da so dran gewöhnst, dass wenn dann ein Mensch kommt, bist du schon genervt. Das ist ja eigentlich hier mein Wanderweg gerade. Ne? Warum? Was erlaube? Und dann noch dazu, dass ja alles richtig grün und schön ist. Das kenne ich vom Sommer auch nicht. Da hast du dann schon auch mal einen Wald, der nicht mehr so ganz grün ist. Das kenne ich hier auch von Hannover. Wenn du dann so die ersten langen Touren in Deister machst und stellst dein Fahrrad hin, machst ein geiles Foto im Wald, ist das so richtig sattgrün und im Sommer ist es halt dunkelgrün. Jetzt ist es noch hellgrün. Siehst du ja auch an unseren Pflanzen im Hintergrund, die sind momentan auch hellgrün.
Ja, ja, die sehen ganz gut aus. Ja.
Dann war das schon ganz cool. Bis so auf, ne, unsere erste Wanderung war aber auch heavy. Das war der Tag, wo es dann eigentlich erst richtig dieser Wetterumschwung kam. Und dann gehst du halt wandern und dann merkst du, okay, du bist dann, sind wir schon auf 1,5 oder so, glaube ich, hoch. Noch so an so einem Wasserfall lang und so weiter.
Also dann seid ihr mit der Gondel oder mit dem Auto da hochgefahren? Oder
nee, da haben wir so auf dem Parkplatz und haben so eine,
wie
hieß er, Wasserweg. Weiser Wasserweg, nee, Weise, das eine war eine Weiser Weg und das andere Wasser, ich hab's bei Strava, guckt bei Strava rein. Wilde Wasserweg hieß es, genau, Wilde Wasserweg, der war auch so ganz schön und wie gesagt, warst fast alleine unterwegs, das war echt geil. Und dann tröpfelte da so ein bisschen Schnee und dann sind wir da so ein bisschen hochgekraxelt und mit Holzdielen, die dann aber auch schon leicht Schnee drauf lag, da mussten wir dann irgendwann abbrechen. Da haben wir gesagt, okay, hoch kommst du ja noch, aber wenn du so eine rutschige Holzdielen hast, runter mit Schnee drauf, da bin ich dann in das, ich bin eh schon ein Stück zu weit gegangen, da bist du halt in Zeitlupe runtergegangen. Und ja, und dann wussten wir, die eine Hütte, die hatte dann an dem Tag, Vatertag war das ja, glaube ich, Himmelfahrt gerade aufgemacht, da sind wir dann hin. An der sind wir auch auf dem Hinweg schon vorbei und dann war das war auch nur noch so 10 Minuten von unserem Auto weg.
Da waren sie alle mit dem Bollerwagen, oder?
Nee, da waren Leute, die noch Ski gefahren sind, die dann wahrscheinlich vom Gletscher runtergekommen sind und da Zwischenhalt gemacht haben. Ja. Keine Ahnung, weil auf dem Gletscher war noch richtig Skibetrieb.
Krass.
Weil da fährst du mit einer Gondel halt auf 2.500 irgendwas Meter hoch und da kannst du halt, glaube ich, noch 2-3 Wochen länger Ski fahren jetzt. Ist aber auch so in den letzten Zügen, glaube ich, jetzt. Das heißt, war richtig voll. Von außen sah das voll leer aus, ob es überhaupt offen ist. Und so kommst du da rein, wupp, alles voll mit Menschen. Wir haben aber einen Platz gekriegt. War richtig geil. Bester Kaiserschmarrn ever.
Das sah wirklich gut aus auf dem Foto schon.
Ja, ist also ich habe ganz, ganz viele, ich habe bei Instagram noch gar viel in den Stories gewesen. Aber wenn ihr Fotos sehen wollt, tatsächlich in meinem Strava Ingo Quendler suchen, ist, glaube ich, alles, was ich veröffentliche, so eigentlich kann man da reingucken. Guckt euch die Fotos an. Habe ich auch mit einer echten Kamera gemacht, deswegen wirken sie noch schöner. Als sie sind. Also es war wirklich schön. Also nicht einfach nur iPhone-Snapshots, sondern richtig mit, ich glaube, da hatte ich sogar meine Mittelformatkamera mit dabei. Alter, kommen die mit so einer Pfanne Kaiserschmarrn an. Ne, also musstest, da hieß es dann auch, dauert 20 Minuten, wird extra für dich gemacht und sonst wie. Das ist ja immer schon ein gutes Zeichen. Und dann haben die uns zu zweit so eine 50 Zentimeter Pfanne mit so großer Wand und so. Und da haben die das drin gebraten, haben dann da noch das Apfelmus mit drauf. Und das war wirklich der beste Kaiserschmarrn, den ich hier hatte.
Und das gab es so in der Mitte dann und dann?
Genau, da waren wir eigentlich fertig mit der Wanderung. Der nächste Step
ist. Nee, ich meine, die Pfanne steht dann
ja, in der Mitte. Ja, die steht in der Mitte und du gabelst da so raus zu zweit.
Ah ja, geil.
Und wirklich gut, weil Kaiserschmarrn ist ja oft eher so ein helles Gebäck. Die haben es aber auch sehr kross angebraten irgendwie, aber nicht zu kross und nicht zu süß. Und zwei, drei Tage später hatte Yves nochmal woanders einen Kaiserschmarrn. Der war auch, also die sind ja immer lecker irgendwie, aber der war unschlagbar. Also alleine deswegen muss ich da nochmal wieder hin.
Geil,
ey. Also das, wie die Hütte jetzt hieß, weiß ich gar nicht mehr. Die müsste ich ja eigentlich auch noch picken. Habe ich da ein Bild von? Kriege ich das auf die Schnelle raus? Wahrscheinlich nicht. Vielleicht verlinke ich es unten noch, wenn ich irgendwie dran denke. Mhm. Weil das war echt bester, wirklich allerbester Kaiserschmarrn. Und wir essen auf jeder Hütte Kaiserschmarrn.
Krass, ja. Aber das habe ich noch nie gemacht und das stelle ich mir mega geil vor. Und dann auch mit dem Wetter, weil eigentlich so im Winter willst du sowas dann vielleicht auch nicht haben. Und ich finde, jetzt ist vielleicht gerade diese Zeit, wo so, du weißt ja, zu Hause wird ja auch jetzt warm und so, auch viel warm vielleicht. Und dann nochmal so einen Abstecher in die Kälte zu machen, ist ja vielleicht auch ganz geil.
Ja, aber irgendwie war es gar nicht so, weil ja wir in Hannover auch nicht so richtig verwöhnt waren dieses Jahr.
Ja.
Also wir haben ja jetzt noch richtig so sommerliche Tage, kann ich mich kaum dran erinnern. Also kurz.
Nee, das stimmt. Aber ich meine jetzt, man hatte ja eine Aussicht, eine Woche später wird es ja echt warm. Also jetzt,
ja, aber es ist jetzt so eigentlich gefühlt in den letzten, also was dieses Jahr strange ist, ich habe das Gefühl, dass der Mai in den letzten Jahren schon ganz viel Sommer hatte.
Ja, das stimmt.
War und viel dieses wärmer. Jahr ist der Mai irgendwie regnerisch und so April-Wettermäßig.
Ja, ja.
Und der März, der April war fast noch Winter teilweise, wo du morgens immer 1 Grad hattest. Und deswegen war es nicht so schlimm, dahin zu fahren, weil ich ja von 10 bis 15 Grad und nachts 2-3 Grad aus Hannover dahin gefahren bin, wo es genauso war.
Ja.
Und ich finde, die Kälte in den Bergen fühlt sich sowieso irgendwie anders an als hier.
Ja,
ich finde immer wieder, dass das hier sich kälter anfühlt als da. Das ist genau wie am Meer auch. Ich weiß nicht, woran es liegt. Ich dachte immer, die Luftfeuchtigkeit, aber das kann es eigentlich auch nicht sein. Oder der Wind, ich weiß es nicht. Mhm. Jedenfalls haben wir diesen Kaiserschmarrn gegessen und alles war grün draußen noch. 3/4 Stunde später gehen wir raus, alles ist weiß. Richtig Schneegestöber und auf einmal ist die Landschaft, wo wir durchs Grüne vorher gewandert sind, weiß.
Und da wart ihr aber oben dann.
Das war auf 1,3, 1,4 rum.
Ja, okay.
So, wir geguckt, kommt ein Bus zu unserem Auto, wie weit sind wir vom Auto weg? Und dann konnte man über die Straße marschieren, dann waren wir innerhalb von 10 Minuten beim Auto. Und wenn man jetzt schlau gewesen wäre, hätte man gewusst, okay, das schneit jetzt wahrscheinlich jetzt noch ein bisschen weiter, fährt man lieber wieder da zum Hotel, weil da regnet es dann. Mhm. Also wir waren genau in der Schneegrenze, ne? Also so 100-200 Meter weiter unten hat es nur noch geregnet. Und alles war weiterhin grün. Mhm. Also es ist auch spannend, weil du das ja so als Hannoveraner ja nicht kennst.
Nee, oder? Genau. Du siehst diese Grenze nie.
Nee, und die zu erleben ist schon irgendwie geil.
Ja.
Und das alleine, dafür hat sich schon gelohnt, dass das Wetter scheiße war. Mhm. Was man dann nicht machen sollte, dies ist, also was ich unterschätzt habe, weil ich halt nicht bergerfahren bin und auch kein Skifahrer und nichts bin, dass ich mir dachte, wir hatten so eine Stubai-Karte, mit der konntest du umsonst Bus und Bahn fahren, was ich erst 2 Tage später gelernt habe, dass das ja eigentlich ganz geil ist, wie in April schon angekündigt. Wir an dem Tag aber nicht gemacht haben, sondern wir sind halt einfach mit dem Auto da zum Wandern gefahren. Wie blöd eigentlich. Und haben uns dann überlegt, ja, diese Stubai-Karte, mit der können wir ja umsonst alle Gondeln nehmen. Mhm. Können wir ja umsonst zum Gletscher hochfahren.
Ah, cool, ja. Oder auch nicht.
Ja, dann sind wir halt nochmal, glaube ich, so 200-300 Meter hochgefahren mit dem Auto.
Ja.
Auch so steile Rampen, die mal so 15% haben. Aber es war ja nur so, die Straßen waren ja frei noch. Aber es hat hart geschneit. Stellen uns dann da oben auf den Parkplatz an dieser Gondel und überlegen uns, fragen dann noch an der Kasse, sollen wir da jetzt hochfahren oder können wir mit der Karte da hochfahren? Ja, und dann dreht die noch den Bildschirm und sagt, ja, das sind die Bilder, wie es oben aussieht. Man sieht halt nichts. Wir so, ach, scheiß drauf, lass uns einmal hoch und runter fahren, kostet ja nichts. Und wir hatten auch noch Zeit. Wir hatten ja auch genug gegessen vorher. fahren wir da hoch, steigen aus, sehen da irgendwie so viel, irgendwie so 20 Zentimeter Schnee. Und sonst hast du gar nichts gesehen. Während der Gondelfahrt war es aber eigentlich ganz geil, weil du da noch ein bisschen Sicht hattest und so Schluchten gesehen hast, die halt einfach komplett vollgeschneit waren. Also es war eine richtig krasse Winterlandschaft.
Ja, ja.
Also es war schon irgendwie beeindruckend. Und wir waren vielleicht eine halbe, dreiviertel Stunde unterwegs, bis wir wieder im Auto waren. Hatte das Auto auch auf Standheizung gestellt, damit nicht die Scheiben einfrieren und damit möglichst kein Schnee auf dem Auto rumliegt.
Aha.
Komme unten zum Auto. Wir mussten erstmal, ich glaube, Handschuhe hatten wir noch, aber wir hatten keinen Eiskratzer, gar nichts. Wir mussten erstmal das Auto von mindestens 15 Zentimeter oder 10, 15 Zentimeter Neuschnee, gibt es auch ein Foto bei Strava, irgendwie runter machen vom Auto, damit wir überhaupt wieder losfahren konnten.
Krass, ey.
Und dann kommt der unerfahrene Autofahrer, der ja eigentlich Taxifahrer war und eigentlich alles schon erlebt hat. Aber was ich ja nicht im Kopf hatte, ist ja, dass, also was ich schon wusste, wenn ein Berg verschneit ist, muss man Schneeketten haben, um da überhaupt hochzukommen, weil sonst drehen die Räder durch. Was ich aber ja umgekehrt, du fährst ja, dass du auf einem Berg oben stehst und auf einmal fängt es an zu schneien und die Straßen sind auf einmal weiß, die vorher nicht weiß waren, dass du ja durch die Fliehkraft nicht mehr bremsen kannst, in Anführungsstrichen, oder nicht mehr gut bremsen kannst. Du fährst ja bergab, drückst die Bremse und dann rutscht das Auto. Das macht es hier in Hannover auch, das weiß ich. Dann rutscht das und irgendwann bleibt es trotzdem stehen. Und du weißt halt ungefähr, wie lange rutscht dein Auto. das hat man ja im Griff, deshalb, da bin ich sehr geübt drin. Aber was man natürlich unterschätzt ist, wenn man bergab fährt, kommt ja die Fliehkraft dazu. Das heißt, der Bremsweg verdoppelt, verdreifacht sich nochmal.
Ja, das Gewicht, der Tesla wiegt ja auch was und so. Ne?
Ja, und also, ich weiß auch nicht, was passiert, wenn es zu glatt wird, ob der nicht sogar beschleunigt, während du bremst,
ja.
Wenn es zu steil wird.
Wenn dein Rad blockiert, das ist ja beim Fahrrad auch so, wenn du so doll bremst, dass dein Rad blockiert, auch wenn kein Schnee liegt, dann hast du am wenigsten Bremswirkung, ne?
Ja, aber du musst ja irgendwie bremsen und das blockiert ja nicht, das ist ja ABS und so. Das, ne, und um das Auto lenkbar zu halten, gehst du ja runter von der Bremse, das ist auch alles klar. Das hilft dir aber ja nicht weiter.
Ja.
Dann wirst du ja noch schneller.
Ja.
Also du beschleunigst ja die ganze Zeit, weil du Fliehkraft hast. Und das war so, Gott sei Dank, nur so leicht abschüssig auf so einen Parkplatz drauf, wo ich dachte, da kriegst du zumindest einen Schreck. Das Auto blieb dann schon irgendwann stehen, ja, aber du kriegst erstmal einen Schreck. Und dann stehst du da ja und weißt auch nicht, was mache ich denn jetzt?
Mhm.
Ich will ja auch nicht gefangen sein auf diesem Scheißberg, wo es jetzt noch mehr schneit, im schlimmsten Fall.
Wird's runter, auf jeden Fall.
Ja, und dann war da so ein gerader Parkplatz, dann bin ich da erstmal so ganz langsam lang geeiert, dann kam uns ein Auto entgegen von so Menschen, die da arbeiten, also die irgend so ein Konstruktions wie auch immer Fahrzeug, die ballerten da richtig rum, wahrscheinlich mit Winterreifen. Ich hatte Allwetterreifen, also gar nicht mal so ganz schlecht, aber auch nicht gut.
Ja, da merkt man, dass das nicht mega geil ist im Winter.
Du musst eigentlich Winterreifen haben, wenn du in den Bergen unterwegs bist. Im Mai rechnest du da natürlich aber auch nicht mit, es sei denn, also hätten wir auch nicht gebraucht, wenn ich nicht so unvernünftig gewesen wäre, da jetzt noch hochzufahren, während es schneit. Die Erfahrung halt, ne? Beim nächsten Mal ist man schlauer, weiß man, okay, das ist jetzt zwar alles noch Schneematschi, aber es kann auch schnell anders werden.
Mhm.
Und dann kam der aber auf uns zu und meinte, da kommt gleich ein Schneeflug und der macht euch eine Bahn und dann könnt ihr runterfahren. Alter, dann bin ich da irgendwie ganz, ganz vorsichtig runtergefahren, gerade bei diesen, weil es gibt, Gott sei Dank, also in den Kernen wurde es ja immer flach. Aber teilweise hast du halt wirklich so 10-15% und dann war diese komische gekehrte Spur aber auch nur auf der linken Seite. Das heißt, ich bin immer links gefahren, habe gehofft, dass mir keiner entgegenkommt und immer so langsam, dass ich links hätte bremsen können auf der geschneiten, auf der gemachten Spur und dann kurz rechts rüber auf die nicht gemachte Spur, um da stehen zu bleiben. Falls jemand entgegenkommt, Alter, war ich froh, als ich unten war.
Ja, da hätte ich ja gar keinen Bock drauf gehabt.
Das sind so letztendlich, glaube ich, 2-3 Kilometer vielleicht gewesen, die richtig crazy waren. Und dadurch, wenn der Schneeflug nicht gekommen wäre, wäre es nicht gegangen.
Was hätte er denn dann gemacht? Also
Tesla stehen lassen und Bus nehmen, wäre die nächste Option gewesen.
Wie, aber die Busse sind da so durchgefahren runter oder was?
Ja, die werden wahrscheinlich Winterreifen oder zur Not da Schneeketten draufballern. Den Bus haben wir oben ja noch stehen gesehen. Und ich glaube, der Schneeflug, ich glaube, wenn dann erstmal fünfmal der Schneepflug hin und her gefahren ist, ist das auch egal, weil der wird ja Salz streuen.
Ja, aber dann hättet ihr ja auch mit dem Auto fahren können. Ich meine, genau. Es ist ja schon krass, dass der Schneepflug
so schnell
kommt.
Ich glaube, du hättest Geduld haben müssen. Du hättest da oben einfach warten müssen, bis die alles gesalzen haben. Weil das kriegen die ja hin. Innerhalb von 2 Stunden ist das wahrscheinlich alles weg da.
Ja, die sind das gewohnt halt da, ne? In Hannover war das ja letzten Winter, da waren die ja also am Verzweifeln. Es ging ja nicht, ne?
Nee, war eigentlich tolles Erlebnis.
Krass,
Abenteuer pur.
Mein Gott.
Trotzdem eine geile Wanderung mit geilen Fotos gehabt.
Und Fahrradfahren konntest du einen Tag dann aber, oder? Also
ja, der erste Tag war so ein bisschen sommerlich, 17 Grad mäßig.
Alter, von 17 Grad und dann direkt auf Schnee.
Und dann bin ich, da bin ich auch morgens früh in der Kälte los. Also ich hatte Winterklamotten mit auf dem Fahrrad, also so ein tatsächlich Winterschuhe und Winterhose. Und Trikot, das warme Enjoy Your Bike Trikot von Gobik und darüber kann man ja mal die Shake Dry noch ziehen. Mhm. Und das war aber eigentlich ein relativ, genau, da bin ich gar nicht mit Winterhose los. Ne, an dem Tag bin ich mit normalen Schuhen, aber mit so Toe-Caps für die Abfahrt. Und dann bin ich zum Kühtai hoch, weil das ist so der Pass, der nächstgelegene Pass, den ich mit dem Fahrrad erreichen konnte. Das waren so One-Way 55 Kilometer, noch nicht mal, 45, irgendwie sowas. Und dann halt wirklich auf 2000 Meter hoch. Und da war alles, da waren so ganz, ganz minimale Schneereste. Und ich bin früh gefahren, weil ich dann nachmittags noch mit Yves was machen wollte, oder noch mit Yves dann nochmal Nachmittagsrad gefahren bin, damit ich nicht den ganzen Tag weg bin. Weil das waren so 4 Stunden Fahrzeit und ich glaube, ich bin um 9 schon los. Und da war es halt echt in den Bergen im Frühjahr um 9, ist es halt immer arschkalt. Mhm. Das heißt, relativ warm eingepackt. Als ich dann zurückkam vom Kühtai, sind mir erst die ersten, ich habe echt gedacht, das kann nicht sein. Ich treffe nicht einen Rennradfahrer, nicht einen Gravelfahrer. Ich bin wirklich komplett alleine unterwegs. Mhm. Kühtai, den Pass und auch die Wege dahin, ich glaube, 1 oder 2 habe ich mal gesehen. Auf dem Rückweg, alter Völkerwanderung. Ein Radfahrer nach dem anderen, schön kurz.
Ja, krass, bei 17 Grad, ja.
Weil da war es dann warm genug. Aber Kühtai war geil, kannte ich ja schon vom Ötztaler von vor 10, 15, 11, 12 Jahren, als ich da mal war. Da bin ich die Seite, die ich jetzt hochgefahren bin, runtergefahren. Ist auch schon ein Brett, fährst glaube ich so 1100 Höhenmeter am Stück, würde ich sagen. Und zwischendrin auch so 15% Kram wurde wirklich trittst. Aber halt wie so ein Pass halt ist, ganz gut machbar, aber zwischendrin halt auch mal richtig steiles Ding.
Also so ein was für eine Länge? Weißt du, wie lang der Pass war?
Jetzt 10, 11, 12, also ich glaube, weiß
aber ich aber dann gar so Alpe d'Huez mäßig, oder?
Ja, das ist vielleicht vergleichbar. Mhm. Aber Alpe d'Huez rollt besser.
Okay.
Also der ist nicht so steil. Da waren richtig steile, teilweise richtig steile Passagen drin.
Krass, ja.
Aber Pässe feiere ich halt irgendwie.
Boah, ich finde das auch richtig so geil. Cool. Ja.
Und es war wirklich so, dadurch, dass die Sonne geschienen hat, war es halt eigentlich auch berghoch immer richtig warm. Mhm. Also auch oben hat der Tacho 15 Grad angezeigt, weil einfach blauer Himmel war. Mhm. Das ist der Unterschied, ne? Wenn bedeckter Himmel und zu blauer Himmel in den Bergen. Auch ein riesen Unterschied. Mhm. Wenn die Sonne scheint, ist es sofort 10, gefühlte 10 Grad wärmer. Mhm. Ist hier aber im Frühjahr auch ganz oft so. Na, wenn dann die Sonne knallt und nicht so viel Wind ist, dann merkst du sofort, fühlt sich ein paar Grad wärmer an. Aber Kühtai kann man machen. Richtig nice, fährst auch so ein bisschen alpin wird es ja da oben auch. Und dann habe ich das auch wiedererkannt vom Ötztaler, wo ich da schon mal runtergefahren bin. Abfahrt war ein bisschen tricky, weil es dann doch, das habe ich beim Hochfahren gar nicht so gemerkt. Wahrscheinlich hatte ich ein bisschen eher Wind von hinten und beim Abfahren hatte ich so diese Verwirbelung da oben in den Alpen, die du vielleicht, da haben wir ja schon mal drüber gesprochen. Da hätte ich gerne den ZIP 202 gehabt.
Ach so, mit so Crosswind und so.
Ja, okay. Es war wirklich so, dass der Wind manchmal reingeknallt hat ins Vorderrad und ich bin ja die 4.5 Envis gefahren, Allroad-Laufradsatz. Und die haben, wirklich, der vordere ist ja sehr, sehr hoch und auch höher als das, was ich vom Envy gewohnt bin, mit der Pro-Version, die ist nicht ganz so hoch. Also es hat schon richtig reingeknallt. Also bin ich mehr als 60 bin ich nicht gefahren.
Ja.
Also so, weil Kühtai eigentlich dafür bekannt ist, dass man auch 100 schaffen kann. Mhm. Aber nicht, wenn du hast es links Wende Und dann kam der Wind kam trotzdem von links und dann, finde ich, verwirbelt der sich manchmal. Dann kommt der mal von links, mal von rechts und da kriege ich dann Schiss.
Ja, ja.
Also das war.
Das ist schon fast so, dass es, also dein Rad dann anfängt zu zappeln, so, ne? Hin und her, so mit diesem Wind, ja.
Und das, ja, also das war so ein bisschen, war nicht tricky, ne? Aber das war so. Dann hatte ich auch die dicken Sachen an. Ganz geil, Kollege David, der hat mir so einen Thermolappen, sage ich jetzt mal. Wie das heißt, weiß ich nicht. Der hat mir einfach so ein, das, was man früher als Zeitung sich vorne reingemacht hat, hat er mir genäht. Und zwar aus so einem ultraleichten Stoff. Das ist so klein wie Zigarettenschachtel tatsächlich, wenn man alles zusammen macht. Hat aber so eine Füllung wie so eine Daunenjacke ohne Daunen. Es gibt ja diese Packable Winterjacken oder so, die ich auch von ein paar Normalstudios habe und so, die so flauschig sind, aber sich auch komprimieren lassen. Und da ist so ein ganz hochwertiger Stoff drin. Er hat das selber genäht. Und das kann man sich halt einfach vor die Brust klemmen, sozusagen, unter die Gurte. Das war richtig geil. Habe ich tatsächlich unter den Merino Base Layer gepackt, weil der war natürlich ein bisschen nass geschwitzt. Ich bin auch relativ intensiv da hoch, also zumindest so, dass ich mich angestrengt habe, da hochgefahren, also geschwitzt habe. Habe ich da drunter gemacht. Und das war richtig geil. Ich glaube, die Shake Dry hätte ich gar nicht drüber anziehen müssen. Hatte ich dann zusätzlich noch drüber, aber du hattest sofort ein warmes Gefühl auf der Brust.
Für so Pässe finde ich das mega.
Fährst ja irgendwie 25, 30 Minuten nur
bergab. Ja, ja, ja.
Also das war ganz geil und ja, auch mal ein schönes Erlebnis da zu so einer Zeit. Aber das hatte ich auch schon mal im Oktober, bin ich auch schon mal Jaufenpass gefahren, da kenne ich das. Da ist es dann oben sehr, sehr kalt, aber ich mag das. Dafür ist es nicht so übervölkert. Also keine Motorradfahrer, keine Autos, keine Touristen, die da hochgefahren sind, weil es war halt alles noch nicht so. Und das wie beim Wandern, ne, wo du denkst, geil, ich fahre so eine Passstraße, die sonst richtig, wahrscheinlich im Sommer ist das richtig motorradlastig, fährst du halt einfach da hoch. Das war richtig cool. Mit dem Nachteil, dass du natürlich ein bisschen warme Klamotten anziehen musst. Aber du bist so gehypt, dass es dann auch egal ist.
Ja, ja. Aber da ist es dann wiederum ja eigentlich geil, wenn man mal so ein, zwei Leute sieht, die auch mit dem Fahrrad hochfahren. Ja. So, ne? Da freut man sich ja richtig.
Ja. Genau. Und dann müssen wir jetzt tatsächlich mal kurz eine Werbeeinblendung hier machen, bevor ich weiter erzähle, weil das wird schon wieder alles viel zu lang, was ich hier erzähle. Passt aber zu meinem Urlaub. Und zwar NordVPN ist wieder Unterstützer dieser Sendung. Vielen, vielen Dank dafür. Merci. Hilft uns immer weiter. Und gerade wenn du im Urlaub bist, willst du ja so einen VPN-Dienstleister haben. Und NordVPN, wer das nicht weiß, also VPN ist immer etwas, was sich sozusagen zwischen deinen WLAN oder zwischen deine Internetverbindung hängt und sozusagen eine sichere Verbindung herstellt. Hochgradig verschlüsselt und so weiter. Und VPN-Dienste in der Vergangenheit, als ich das vor vielen Jahren mal angefangen habe, dann war das auch schon immer, war immer eine Hürde. Ne? Du musstest irgendwo in diese Systemeinstellung gehen, das einstellen. Und das war, aber du brauchtest es manchmal. Einfach aus Sicherheit. Ne? In so einem öffentlichen WLAN möchtest du halt nicht ausspioniert werden oder dass dich jemand hackt. Oder das Zweite ist halt ganz oft auch, du bist im Ausland, willst ARD-Mediathek gucken und die lassen dich nicht rein, weil du die IP-Adresse aus Italien, was auch immer, Spanien, sonst wie hast. Oder Österreich in meinem Fall. Das heißt, dafür ist es dann auch immer ganz sinnvoll, so einen VPN-Dienst zu nutzen. Und heutzutage ist das halt, und das habe ich jetzt auch festgestellt, es ist keine Hürde mehr. Du buchst das für 2 Jahre. Am besten natürlich über nordvpn.com/enjoyyourbike. Weil dann kriegst du es 2 Jahre plus 4 Monate nochmal on top gratis für relativ wenig Geld, finde ich, dafür, dass du 2 Jahre diesen Dienst benutzen kannst. Und mit NordVPN ist es auch wirklich so, ich benutze ihn.
Ja, also, weil du es nicht mehr merkst. Es läuft einfach nebenbei. Dein ganzer Computer ist, egal mit welchem Browser und sonst was, gesichert. Das ist der Hammer. Ich habe es auch an.
Ich habe es hier beim iPad jetzt immer noch an vom Urlaub. Ja. Und juckt nicht, weil die Verbindung wird nicht langsamer. Also YouTube und sonst wie, ist alles genauso schnell, vielleicht sogar schneller als vorher. Du hast einen kurzen Ping, wenn du Gamer bist, merkst du sogar, dass du eventuell sogar eine bessere Verbindung kriegst, indem du auf ein VPN gehst, als auf deiner eigenen Home-Internetleitung, die ja sonntagsabends, wo alle Netflix gucken, vielleicht ein bisschen überlastet ist. Und das ist super geil und es ist halt immer nur App aufmachen, VPN einschalten, App zumachen und alles ist eingerichtet. Also selbst die Ersteinrichtung, du loggst dich einfach, musst halt einen Account anlegen, musst halt irgendwann dieses Abo da abschließen und dann zahlst du das einmal. Und der Preis ist, finde ich, so günstig, dass ich sagen kann, na gut, selbst wenn ich es jetzt nur 2 Monate brauche. Aber ich habe es ja für 28 dann, na, 24 plus 4 Monate gratis. Und ich habe es immer auf dem Handy und ich muss immer nur, also beim Handy ist es einfach, beim Smartphone ist es einfach Swipe Down, NOR eingeben, App öffnen, Verbindung, Bums, fertig. Weil Smartphone ist ja ganz oft das, du sitzt auf der Hütte, hast kein 5G, musst in so ein komisches WLAN da reingehen, zack, VPN an. Oder lässt ihn einfach laufen, weil der juckt auch nicht, wenn du ihn laufen lässt.
Genau, ja.
Also ich bin mega, mega zufrieden damit und das ist so der erste Dienst, wo ich sage, ich nutze VPN. NordVPN sind super schnell, was die Verbindung, weil das war auch in der Vergangenheit früher, als ich da das erste Mal, dann war das halt arschlangsam und die Seiten haben sich nicht mehr aufgebaut und solche Sachen, ist alles nicht mehr. Also es ist wirklich schnell.
Kannst auch einfach eingeben, wenn du keinen bestimmten Server brauchst, dass er einfach den schnellsten auswählt und so, ne? Also das ist super easy.
Also richtet euch das ein, kann ich euch nur empfehlen, nicht nur, weil es unser Sponsor ist, also wie gesagt, nordvpn.com/enjoyyourbike, ich verlinke das unten, klickt da mal drauf, informiert euch da vielleicht auch nochmal vorher, ihr habt 30 Tage Geld-Zurück-Garantie, das heißt, ihr könnt das jetzt theoretisch auch mal austesten und dann seht ihr, wie einfach das geht und dann ist es halt immer da. Ja, und durch dieses, es ist natürlich ein Abo-Modell, aber ich finde es sehr fair und durch diese 2 Jahre hast du auch dann Ruhe und hast halt immer diesen Dienst, wenn du brauchst und ich nutze ihn viel, viel öfter, selbst jetzt hier in der Heimumgebung, als ich gedacht habe. Hätte ich nicht gedacht, ich dachte, es wäre immer nur so ein Reiseding, ne? Und hast auch zusätzliche Sachen, ne? Also kannst auch wirklich Schutz vor Phishing, Betrug, Malware mit Bedrohungsschutz Pro und solche Sachen. Also hat auch viele, viele Sicherheitsfeatures.
Ja, ja, ja.
Schützt dich auch ein bisschen vor dieser ganzen Phishing-Geschichte und so weiter. Also das kann man sich alles so einrichten. Und bis zu 10 Geräte, meine ich, kann man auch anschließen. Also es ist nicht nur nicht ein Vertrag für dies, das, sondern kannst das auch wirklich über Geräte übergreifend machen. Die Family vielleicht, die Kids ein bisschen schützen über das Ganze. Also vielen, vielen Dank für die Unterstützung. Bin ich mega zufrieden mit und gerade jetzt im Urlaub wieder. Jeden Tag angedendet. nordvpn.com/enjoyyourbike. 4 Monate gratis bekommt ihr dazu, wenn ihr über unseren Link geht. Gut, weiter im Bericht. jetzt muss ich hier mal kurz die... Weil ich war stehen geblieben, genau. Dann war, und was ich halt auch noch spannend finde, also ich war mit 2 Laufradsätzen unterwegs. Mit einem Incognito, mit dem Gravel-Laufradsatz, weil der noch nicht offiziell war. Und den Envy-Laufradsatz, der auf meinem Time vorher drauf war, das war ja der Rode Envy SES 4.5. Mit dem bin ich dann Kühtai gefahren, also Rennrad-Laufradsatz, Allroad-Laufradsatz mit 35er Contis. Habe ich den aufgebaut mit dem 5000er STR, also mit der schnellen Version, die jetzt gerade frisch rausgekommen ist.
Und wie fuhr es sich?
Ja, das war ja auch so ein Ding, das hatte ich in meinem Video ja auch schon angeteasert oder hier angeteasert, dass ich gerne 2 Laufradsätze haben wollte. Und ich wusste ja auch schon hier und da von Sachen, dass da noch gravelmäßig eventuell was Besseres wird. Das heißt, ich habe mich bewusst entschieden, einen Road-Laufradsatz mit 45er Gravel-Reifen aufzubauen, der übrigens sich gut gemacht hat, muss ich sagen.
Ah ja, okay.
Also der fuhr sich richtig gut dafür, dass es eigentlich Road war mit den 45er Schwalbe.
Ist ja auch
genau,
an sich kein Problem, könnte man so machen.
Und auch. Ich habe ja meinen Fuhrpark um das Open Mind und das Wide reduziert. Mhm. Also mein Gravelbike ist weg und mein Allroad-Rennrad ist weg. Und das Time will eigentlich beides verkörpern. Und was man wirklich sagen muss, dass das Time das schon gut verkörpert, ohne dass du einen Rennradlaufradsatz fährst. Also wenn ich da mit Gravellauf, ich bin ja die nächsten Tage nur noch mit dem Gravellaufersatz gefahren, auch viel Asphalt mit Yves zusammen. Ich habe auch auf der Straße nicht wirklich das Gefühl gehabt, ich fahre eine lahme Ente. Das ist ja mittlerweile, kennst du ja auch, ne? Du fährst ja ein Rennrad. Lass das ein km/h langsamer sein als ein Allroad-Rennrad-Laufradsatz vielleicht, wenn ich den tausche. Aber es war halt trotzdem dieses rennradige Gefühl. Und wenn du so einen Pass hochfährst, ist das schon geil, mit einem Rennradlaufradsatz den hochzufahren oder eben auch runter. Obwohl ich jetzt diese Windproblematik da natürlich ein bisschen hatte, aber das kannst du ja nur lösen, indem du eine schmale Felge fährst. Mhm. Aber ich will das ja schon, ja, das Open Mind oder jetzt das Time mit dem Allroad-Laufradsatz mit den 35ern, das Open Mind konnte 35 gar nicht oder nur so ganz knapp und 35 finde ich aber gut, weil das macht so ein bisschen die Fahrt, das ist so mehr Casual-Rennradfahren, finde ich. Also während ein Envy Mog so mit dieser aggressiven Geo, das ist eher so, da will ich schnell mitfahren.
Millet meinst du jetzt?
Envy Millet, Entschuldigung, ja, ich fahre ja das Millet. Also so ein richtiges Rennrad ist auch komfortabel und alles, aber es ist so gefühlt, weiß ich nicht, will mit schmalerem Lenker, tiefere Position und so, das gefühlt ist das so ein Rad, mit dem will ich auch trainieren oder schnell fahren oder mal eine schnelle Runde drehen, das ist halt anders. Hat Rennrad-Pedal, Klicksystem, hat eine andere Übersetzung, Two-By statt One-By und solche Sachen. Und ich mag dieses Allroadige halt immer alleine wegen dem SPD-Pedal, die da immer dran ist, die ich nicht umschrauben muss, die immer dran sind, wegen der Übersetzung One-By Explorer und Taschen dran, also das Gravel-Bike oder mein Gravel-Allroad-Bike hat halt immer fette Taschen dran und das ist dann für einen Urlaub halt richtig geil. Fährst den Pass hoch, hast deinen ganzen Kladderadatsch in dieser Rahmentasche drin und das wäre halt alles limitiert, wenn ich das Envy fahren würde. Da will ich nicht so richtig fette Taschen dran haben. Ja. Und da will ich keine SPD-Pedale dran schnallen und so. Aber und wenn ich aber jetzt im Urlaub da den Pass hochfahre, dann will ich aber auch nicht mit dem Rennrad Schuh da rumfahren und ich muss auch keine Bestzeit da hochfahren, sondern will da mal absteigen, schönes Bild machen, vielleicht irgendwo noch einen Kaffee trinken unterwegs oder wie auch immer. Und das ist so dieses Gefühl, das finde ich halt geil, das jetzt da mit drin zu haben in diesem Time. Und dann trotzdem aber ein Hardcore-Gravel mit 45 mm Reifenbreite. Und selbst wenn ich den Laufradsatz nicht wechsle, ist das alles, fühlt sich das alles jetzt in diesen neuen Generationen Fahrrädern irgendwie alles ein bisschen schneller und besser und passender an? Wahrscheinlich reden wir beim Mock ja auch nochmal darüber.
Ja, ja.
Du fährst damit ja auch Straße mal und mal Gravel und solche Sachen. Also das war, weiß ich nicht, das hat nochmal dieses ganze Fahrrad-Setup perfekt gemacht. Auch natürlich in der Luxusvariante jetzt mit, aber das musst du ja gar nicht. Du kannst ein geile FFWD-Laufräder nehmen und sonst wie, und da wirst du genauso viel Spaß mit haben. Also es muss ja nicht Envy sein. In meinem Fall war das jetzt so, dass ich diesen neuen Envy Gravel-Laufradsatz sowieso testen wollte und da auch noch ein Video zukommt.
Also genau, der interessiert mich jetzt. Wie war der Gravel-Laufradsatz und wie war der Rennradreifen? Das sind so die, die also Fragen, die ich habe auf jeden Fall.
Der 35er Reifen war mega cool. Mhm. Habe ich jetzt nicht einen Unterschied zu 32, die ich vorher gefahren bin, gemerkt.
Hast du den mal gemessen?
Nee.
Ob er wirklich 35 ist?
Könnte natürlich bei der breiten Maulweite von Envy auch vielleicht 36 sein und sonst wie. Er sieht fett aus, aber er rollt halt schön und ja, diese Envy-Laufräder sind natürlich, haben auch eine gute Stiffness und so. Es fühlt sich ja trotzdem nicht schwammig an. Mhm. Fühlt sich sehr, sehr, sehr steif irgendwie an, aber natürlich rollt es komfortabel. Und wenn dann das Ganze ein bisschen schlechter wird. Und das ist ja auch so ein bisschen dieses Allroad-Open-Mind-Ding, was ich vorher hatte und was jetzt das Time übernehmen muss, ist ja auch hier für Hannover so das, was ich mit dem Envy Millet auch nicht machen würde. Mal am Mittellandkanal doch mal ein Stück Schotter fahren. Oder so Feldwege und wenn es dann mal über eine Koppel geht, dann fahre ich damit halt rüber. Und das ist eine Art von Fahrradfahren, die ich mit dem Millet nicht machen würde. Feldwege ja, aber mal so 200 Meter, wenn es gar nicht anders geht, über Schotter ist okay, aber nicht 5 Kilometer.
Ja, ja.
Und das ist so diese Nuance, die jetzt das Time da einfach mit den 35er Contis. Da habe ich aber auch eine gute Erfahrung mit den alten Contis. Die 32er, 30er, die ich früher gefahren bin, die können Schotter eigentlich ganz gut ab. Also kannst natürlich auch mal eine Panne haben, aber eigentlich hatte ich das bisher so gut wie nie. Das ist so, weiß ich nicht, fand ich, der Reifen ist natürlich leicht, rollt, ich bin den 5000er, diesen, wie heißt denn der andere, der
ASTR dann?
Ja, den
gab es ja schon in,
genau, 35. Der rollt ja auch schon cool. Dafür, dass es eigentlich ein schwererer Reifen ist mit einer etwas mehr Pannensicherheit und so weiter. Aber der ist, den fand ich ja auch schon ganz geil. Und das ist jetzt so dieses typische 5000er-Feeling, nur mit einem breiteren Reifen. Und fühlt sich nicht langsamer an oder irgendwas. Weiß ich nicht. Finde ich, 35 finde ich auch gut für Allroad. Mindestens. Also ja, ich würde auch einen 40er reinmachen.
Mhm. Ja.
Weiß ich nicht. Dafür ist es, kommt nicht mehr auf die letzte Aerodynamik an, weil das ist ja, wie gesagt, wenn ich Aerodynamik und wenn ich 40 km/h fahren will, dann nehme ich eh das andere Rad. Aber wenn ich 30 plus minus fahren will, dann kann ich das mit dem Rad halt super machen und bin bequemer unterwegs vielleicht.
Naja, ist schon cool. Ich mag das ja auch. 35 mm Reifen finde ich super. Vielleicht müssen wir irgendwann nochmal ein Reifentestvideo machen, so um die 35 mm Slicks.
Ja.
Weil, also das interessiert mich schon. Wie, das ist sehr, sehr unerforscht noch, habe ich das Gefühl, so in der Praxis, wie schnell sind die jetzt? Also da gibt es ja auch noch von Vittoria den Next ist das, glaube ich, ne? Den Corsa Next in 35 oder 34 ist er, glaube ich. Ich habe den René Herse in 35 drauf. Das würde ich schon eigentlich gerne mal wissen, wie schlagen die sich jetzt auf so einem Reifentest mäßig.
Vielleicht müssen wir das machen. Und dann auch die 40er mit reinnehmen, ne?
Naja.
Die Slicks, ob die vielleicht überhaupt langsamer sind. Oder?
Ja, und da geht ja auch so profimäßig, spricht man ja immer wieder davon, von 40 Millimetern irgendwie, ne?
Naja, hat doch jetzt gerade beim UCI-Rennen in Amerika eine Amerikanerin, die keinen Sponsor oder irgendwas hatte, ist ja mit einem Allroad-Rad, hat da gewonnen mit 35 Millimeter Reifen.
Naja, geil.
Die ist das Allied Echo gefahren. Mhm. Allied, kleiner Teaser, schöne Marke an Fahrrädern.
Macht schon Spaß.
Ich weiß gar nicht, sind die auf unserer Online-Seite schon freigeschaltet? Ich weiß es gar nicht.
Weiß ich auch nicht. Da war jetzt
More to come. Das Allied Echo ist ja ein Allroad-Rad mit 45er Breite auch, die man reinmachen kann und sehr racig.
Mhm.
Und damit hat die ein Rennen gewonnen da. Gegen Leute, die auch, also gegen andere Pro-Team-Fahrer, Pro-Teams, die auch Team UAI oder sonst wie. Also.
Und welchen Reifen hatte die, weißt du das?
Das weiß ich nicht.
Schade.
Aber sollen wohl 35 mm gewesen sein. Vielleicht Conti, kann schon sein. Naja, also das ist schon spannend, ne? Aber für mich ist es halt so ein rennradiges Rad mit ein bisschen mehr Schotterfähigkeit und Taschen dran und SPD-Pedale ist eigentlich so das Allerwichtigste. Mhm. Dass man einfach die bequemen Schuhe oder die bequem, also bequem sind die alle, die ich habe, aber so dieses bequem, wenn man mal absteigt, Schuhe.
Ja.
Die finde ich halt wichtig. Genau, der Gravel-Laufradsatz ist noch ganz, vielleicht das Spannendste, wo der NVG SES. Das ist ja jetzt so, es gab, glaube ich, schon einen Gravel-Laufradsatz von NV, den AR, hieß der so, kann das sein?
Warte, wie hieß er? Ja, die waren auch in den Open-Kompletträdern Envy Edition immer drin und so. Ja.
Genau, und jetzt, wobei.
28 und 25 hießen die.
Das war ja, Envy baut ja schon immer geile Laufräder, aber mit diesem Gravel-Laufradsatz, den sie jetzt gemacht haben, finde ich, haben sie auch schon wieder ein bisschen Next Level so mitgeliefert. Next Level natürlich dadurch, weil den gibt es in drei Varianten am Ende des Tages. Einmal als 6.7, also sehr hohe Felgenhöhe.
Sehr, sehr hoch, ja.
4.5, das ist der, für den ich mich jetzt entschieden habe, den zu fahren. Mhm. In der Pro, also 6.7 und 4.5 gibt es beide als Pro. Und den 6.7 gibt es aber nicht als Nicht-Pro-Variante. Es gibt aber den 4.5 noch als Nicht-Pro-Variante. Mhm. Pro und Nicht-Pro sind, glaube ich, immer so 1000 Euro Unterschied. Keramische Lager, noch mal leichter, der Pro, und hat dieses typische silberne Speichenlook. Seht ihr auch bei Instagram. Da ist sogar ein Post mit Nahaufnahmen in meinem Quentler-Account drin. Ich glaube, bei Enjoy Your Bike als auch. Das habe ich parallel gepostet, wo ihr den Laufradsatz mal so in Nahaufnahme bei mir im Time seht. und hat halt diese silbernen Speichen, silberne Narbe, also ist ein bisschen leichter und hat halt keramische Lager. Das sind so die Hauptunterschiede. Ansonsten sind die sehr ähnlich. Ist jetzt so, in der Verkaufsberatung würde ich immer sagen, der Nicht-Pro reicht. Weiß nicht, wie du das siehst.
Also auch der Nicht-Pro ist schon kein günstiger Laufradsatz und das ist ein Top-Notch-High-End-Laufradsatz. Ne? Hat mich jetzt gerade auch nicht in Ruhe gelassen. Also Foundation AR40, das ist ja der neue, der so ein bisschen, ich sag mal in Klammern, einsteigerfreundlicher ist. Ist auch nicht ultra günstig, aber ist auf jeden Fall deutlich günstiger nochmal als der SES 4.5. Und dann gab es nochmal diese AG 28 und 25, das war das, was früher auch in Envis drin war, gab es auch in 27,5, aber die waren ganz, ganz flach.
Ja, ja.
Also jetzt zurück, ich würde auch sagen, SES, so 4.5 und sowas, das reicht, aber ich kann auch verstehen, wenn man Bock drauf hat und einem das jetzt nicht so ultra weh tut, dann warum nicht? Also kannst du ja machen. Macht ja Bock.
Ja, also es ist ja ganz klar, dass oder ganz, ganz oft, das ist schon sehr, sehr hohe Schublade, man sich einen Laufradsatz in der Preisklasse zu gönnen. Ich glaube, wir reden über 3.600 Euro für Nicht-Pro. Meine ich jetzt, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe, das ist schon krass, weil für mich ist alles, was über 1.500, 1.600, 1.700 Euro ist schon top-notch, beste Laufradsatzqualität und hohe Schublade. Ne?
Ja.
Und so dann und eine sehr, sehr gute Qualität kriegst du ja um die 800 bis 1.000 Euro schon. Ne? Und so diese günstigen und selbst für 500 Euro, wenn du jetzt ein Komplettrad mit so Gurkenlaufrädern gekauft hast und gibst 500 Euro für einen Laufradsatz aus, machst du einen extremen Sprung nach vorne gegenüber denen, die vielleicht standardmäßig in so einem günstigen Setup eingebaut waren. Und so sehe ich es ja auch. Das heißt, was wir hier ganz oft verkaufen, ist ja sowas wie FFWD Drift, weil der ist vergleichbar wie so ein Envy SES in einer Preisklasse weniger als die Hälfte. Ich glaube 1,5, 1,6 plus minus. Und auch breite Maulweite, ein bisschen tiefer und sieht geil aus, weil er eben diese breite Maulweite hat. Weil das ist eigentlich das, was momentan ja, was man so haben will auf dem Gravelbike. Zumindest dann, wenn man so 45er Reifen fahren will, vielleicht sogar 50er.
Ich sag mal so, gibt auch ein paar Sachen dazwischen. Da kommen wir später nochmal zu.
Ja, aber du hast ja auch schon eine breite Maulweite hier drauf.
Ja, ja, ich meine preislich dazwischen. Ne?
Genau, du hast ja einen Tune-Laufradsatz, der kommt gleich zur Sprache, wenn wir über dein Envy sprechen. Und auch sehr geil übrigens. Und aber das ist halt das, ne? Es gibt halt verschiedene Geschmacksrichtungen. Der Envy ist schon so, auch das habe ich natürlich über die vielen Jahre jetzt mit vielen Laufradsätzen so ein bisschen Learning und ich finde die Komposition vom Envy sehr schön. Also du hast eine schöne Komposition aus Komfort, Steifigkeit. Das heißt, der ist nicht zu unkomfortabel, obwohl er sehr steif ist. Und das haben sie, da sind sie sehr, sehr gut unterwegs, aerodynamisch sehr, sehr gut unterwegs. Und optisch auch. Ich mag es optisch.
Sieht hammermäßig aus.
Und das kommt aber auch wieder aufs Fahrrad drauf an. In meinem Time sieht das mit den Decals sehr, sehr cool aus. In einem zurückhaltenden Rad würde es scheiße aussehen.
Gibt es auch mit schwarzen und dann ist super unauffällig.
Ja, wenn du es dann schwarz machst, genau. Also mit den auffälligen Decals in weiß jetzt zum Beispiel. Ja. Die sind ja jetzt weiß oder silber, die Pro-Version. Aber wichtiger ist natürlich jetzt, wie fährt sich das Ganze und also ich finde, es sieht erstmal, das Allerwichtigste sieht halt voll Porno aus. Es sieht echt geil aus. Also ich habe ja den 45er Reifen, wie der sich jetzt so anschmiegt an die Felge, sieht einfach super cool aus. Ob das jetzt aerodynamisch so viel bringt oder nicht, ist mir fast egal. Und ich fahre halt die 4.5-Version, auf die 6.7, dann gehe ich gleich nochmal drauf ein. Die 4.5-Version ist ja, glaube ich, ungefähr 5 hoch hinten und 4 hoch vorne. Aber meistens ist es nicht 4, es ist wahrscheinlich irgendwas anderes.
Ein bisschen mehr, glaube ich.
Ja, ich habe die genauen Daten habe ich nicht im Kopf, die könnt ihr bei uns auf der Webseite dann euch nochmal raussuchen. Aber er fährt sich halt extrem. Und ich bin ja nun wirklich im Stubaital auch extreme Gravel-Streckenberg hochgefahren, mit Schnee und allem auch. Da wären wir wieder beim Reisebericht und beim Erfahrungsbericht für diesen Gravel-Laufradsatz. dass ich dann mal so 600, 700 Meter nur berghoch, Gravel 15% und so weiter gefahren bin und dann bergab auch mal mit Speed, was auch tricky ist, finde ich, in solchen, weil ich hatte wirklich dann am vorletzten Tag so ein, oder am letzten Tag so ein Gravel-Ding, weiß ich nicht, bin ich 1,5 Stunden berg oder 1 Stunde mindestens berghoch gefahren, nur berghoch oder 1 Stunde und 1/4, so 700, 800 Gravel-Höhenmeter waren das, aber immer so 15%, auch mal 20% und sonst wie. Und beim Bergabfahren ist das ja richtig tricky, weil du bist ja viel, viel am Bremsen, machst dann die Bremse wieder ein bisschen auf, darfst aber nicht zu schnell werden, sonst kriegst du dich ja nie wieder gebremst. So ähnlich wie beim Auto im Schnee ist das mit dem Fahrrad auf Schotter willst du auch nicht 80 fahren, weil dann kriegst du die Kiste einfach nicht mehr zum Stehen. Und ja, und bin ja vorher irgendwie gewohnt gewesen, den Rotlaufradsatz mit dem Gravelreifen. Es ist ein Tick, ja, so ein bisschen mehr Vibration nimmt da raus. Also, dass der Reifen vielleicht anders auf der Felge sitzt. Ich weiß nicht, ob du da technisch eine Ahnung von hast, was das jetzt bringt. Aber insgesamt fühlt es sich alles unauffällig und richtig an. Und dann bin ich aber auch mal mit Speed auf Straße den Gravel-Laufradsatz mit den dicken Reifen im Wiegetritt, Vollspeed, so 10, 12, 13 Minuten all out, so einen asphaltierten Serpentinenweg hochgefahren. Sogar am selben Tag sogar noch. Da fühlte er sich auch richtig an. Also es ist halt schon, das meine ich so mit Komposition. Er macht halt schon viel richtig, im Wiegetritt steif zu sein und trotzdem aber so diese harten Steine. Also da waren immer Querrillen, wo das Wasser abfließen musste am Berg und solche Sachen, wo ich drüber ballern musste. Und das hat er alles weggenommen. Das Time an sich ja sowieso schon geil in der Abfahrt, ne? Also das ist natürlich auch eine Mischung aus Fahrrad und Laufrad und das ist ziemlich perfekt, finde ich. Und auch noch mal viel, viel besser als wenn ich als der Road-Laufradsatz. Was ich jetzt nicht vergleichen kann, ist, wenn ich dagegen jetzt den Tune oder mal einen FFWD Drift noch mal fahre.
Ja, ich finde, also Laufradsätze miteinander zu vergleichen, finde ich auch ehrlich gesagt schwierig. Also es gibt natürlich so ganz, ganz besondere Sachen, wie zum Beispiel so ein P-Rope oder so. Also ich würde sagen, da musst du nicht unbedingt Profi für sein und so viel Feingefühl haben, dass du dann Unterschied merkst, ne? Bei manchen Felgen ist es, finde ich, dann schwieriger und da muss man auch sich fragen, so in was für Situation bringe ich mein Laufrad überhaupt? Bin ich jetzt, also die meisten von uns, auch die hier zuhören, sind ja jetzt, also wir sind alles keine Profis, ne? Du musst natürlich auch ein bisschen Bock drauf haben, einfach. Und also, wenn du Bock auf einen Envy-Laufradsatz hast, dann ist doch egal eigentlich erstmal.
Ja, den kaufst du ja
Also,
nicht, weil du ein Rennen gewinnen willst oder weil du der Schnellste sein willst, sondern weil du Bock drauf hast.
genau,
Weil das optisch
das ist Nummer
eine
eins.
Marke, mit der du dich vielleicht identifizierst, eine Optik, was auch immer, ne?
Ja,
Und
und
natürlich
Envy.
und eine tolle Technologie ist, ja. Ich meine, die werden auch, also zumindest die Pro-Variante wird in den USA gefertigt.
Ja, und also mega renommiert, alles was Carbon angeht, bin ich bei Envy mittlerweile so, weiß ich es auch, es ist halt top-notch, wirklich. Qualitativ hammermäßig und ich habe halt volles Vertrauen auch in die Felge. Ich habe auch, und ich sehe halt einfach, okay, die Felge wird breiter und so, es ist halt besser für breite Reifen. Es macht alles Sinn. Also der Markt ist da, die Leute wollen das auf dem Gravelrad, die Leute wollen auch breite Reifen fahren und weniger Luftdruck so und deswegen macht es halt auch einfach nur Sinn, ne? Und von der Aerodynamik her, da muss man jetzt keinen Windkanal haben hier, um irgendwie zu sehen, dass das besser funktioniert als die normale SES, ne? Also
Ja.
sieht halt gut aus.
Ja, also es ist, wie gesagt, diese breite Maulweite. Ich finde, es rollt halt noch mal viel schöner ab als vorher und das war vorher natürlich schon mega krass, aber es ist noch mal eine Nuance mehr und das ist halt, weiß ich nicht, also 4,5, das ist halt immer noch die große Frage, weil es gibt ja diese 6,7 Variante. Also sehr, also 7 Zentimeter wahrscheinlich hinten, plus minus 6 vorne.
Also die 4,5 hat 49 vorne, hinten
Ach
55.
so, okay. Und die andere?
6,7 weiß ich gar nicht, müsste ich mal googeln.
Musst du mal gucken, ob du das rausfindest. Und Das ist natürlich richtig krass. Das sieht ja dann aus wie ein Gravelbike, so ein bisschen so, wie man es teilweise bei Anbauen schon gesehen hat, wenn Leute sich hinten fast eine Scheibe gebaut haben, ne? Oder irgendwelche ihre Laufradsätze verkleidet haben. Also es ist halt sehr, sehr hochprofilig. Sieht natürlich irgendwie auch richtig geil aus. Hat eine Innenmaulweite von 35 mm. Mhm. Das hätte ich natürlich auch gerne mal gesehen. Mal gucken, ob wir so einen Laufradsatz hier demnächst auch nochmal vor die Kamera kriegen.
60 und 67 sind die 6.7.
Ja, also sehr hoch und nochmal weiter. Also soll aerodynamisch nochmal mehr Topnotch sein, mit ein bisschen Gewicht natürlich. Sie werden schwerer dadurch, das ist klar. Und sind natürlich der Hingucker schlechthin. Also wenn du mit so einem Rad aufschlägst, das ist so wie die Zip Explorer, die als die neu waren, waren die ein Hingucker. Mittlerweile gibt es viele solche Laufräder, das heißt, man hat sich so an diesen Anblick gewöhnt. Ja. So, wem das so zu langweilig ist, 4.5er zu fahren mit breiter Maulweite und das sieht halt schon echt cool aus oder FFV Drift, die wir jetzt hier haben oder so. Wir haben uns ja gewöhnt dran. Sieht immer noch cool aus, aber man hat sich gewöhnt, es sieht nicht mehr so crazy krass aus, wie es am Anfang war. Also wer ein Rad haben will, was crazy krass aussehen will, muss halt die 6.7er nehmen.
Das musst du aber auch handeln können. Also ich würde es mir nicht zutrauen, das mit so Crosswind zu fahren. Das wäre mir zu viel.
Naja, du musst ja bedenken, dass der 4.5 schon, obwohl es ein Gravel-Laufradsatz, durch den dicken Reifen ja auch noch Windangriffsfläche hat. Das heißt, Gravel-Laufräder sind ja, selbst wenn du einen Nicht-Aero-Laufradsatz nimmst, durch die 3-4 Zentimeter Reifen kommst du ja immer auf 6-7 Zentimeter schon.
Ja, ja, das ist schon, ja. Da ist eine große Fläche.
Also es ist auch so, wo ich sage, die von der Optik her, glaube ich, ja, ist das richtig cool, das zu fahren. Ich glaube, es ist eher so ein amerikanisches Ding. Weil in Amerika hast du dieses Anbauen, du hast diese ganz, ganz langen Geraden, ganz lange nur Watt treten, sich klein machen, aerodynamisch sein und schnell geradeaus fahren. Und das haben wir hier. Wir sind in Norddeutschland ja auch flach, aber dass wir hier wirklich ohne Cornering und nur schnurstracks geradeaus und vielleicht auch mit wenig Wind, sind wir ja hier nie unterwegs. Das heißt, hier würde das wahrscheinlich in Norddeutschland schon eher nerven, dass du immer mal Windschläge reinkriegst, ne, weil es einfach zu windig ist oder der Wind nicht von da kommt, wo ich ihn gerne hätte. Obwohl ich dieses flache geradeaus vielleicht auch hier und da mal habe. Aber das habe ich auch nicht über Kilometer. Das hast du ja in Amerika, hast du das über 20, 30 Kilometer. Hier hast du das vielleicht mal, also so ein Kopf-zu-Ding, Schotter, das weiß ich, im Schlaubetal gab es eine so eine Passage mal, wo du 5, 6, 7 Kilometer nur geradeaus auf so 6 Meter breiter Schotterpiste gefahren bist. Kopf zu und nur geradeaus und nur Watt treten. Das macht schon Bock, aber das haben wir hier so gut wie nie. Und dafür ist dieser Laufradsatz cool und ich glaube auch, dass es dieses Marginal Gain Ding ist, dass du den als im Portfolio haben kannst, als Athlet, als Envy-Athlet und sagst, okay, ich mache heute mal den drauf, weil die Rennsituation passt und damit spare ich halt Körner auf den glatten Passagen und kann vielleicht ein Rennen gewinnen. Das ist aber für uns Privatmenschen, die universell unterwegs sein wollen, mal berghoch, mal bergrunter, mal kommt der Wind von da, mal ist gar kein Wind und so weiter, ist es, glaube ich, zu special, würde ich sagen.
Ja, glaube ich auch.
Da hast du nicht viel. Also du hast ja nichts davon, dass der aerodynamischer ist in dieser einen speziellen Situation, sondern hast dann ganz oft vielleicht Nachteile.
Gleichzeitig ist es halt auch einfach so viel Felge und je mehr Felge du hast, desto, also Steinschläge und sowas, das passiert ja auch im Gravel. Und Felgen sind heutzutage auch stabil und alles, ne? Aber je weniger Fläche da ist, desto weniger passiert da auch so statistisch, ne? Und ich finde, also wenn du da so eine große Auflagefläche hast, da knallen halt Steine hundertprozentig. So oder so passiert das, aber das ist halt auch echt viel Fläche, die da kaputt gehen kann, wenn du mal Pech hast. Ich glaube, die 6.7, die werden wahrscheinlich mehr durch so Sponsorkram vertrieben, als sie verkauft werden wirklich. Ich glaube, der 4.5er ist der, den man kauft normalerweise.
Den man kaufen sollte. Ich kann mir aber vorstellen, und das haben auch so Anfragen jetzt schon gezeigt, dass viele Bock haben auf diese Optik auch.
Auf die große.
Ja. Mhm. Weil es eben was Besonderes ist und weil es halt irgendwie auch cool aussieht und auch so, was ich so an Direct Messages und so, wenn, welche testest du denn und ja, bla und ah, ich hätte gerne gewusst, wie die 6.7er sind. Ich glaube, das Interesse, der Hype ist auch bei den 6.7er. Kaufen sollte man 4.5. 100 Pro.
Ja, also.
Aber ist schwer. Ist schwer. Ich bin. Von der Optik her fände ich es schon. Also, ich würde es auch gerne mal sehen.
Ich würde es auch mega gerne hier in meinem Laden, also in einem Fahrrad sehen.
Ja, ja.
So, traut euch.
Ja.
Gerne. Aber ja, ich glaube auch, also ich hätte persönlich für mich zu viel Schiss, dass ich was falsch mache. Also ich bin früher mal ZIP 404 gefahren. Nee, da würde ich im Leben nicht mehr so 60 mm Felgen fahren.
Okay.
Nie wieder.
Ja, du bist auch leicht natürlich.
Genau, ja,
ne?
Ja.
Und
das kommt dazu.
Wie gesagt, ist die Abfahrt auf, also die Abfahrt da vom Kühlteil runter mit den Crosswinds, die sich auch noch verwirbelt hatten, die waren eigentlich schon Argument genug. Obwohl ich da jetzt den Straßenlaufersatz gefahren bin, aber der auch hochprofilig war. Und natürlich auch höher wird durch den 35er-Reifen, als wenn du da einen 28er drauf fährst. Und das weiß ich auch damals. Mit den 404 hatte ich in den Alpen mal ein richtiges Problem. Da hat sich das damals mein Rad sogar aufgeschaukelt. Das machen die Räder, die ich jetzt fahre, zum Glück nicht mehr. Nee, also das, ja. Wie gesagt, das ist halt, du bist halt auch versaut, ne? Einmal Envy-Laufräder oder was auch immer, wenn du einmal deinen Laufradsatz gefunden hast, der dir passt, und der dann auch noch optisch ins Fahrrad. Also ich bin da auch schon so ein bisschen, weiß ich nicht.
Ja.
Natürlich, wie gesagt, ist alles, muss man ja nicht machen. Und diese breite Maulweite mag ich halt einfach optisch und soll ja aerodynamisch und vom Abrollverhalten auch nochmal positiv sein. Aber definitiv ein richtiger Schritt nach vorne, was die Envy Gravel-Laufräder angeht. Also damit sind sie wirklich, ich glaube, damit sind sie auch wirklich sehr, sehr konkurrenzfähig mit allen, die auch in der ähnlichen Preisklasse oder darunter auch spielen. Mhm. Also wirklich toller Laufradsatz geworden.
Ja.
Gut, dann lassen wir es auch mal dabei. Habe ich noch was zu erzählen? Ich weiß es gar nicht. Das mache ich dann in der Postshow oder Pre-Show. Ich kann nicht so viel über Urlaub jetzt erzählen. ja, wo wir schon beim Allroad-Feeling sind, dass wir da ein bisschen mehr casual unterwegs sind. Wir haben einen neuen Sponsor mit an Bord und zwar Gonzo. Mhm. Ich hole auch mal hier die Sachen rüber. Die wir hier, also Gonzo hat uns netterweise auch schon mal ein paar Muster geschickt oder Dinge, die wir hier anziehen dürfen. Ich anziehen darf, weil deine Größe war nicht dabei, aber hier die Bip-Short.
Das wäre ja was für mich auf jeden Fall in der Farbe, ne?
Genau, dann habe ich
in Braun,
hier,
falls
genau,
die Leute nicht zugucken.
Adventure Jersey Nature und die Adventure Shorts, die gebe ich dir auch nochmal rüber. Also, Gonzo, definitiv etwas, was ihr euch mal angucken solltet auf der Webseite, weil Gonzo kennen vielleicht viele von euch und du meintest, die sind auch gerade so ein bisschen wieder im Kommen, ne?
Früher gab es ja schon, also als ich mit Fahrradfahren angefangen habe, da gab es ja schon Gonzo-Hosen, die hat man überall gesehen. Jetzt muss ich sagen, mein Style war das früher nicht so und die ganze Palette ist so überarbeitet, dass man, also das kann sich auf jeden Fall sehen lassen, muss man schon sagen. So
ja,
stylmäßig also, finde ich das geil.
Was ich bei Gonzo gut finde, dass sie so diesen Mix anbieten aus so ein bisschen mehr Casual Riding, also so dieses Adventure Gravel Gefühl.
Cargo Bibs, so
ja, Taschen. Genau. Du hast eine Cargo Bib, du hast vielleicht ein Hemd hier. Dieses Adventure Shirt finde ich halt richtig geil.
Mhm. Auch schlichte Farbe einfach so.
Genau, sieht so ein bisschen nach dem Shirt aus, hat hinten aber eine Tasche, ist jetzt auch so eine winddichtes Material, also wie so eine Jacke, die man drüber ziehen kann, die auch so ein bisschen windabweisend ist, aber super dünn. Aber die kannst du auch abends irgendwie anziehen und keiner merkt, dass du Fahrradklamotten anhast.
Das stimmt, ja.
Also so wirklich so abenteuermäßig. Und Das kriegen ja andere auch hin, aber Gonzo kriegt es halt irgendwie so hin, dass sie halt auch wirklich richtig geile Materialien dabei benutzen. Das heißt, sie haben halt auch Top-Notch-Materialien, aber in etwas mehr, ja, ich fühle mich frei und fahre Gravel und habe die SPD-Schuhe, mit denen ich, oder vielleicht sogar Flatpedals, mit denen ich ins Café reinmarschiere. Also so genau dieses Feeling, was man so wenn man jetzt nicht racig unterwegs ist, hat, wo man sagt, okay, ich habe heute einen schönen Tag.
Ja. Hier diese kurze Hose ist einfach so eine, ich würde mal sagen, so eine Outdoor-Hose. So sieht aus wie eine lange Badehose sozusagen, ne? Also so, wenn
Ja,
man
so
diese
eine
Outdoor,
Shorts, ne?
wenn
Eigentlich eine
man, genau,
Shorts,
wenn man
ja.
diese Outdoor-Shorts kennt, so vom Look. Aber der Kniff ist halt innen drin, ist einfach noch so eine, wie so eine Unterhose, so eine Bib, die du halt also nehmen kannst und nicht musst. Und du hast hinten also drei Druckknöpfe, aber so ganz kleine. Und da kannst du die Hose halt mit so reinklipsen. Und das ist übrigens auch so ein Ding, was super nervig ist. Da denkt man ja früher schon, hat man ja diese Radlerhosen angehabt, dann diese kleinen und dann vielleicht eine Hose drüber. Erstmal reibungsmäßig, das muss passen, ne? Mit Nähten und so. Da denkt sich Gonzo natürlich was bei, dass da nicht irgendwo Scheuerstellen sind. Und dann nervt's ultra, wenn die äußere Hose dann so rumrutscht. Irgendwann verlierst du halt deine Hose und sowas, und das ist halt mit diesen Druckknöpfen, wird das sozusagen aus 2-1. Und das finde ich eigentlich auch sehr, sehr smart.
Ja, du kannst die Hose einfach im Alltag als Shorts tragen. Also
Ja, genau.
sie sieht so wirklich, sieht nicht, auch nicht so, also sieht schon
Heißt
so ein bisschen
schlicht so.
Outdoor, schlicht blau. Ich habe jetzt hier so eine dunkelblaue und hast halt immer die Möglichkeit, diese Bib-Unterhose da reinzuklicken und sie verrutscht nicht, weil sie hinten einfach mit Druckknöpfen befestigt wird.
Oh.
Tolle Polster, da ist auch einige, die dann mit SQ-Lab zusammen gemacht werden. Also alles so ein bisschen auch Touring, langstreckentauglich. Wie nennt sich die Hose hier? Die könnt ihr auch noch mal unten an. Adventure Shorts. Die ziehe ich jetzt mal hier nicht live an, aber ich habe vor der Kamera mal live dieses Adventure Shirt hier angezogen und das Kabel darunter verknuddelt. Das ist halt, passt eigentlich ganz gut zu deinem Fahrrad, ne?
Ja, habe ich auch gerade gesehen. Schade, dass deine
Ja.
Größe
Ah, vielleicht wächst du da ja rein noch. Also es ist richtig nett. Ihr könnt natürlich auch Performance-Trikots bei denen kaufen. Das ist auch, also es ist wirklich gesagt, wirklich geile Sachen. Gonzo.de. Der Code ist relativ lang. Enjoy your bike-20. Aber den verlinke ich unten auch nochmal und blende ihn hier natürlich auch nochmal ein. Also Enjoy Your Bike zusammengeschrieben in Großbuchstaben, wahrscheinlich gegen Kleinbuchstaben auch, weiß ich nicht, also Minuszeichen 20, Enjoy Your Bike 20 auf gonzo.de. Und dann könnt ihr da mal durchscrollen, also auch
Man spart
viel,
nicht 19%, sondern 20, ne?
20, genau, mehr als die Mehrwertsteuer wäre. Sie haben so ein Trail-Jersey, was ganz nice aussieht. Sie sind vom Branding, ab und zu gibt es mal was, wo so ein G drauf ist, wo vielleicht auch mal Gonzo draufsteht. Manchmal erkennt man es gar nicht. Also sehr zurückhaltend im Branding. Also auch ein schöner Gegentrend zu anderen Marken, die man vielleicht im Schrank hat, wo fette Buchstaben draufstehen. Kann auch passieren. Auch für Frauen tolle Sachen. Ja. Adventure-Bluse zum Beispiel sehe ich hier, sieht richtig schick aus. Und auch da sieht man dann hier unten, dass man es mit Kordeln zuziehen kann, dass der Wind nicht reinkommt. Und wenn du dann im Café sitzt, machst du es vielleicht wieder aus. Und du hast halt einfach, ja, so Kleidung, die nicht auffällt in Material, was aber High-End ist. Und preislich finde ich alles, was ich jetzt hier sehe, auch nicht so ganz teuer. Also es ist jetzt wirklich so, wo man sagen kann, das kann man sich vielleicht auch mal leisten. Und ja, hier dieses Adventure Jersey, Größe M, super weich. Hat jetzt in dem Fall hier keine Taschen mehr, sondern ist eher so, was man so drüber zieht. Half-Zip. Also, und ja, wir haben ja auch hier so einen Kollegen in der Firma, der sich mit Qualität und Textil ausdenkt. Auch alles Top-Notch-Qualität, super Nähte und was nicht alles. Ne? Der guckt ja immer erstmal hier so in den Ecken rein und so. Ne? Also richtig cool. Gonzo, danke für die Unterstützung. Neuer Sponsor. Klickt euch da mal auf die Webseite. Enjoy Your Bike, also minus 20. Ja, ist eigentlich diesen Bindestrich 20. Enjoy Your Bike, Bindestrich 20 ist der Code. Danke für die Unterstützung dieser Sendung.
Vielen Dank.
Ich lasse das jetzt einfach mal an hier.
Ja, dann müssen wir doch die Klimaanlage aber wahrscheinlich noch anmachen, ne?
Nee, das ist ja so leicht, das ist Material.
Ah,
ne?
Okay.
Das ist ja wirklich hauchdünn, millimeterdünn hier. Und trotzdem halt so windabweisend, ne? Das ist ja so, dass diese Materialien heutzutage sind aber auch echt crazy.
Ja, das cool. Ist krass, ne?
Und wenn man das jetzt nicht gut, ein bisschen Outdoor-Style hat es, aber jetzt nicht übertrieben, finde ich.
Ja.
Also es sieht immer noch nach
ja, es sieht echt
so ein bisschen aus. Hemdmäßig aus, fast.
Ja, gibt ja Leute, die immer in so Fahrradklamotten rumlaufen und dann sieht das aus wie Fahrradklamotten, das sieht halt nicht so aus, ne? Ja.
Cool.
Ja.
Ja. Soll ich noch was über den Urlaub erzählen? Habe ich jetzt irgendwas vergessen? Nee. Kaiserschmarrn hatten wir. Specialty Coffee in Innsbruck hatte ich.
Hattest du, ja?
Hatte ich ein paar Sachen gefunden, ja.
Okay. Also, kriegst du was auch oder nicht?
Nee.
Okay, gut.
Anbauend hieß ein Laden. Anbauend Coffee, der war okay. Cool.
Fahrrad-related? Nee, wahrscheinlich nicht.
Nö.
Okay.
Einfach so. Und den anderen habe ich leider den Namen vergessen. Den haben wir durch Zufall sogar nur entdeckt. Mhm. Und die haben aber Brot selber gebacken, hinten in der Stube noch und solche Sachen.
Sauerteig.
Also Innsbruck ist ein Pick wert.
Okay.
Innsbruck kann man mal hinfahren. Ist echt, war schön.
Ja.
So, sonst, wie gesagt, Wanderschneemäßig, wie gesagt. Was halt geil war, war tatsächlich dieses Gravel, ne? Weil du konntest halt, ich bin dann den einen Tag halt hochgegravelt, diese 600-700 Meter an die Schneegrenze. Und das ist ja anders als in Hannover. Wenn hier Schnee liegt, ist halt alles glatt. Spätestens am zweiten Tag, wenn alle Leute drauf rumgelatscht sind, ist es glatt. Also die erste Spur kann man vielleicht noch ziehen. Und du hast ja keine Chance, dem Schnee zu entfliehen, weil wir ja alle auf einer Höhe leben. Mhm. Da ist es geil, du fährst hoch in den Schnee. Die Wirtschaftswege waren dann immerhin so, dass die rechts, diese, da wo die Reifenspuren sind, war dann frei. Das heißt, ich konnte durch den Schneeberg hochfahren. Mhm. Und dann bist du irgendwo, wo es nicht weitergeht. Ich hatte Glück, das war dann auch die Endstation an so einer Hütte. Richtig geiles Schneepanorama, als wenn du im Skiurlaub bist wahrscheinlich oder sonst wie. Und dann fährst du halt wieder runter und bist wieder im Grün. Das ist schon ein Gamechanger, weil du eigentlich sonst so im Schnee nicht Rad fährst oder nicht in so eine Kulisse reinfahren kannst. Das kannst du im tiefen Winter nicht und im Sommer liegt da auch kein Schnee mehr. Mhm. Das ist geil. Mhm. Das ist eigentlich der Gamechanger, wo ich sagen muss, Mai, Berge ist zu früh, vielleicht ist es aber auch genau das, was man vielleicht mal erleben will.
Naja, vielleicht ist es das.
Gutes Schlusswort.
Was für Schlusswort?
Jetzt
wollen wir noch über meinen Rad reden vielleicht?
Nee, dein Rad schaffen wir nicht mehr. Das wird zu lang hier, oder?
Geil, ey.
Also vielen Dank fürs Zuhören. Freut euch auf die
Pre-Show.
Schönen Urlaub. Das unwichtige Ding hier ist eh dreckig.
Du hast gedacht, das ist vorbei jetzt, oder? Sei mal ehrlich.
Nein, hab ich nicht.
Okay.
Das war das Schlusswort zu meinem Urlaub. Das war ja eine eigene Sendung wert.
Ja, gut. Laufradsatz war noch mit im Urlaub sozusagen.
Genau, der Laufradsatz war drin.
Verstehe ich. Okay, okay.
Und,
das war ein riesiges Urlaubsthema.
Ich habe den Leuten jetzt nochmal, jeder, der jetzt hier zugehört hat, der landet nicht irgendwie, fährt, wenn Schneefall ist, nicht nochmal 300 Meter höher. Ja.
Aber das ist echt dangerous.
Ja.
Krass.
Envy Mock, deine neue Fahrrad.
Mein neues Fahrrad, endlich. Hat auch lange auf sich warten lassen. Wir haben auch beide so uns Zeit gelassen, so mit einem neuen Rad. Und viel durchdacht hier, habe ich das Gefühl. Ne?
Also, ja, ich würde ja sagen, 9 Monate bis ein Jahr hat es bei mir gedauert. Ja. Mindestens.
Ja.
Aber ich habe schon vorher, glaube ich, schon immer wieder drüber nachgedacht. Mhm. Weiß nicht, wie es bei dir ist.
Ja, also es gab immer mal wieder so. Dann ist das UDH rausgekommen und dann dies und dann das und viele Sachen. Und dann hat man ja aber auch ein gutes Fahrrad. Und also ich komme ja vom Open Up und ich habe auch jetzt ein Video fertig gedreht und es ist quasi fast fertig geschnitten. Also ich glaube, ich schaff's heute. Das bedeutet, es kommt nicht dieses Wochenende, sondern übernächstes Wochenende am Sonntag kommt das Video raus. Wird auch relativ lang, also bestimmt 3/4 Stunde, Stunde oder so Video wird das. So ein bisschen so, wie du dein Time gezeigt hast, so spreche ich auch nochmal über das NV Mock und erzähle alles, was da dran ist und warum ist es das perfekte Rad für mich und ist es überhaupt das perfekte Rad, aber wir sprechen ja jetzt im Podcast auch immer nochmal so sehr detailliert drüber, ne? Und für mich war das NV immer schon so ein bisschen auf der Liste und es gab auch andere Räder, die auf der Liste waren, zum Beispiel Kevin, das GXR4, das stand auch ganz oben, muss man sagen. Und gleichzeitig, wie gesagt, das Open Up war auch immer noch ein gutes Fahrrad. Jetzt bin ich mit dem Kevin viel gefahren und ich finde, es ist halt ein perfektes Rad, was so Bikepacking angeht und einfach alles ist easy. Du kannst da, es ist für alles offen, du kannst alles ranbauen, was du willst und so weiter. Aber es war halt ein Ticken zu entspannt für mich. Ich wollte halt auch ein Rad, wo ich irgendwie racy drauf sitze und was ein bisschen mehr auch nach vorne gehen kann. Ich liebe aber alles, was das Kevin kann auch. Und deswegen, das ist wie mit diesem Allroad-Ding, wo du sagst, okay, ich will was zwischen 35 und 45, dann das ist mein Sweet Spot. Und bei dem anderen ist der Sweet Spot zwischen 45 und 60 irgendwo, ne? Das kann halt ganz verschieden sein. Und wo ich mich sehr, sehr schwer getan habe mit und also ich heule 27,5 Zoll irgendwie hinterher, weil ich dachte, in meinem Open, der Laufradsatz mit 55 mm, dem Umtarnung Ridge, das war ja der Reifen, der ist hier, irgendwann haben wir den medial auch so rausgefeuert, dass ich weiß nicht, wie viele Räder wir hier auf Umtarnung Ridge auch umgebaut haben. So viele Leute fahren diesen Reifen jetzt, auch wegen uns. Also muss man schon sagen, wir haben da extrem viel Werbung für gemacht. Also auch unbezahlt, ne? Das haben wir einfach nur gemacht, weil wir Bock drauf hatten und weil es ein mega geiler Reifen
Den
war.
Reifen kann man bei uns noch nicht mal klicken.
Nee, kann man
Also
auch
man
nicht.
kann
Dürfen
ihn
wir nicht
haben, man
verkaufen.
darf ihn
Ja.
haben, aber man muss uns anrufen.
Also genau, wir dürfen ihn
Weil da
hier im Laden.
gibt es einen Deal. Wir können ihn hier im Laden oder können ihn
Ja.
direkt verkaufen, aber
In
wir
der
dürfen ihn nicht
Werkstatt.
online
Genau.
im Online-Shop
Ja.
darstellen.
Das macht der Götz von Daily Bread, der
Ja,
macht auch
ja.
den Import und viele
Und mit dem
Grüße
haben wir ja
gehen
eine
raus.
Absprache einfach so, ne,
Ja,
was
und
das angeht.
der macht das Online-Business so und kauft auch gerne bei Götz Reifen. Ist auch nicht so, als wenn wir jetzt irgendwie Geld verdienen würden, groß an so
Ja,
einem
aber
Reifen,
bei
wenn wir
uns
den
dürft er
hier.
trotzdem.
Genau. Darf man auch, aber also wenn ihr jetzt hier in Innsbruck an der Schneegrenze wohnt, dann könnt ihr den auch natürlich bei Götz bestellen. Das ist auch kein Problem, ne?
Ja.
Und das war halt der Reifen. Haben wir unzählige Videos von gemacht. Du hast ein Video gemacht, wie du mit deinem Cervelo S5 dagegen und dann gegen dein Open Wide
Ja.
gefahren bist. Und da haben wir so schon mal geguckt, so krass, ja, es ist natürlich ein Unterschied da, aber so heftig ist er dann auch nicht und der macht Bock auf der Straße. Und diese 55 mm, das war für mich immer so der heilige Gral. Das ist, aber das bin nur ich, ne? Also andere Leute fahren andere Reifenbreiten, so wie du jetzt auch, ne?
Genau, also die 55er finde ich nach wie vor spannend, aber wäre nicht mein Main-Fokus. Ich habe gesagt, lieber, ich kratze lieber fast an den 50,
Ja.
habe aber die 35er-Option, weil wenn ich ein Rad mit 50er, 55er-Reifen wie jetzt irgendwie Mock aufbaue, das würde ich nicht mit 35er-Reifen fahren wollen. Das fährt sich wahrscheinlich auch nicht mehr geil.
Ja.
Während jetzt das Time mit 35ern fährt sich von der Geo perfekt, auch in der Kurvenlage und alles perfekt.
Ja.
Also merke ich keinen Unterschied. Während das hier anders wäre wahrscheinlich, wo du dann das Rad ein bisschen anders machst, als es eigentlich sein soll.
Ja, und das ist halt das Geile, weil man muss immer seine Grenzen ja selber abstecken
Ja.
von Rad zu Rad. Und bei dir ist das jetzt so, du hast ein Rad, womit du irgendwie das Melee, womit du so 40 fährst, was du vorhin
Ja,
gesagt hast. Ich habe jetzt kein Rad, mit dem ich 40 fahre mehr. Und ich vermisse es jetzt aber auch aktuell nicht. Deswegen ist mein Rennrad in Anführungszeichen, das, was ich selbst gebaut habe, 35 mm. Es ist sozusagen mein, ja, sollen wir Allroad-Rad sagen im Prinzip. Ja, kann man alles mitfahren. 35 mm ist sozusagen mein entspanntes
Das ist ja das, was du
Endurance-Rennrad
selber geschweißt hast. Da gibt es auch ein
gelötet,
Video,
genau,
gelötet,
ja.
oder gibt es ja auch einen Bericht zu.
Ja, genau. Haben wir mal einen Podcast gemacht,
Ja.
genau. Und dann ist das halt schon meine Grenze. Ich habe was bis 35 mm und dann geht es für mich halt weiter bei Gravel Richtung 55. Mein Wunsch. Jetzt kann das Envy eigentlich nur 50 mm. Man kann immer ja noch ein bisschen reinquetschen und es kommt immer auf die Felge und es kommt auf den Reifen an. Und ich habe jetzt den Flieger Ridge montiert und der ist 55, aber nicht mehr 27,5, sondern 29, also 28 Zoll. Ne? Man sagt 29, weil es halt so breiter Reifen ist. Der hat reingepasst und da ist auch noch mal ein bisschen Luft. Habe ich auch im Video gesagt, würde ich jetzt keinem von euch empfehlen, so das zu machen. Das ist.
Aber wenn ihr das machen wollt, macht's einfach.
Es,
auf eigene
es
Kappe.
Es passt halt. Also es passt halt, aber es kommt immer drauf an, wo man
reinfährt. Aber das machen ja viele, dass sie sich da, das ist so wie früher bei der GRX doch nochmal irgendwie 46er oder 44er Kassette, die gar nicht erlaubt war.
Ja gut,
war.
Da ist auch mal ein Schaltwerk kaputt gegangen. Das, da muss
genau,
man halt
und hier kannst du halt auch, wenn da ganz schief was läuft, machst du dir halt Kratzer in den Lack, mindestens.
Mindestens. Im schlimmsten Fall sägst du den durch da, ne? An
ja, aber schon
sehr.
Also darf sich ja nicht berühren, ne?
Ja. Also ich hatte früher, mal einen Cervelo Aspero.
Ja.
Und da war die Reifenbreite die maximale 47 Millimeter. Und ich bin eine ganze Ecke 52 Millimeter gefahren. Das ist schon echt viel, viel mehr. Nichts passiert und dann hatte ich wieder 47er drin und bin durch Lehmboden gefahren und habe mir den Rahmen komplett aufgeschmiergelt. Also da war wirklich mit der Hand eine richtige Delle drin, so, ne? Auf beiden Seiten.
Ja.
Ich bezweifle auch, dass der jetzt kaputt bricht und der ist verkauft und jetzt wieder verkauft, glaube ich, oder ist im Verkauf der Rahmen. Und der hält immer noch. Ich mache mir da keine Sorgen, aber das ist natürlich kann das unter Umständen auch zu Problemen führen. Aber meine Erkenntnis war so, krass, ich habe halt nicht mal mit dem breiten Reifen, sondern mit dem schmalen Reifen, wo ja noch ellen viel Platz war, habe ich mir halt den Rahmen rasiert. Und
das
dann
lag
denke
dann
ich
an
mir,
diesem
an dem Lehmboden.
An dem Lehmboden, der dann richtig sticky war. Ne?
Ja, ja, der war am Reifen fest und dann klack,
damit
klack, klack.
Damit kriegst du auch jedes Rad kaputt, egal welche Reifenbreite.
Ist so, ja. Und
das ist ja dieses Tour-Divide-Ding auch, wo dann an so schlimmen Stellen, glaube
ja,
ich,
genau.
Das, wie nennt sich das? Nicht Lehmboden, da gibt es
Lehmofen
auch so,
ist auch ein schönes
Lehmofen
Restaurant.
Kann man hier nebenan gut essen, aber
Ton das, und so.
Ja, da gibt es aber so einen Begriff für, glaube ich. Ich komme nicht drauf. So, weiß ich nicht. Komme jetzt nicht auf der, gibt es einen ganz coolen Begriff im Englischen für, egal.
Ach so, nicht für das Material des Bodens.
Nee,
sondern
dafür, dass das so sticky ist. Ich weiß es aber
okay,
nicht.
Okay, okay.
Ah, ich komme nicht drauf. Egal.
Ja, vielleicht fällt es dir noch ein.
Ja.
Aber das war für mich so, da war ich so komplett satisfied. So, als ich gemerkt habe, ich kriege da 55 mm Reifen rein. Also ich habe den auch gemessen. Der ist tatsächlich von der Höhe ist er 51 und von der Breite 54 auf der Felge. Und das war für mich sehr, sehr cool. Also da, jetzt fühle ich mich sicher und alles. 55 mm ist eigentlich der Reifen, den ich fahren will und deswegen ist das Mock auf jeden Fall schon mal weit nach oben geschossen, so in meiner Entscheidung. Eine Sache, wo ich noch ganz doll Angst hatte bei von 650B auf 29er war, wie fährt sich das Rad so von der Wendigkeit und ich habe so einen Punkt auch in dem Video gemacht, der heißt so sozusagen Fahrgefühl und Fahrgefühl sind für mich zwei Sachen. Einmal, wie lenkt das Rad? Wie fühlt sich das an? Wie steuert es sich? Und dann, wie ist der Komfort und die Steifigkeit? Das sind für mich so die Fahrgefühlsachen, die wichtigen. Und beim Lenken war es für mich so, wissen ja auch viele, ich liebe so Trails zu fahren, rechts, links, über Sachen drüber springen und so. Das macht mir ultra Bock. Und da hatte ich halt ein bisschen Angst, ob das Rad halt noch so performen kann, wenn die Laufräder halt viel, viel größer sind jetzt. Und das finde ich krass, weil normalerweise, wenn man drüber nachdenkt, müsste es eigentlich besser geradeaus fahren und schlechter im Trail sich anfühlen als ein 650B-Rad und das Open. Es ist jetzt aber so, ich habe das Envy in 49 genommen, also ist die kleinste Rahmengröße. Und das Open hatte ich in S, das Open Up, das gibt es auch nur in S, das Wide gab es auch in XS, das war nochmal ein bisschen kleiner. Und es ist sozusagen von der Geometrie, machen wir einen kleinen Ausflug auch in die Geometrie, fast ähnlich, so vom Stack und Reach. Also wir haben vom Reach ist das Mock 2 mm länger und es ist vom Stack 2 mm weniger. Das heißt, ein Müh sportlicher, ein bisschen, so vom Stack und Reach nur. Radstand ist ein Zentimeter weniger als beim Open und das ist, finde ich krass.
Mit den 710.
Ja, ja, ja.
Und dort noch eine Rahmengröße kleiner,
ja.
Auch noch.
Also im Prinzip ist die Rahmengröße, wenn man jetzt nur nach Stack und Reach geht, ja gleich.
Ja, ja, okay.
Und es ist trotzdem ein Zentimeter weniger Radstand, was auf jeden Fall der Wendigkeit zugutekommt. Und also trotzdem, wir haben hier einen 29er und alles, ne? Also, du hast ja 29er, ist ja geil, um so Sachen zu überrollen und so. Und das ist der Vorteil, den du hast und den du auch spürst beim Envy. Also, so wie beim Kevin, ne? So geil, so Monster Truck-mäßig, fahr über alles drüber, einfach scheißegal, über Autos wahrscheinlich. Und das Envy müsste sich eigentlich so theoretisch schlechter auf dem Trail anfühlen, tut's aber nicht. Es ist halt ultra wendig, es macht mega Bock und das Steuern, das habe ich auch im Video gesagt, ist. Also das ist das erste Rad, wo ich mich draufsetze und denke, holy shit, so muss sich ein Rad lenken für mich. Es ist halt geil auf dem Trail und ich fühle mich so sicher, ich nehme meine Hände vom Lenker, ich muss nicht mal besonders schnell fahren, fahre freihändig und fühle mich ultra sicher. Also es fährt halt geil geradeaus und perfekt da, wo ich ein Rad haben will, wie es lenkt. Und das macht Envy halt auch mit diesen verschiedenen Gabeln. Ich glaube, 7 verschiedene Gabeln oder sowas gibt es, ne, mit unterschiedlichen Gabelvorbiegungen, damit sich das Rad halt in jeder Größe richtig fährt, so, weil die Steuerrohrwinkel sind natürlich auch unterschiedlich.
Die und so 90-Grad-Kurven auch super sicher wahrscheinlich, ne? Wenn du so dich in die Kurve legst und
Ja,
sowas.
da, und das, also dieses Vertrauen, sich in die Kurve zu legen, das sind ja auch ein paar verschiedene Sachen, die da mitspielen. Also erstmal muss es sich geil lenken, wie wir jetzt gesagt haben. Es muss auf eine gewisse Art und Weise halt auch steif sein. Trotzdem nicht zu unkomfortabel. Das Envy ist definitiv viel steifer als das Open Up, kann ich so sagen. Und ich bin jetzt auch kein Mensch, der unfassbar krass jetzt irgendwie in Sprints ist oder sowas. Also gar nicht. Und ich wiege auch nicht viel. Aber ich merke trotzdem, wenn ich im Wiegetritt auf dem Envy stehe, das ist einfach steifer als das Open. Das Open hatte den Vorteil, dass wenn du durch so Schlaglöcher fährst und so, das relativ viel weggedämpft hat. Und Komfort ist auch super wichtig. Beim Envy, wenn du jetzt vollen Druck fährst auf den Reifen, dann kann das schon mehr wehtun. Aber mit 55 Millimetern, ich kann so viel Komfort über den Reifen holen und das ist halt auch krass. Und wenn wir jetzt mal ehrlich sind, also es gibt bestimmt noch Leute, die jetzt irgendwie so, weiß ich nicht, 50 mm Reifen auf 3,5 Bar oder so fahren, aber wozu denn? Also das fühlt sich immer schnell an, wie dieses Rennradreifen auf 8, 9 Bar. Es fühlt sich schnell an, aber also praktisch ist es eigentlich nie viel schneller, so. Das ist ein Kopfgefühl, wenn sich das so hart anfühlt. Das ist wahrscheinlich wie so ein Rennauto, wo das Fahrwerk halt knüppelhart ist. Es fühlt sich halt ultra schnell an, so, weil du jeden Kieselstein merkst, sozusagen. Aber das bedeutet nicht, dass es irgendwie auch schneller ist, halt, ne?
Ja.
Und das ist halt auch so ein Ding, was man merken muss. Und wenn du dann irgendwie, also zum Beispiel mit SRAM-Rechner oder irgendwie sowas, ne, so deinen Reifendruck als so angibst und dann kannst du ja immer noch ein bisschen probieren, in was für einem Terrain fahre ich, brauche ich irgendwie mehr Traktion oder sonst was, dann kannst du ja ablassen oder mehr drauf machen und einfach dich ausprobieren. Aber du hast schon mal einen Anhaltspunkt, wo könnte die Reise hingehen. Und das bietet den Fahrkomfort. Und dann in Kombi, also genau, das Rad muss steif sein. Wir waren bei 90 Grad Kurve. Und das Laufrad muss das natürlich auch hergeben. Wenn du jetzt ein wabbeliges Laufrad hast, dann kann das auch nicht mitspielen. Und das sind diese Sachen, die da zusammen funktionieren. Und jetzt hier, also ich habe einen ganz, ganz großen Slot im Video jetzt auch über Tune, die Marke Tune gemacht und zeige nicht nur den ich jetzt drin habe. Das ist der Nano Gravel 45, heißt der. Sondern auch noch einen Rennradlaufradsatz, weil das sind zwei, die wir ultra interessant finden. Und wenn ihr uns schon länger verfolgt, so, ich würde sagen, vor, weiß ich nicht, um 5, 6 Jahren oder so, da war Tune ein richtig großes Ding hier bei uns, ne? Ihr seid alle diese blauen Tune-Narben, King und Kong und so
Ja,
gefahren. Und das sah auch immer geil aus mit diesen blau eloxierten Narben und so. Und ich weiß noch, als ich hier in der Werkstatt gearbeitet habe, das war für mich ehrlich gesagt immer Pain, weil diese Narben von Tune, die wurden immer ausgeglichen, das Lagerspiel mit so kleinen Shims. Das sind so kleine Metallplättchen, so Ausgleichsscheiben, wie so Unterlegscheiben in ganz, ganz dünn. Und die hast du, ein paar sind so rechts, ein paar sind links drauf gekommen. Manchmal glaube ich noch zwischen Freilauf und na, weiß ich gar nicht mehr genau, wie das alles war. Aber das war Also ich erinnere mich sogar noch an Gespräche, wo ich bei Tune dann auch mal angerufen habe. Also wer es nicht weiß, Tune kommt aus dem Schwarzwald, ne? Kann man anrufen, sprechen alle Deutsch und so, ist auch easy immer gewesen. Aber so richtig konnte mir auch niemand sagen, so ja, probier aus, so paar da, und du musstest eigentlich dann darauf achten, dass die Einbaubreite nicht über 142 wird, weil das ist die Einbaubreite, die du haben willst in deinem Rad. Und wenn zu viel drin sind, dann dreht sich, also ziehst die Steckachse fest in deinem Rad und dann dreht sich das nicht mehr gut. Also das waren die, du musstest dann immer wieder ausbauen und gucken und nachmessen. Ich fand das so scheiße, ey, ganz ehrlich. Und ich bin so froh gewesen, als ihr, also ich weiß gar nicht, für euch war das wahrscheinlich nicht das Thema, aber ich weiß nicht, warum Tune dann irgendwann verschwunden ist bei uns, aber ich war froh, ehrlich gesagt. Und dann letztes Jahr war ich auf der, wir waren dieses Jahr zusammen auf der Bespoke, ne? Nee, oder
Letztes Jahr,
letztes.
glaube ich, war
Dann war
das
ich
noch, ja.
vorletztes Jahr mit David auf der Bespoke und da haben wir Tune getroffen. Hat sich das so lange gezogen?
Nee, das war letztes Jahr.
Letztes Jahr, ne?
War David da mit oder waren wir zu zweit? Ich weiß es gar nicht mehr.
Wir waren zu zweit
Ja,
bei
ja.
letzten Bespoke.
Ja. Aber da waren wir haben wir mit Tune so erste Kontakte wieder gehabt. Ja. Meine ich, weiß ich nicht.
Hatte ich das nicht auch schon mit David?
Kann auch
Weiß ich
sein.
nicht mehr. Ja, auf jeden Fall, wir haben gequatscht auf der Bespoke. So, ja, hey, enjoy your bike, cool, dass ihr da seid. Und ja, macht ihr gar kein Tune mehr? Und dann habe ich gesagt, nee, wir finden die Shims scheiße. Und dann meinte der Julian, ja, die Shims gibt's nicht mehr. Und dann war ich so, okay, dann lass uns doch mal sprechen. Weil die Firma an sich fand ich immer mega sympathisch aus dem Schwarzwald, so. Geil, was aus Deutschland, was halt so quality-mäßig geil
Ja,
gefräst ist und so.
genau.
Und da waren auch immer so Easter Eggs drin. Zum Beispiel so auf dem Freilauf war immer so, da war so ein Ring und dann war so in, wie heißt das, Elbisch, hier so Herr der Ringe-mäßig, so in so einer, also einfach lustig. So, man hat gemerkt, das sind halt irgendwie lustige Leute, die auch mal so Spaß da einbauen. Und ich fand es schon immer cool. Und jetzt bin ich halt froh, dass diese Sachen sich so verändert haben. Und dann haben wir jetzt einfach mal so zwei Laufradsätze hier gehabt und haben die mal so, sind einmal durch die ganze Firma gewandert. Jeder ist mal mit dem Rennradlaufradsatz gefahren. Und das ist der Yocto mit so sehr, sehr leichten Narben und sind aber wirklich nur für Rennrad ausgelegt. Also kannst nicht am Gravel fahren, weil der Freilauf auch nur mit zwei Sperrklinken läuft und du kannst da keine Untersetzung fahren. Also so Mullet-Geschichten, wie wir jetzt am Envy haben, das ist nicht möglich. Da liegt zu viel Drehmoment an und das macht der Freilauf eventuell dann nicht mit. Also die Sperrklinken, da müsste man mehr Sperrklinken haben. Ist aber auch der ultra leicht und ja, schieß mich zum Mondlaufradsatz von Tune, kann man so sagen. Also ist auch hochpreisig. Aber es ist auf jeden Fall eine Alternative, die kann sich auf jeden Fall, kann mitspielen bei anderen hochpreisigen Laufrädern. Und dann gibt es die, also nicht die Yocto-Narbe, sondern die Nano-Narbe, die ist jetzt hier drin. Und das ist so das Ding, was in der Mitte liegt sozusagen. Und alle Narben überarbeitet, Felgen auch alle vom Design her anders. Alles wird in Deutschland produziert, außer die Felgen jetzt gerade oder in Europa. Und die Felgenproduktion versuchen sie jetzt nach Europa auch zu holen. Und also da arbeiten sie dran. Das ist natürlich immer ein Prozess. Man kann auch nicht alles machen. Und Tune kommt halt aus diesem CNC-Fräsen-Bereich. Und da merkt man in der Narbe, dass da unfassbar viel Qualität ist. Alles passt total gut aufeinander. Man kriegt das mit Stahl oder mit Keramiklagern und auch in ein paar verschiedenen Farben und so weiter. Qualitativ unfassbar geil. Mega breite Felge auch, also 30 mm Innenmaulweite.
Ach, hat die doch, okay.
Ja, und ist 45 mm hoch. Gibt es auch in anderen Höhlen, glaube ich, aber für uns ist die Felge interessant und die werden wir auch bei uns im Shop aufnehmen. Jetzt, wenn der Podcast rauskommt, glaube ich noch nicht. Wir schaffen es gerade zeitlich nicht,
Ja.
aber kommt. Könnt ihr auf jeden Fall die Augen offen halten
Ja, oder euch
und
melden, ne? Also wir haben sie schon hier,
genau,
ne?
ja,
Sie ist nur noch nicht sichtbar.
das ist kein Problem. Also wir
Ja.
können auch jeden Laufradsatz von Tune besorgen, so, das ist überhaupt kein Thema, aber den wollen wir auf jeden Fall abbilden und den Yocto auch, weil es einfach zwei, also wir sind sehr überzeugt, alle sind gefahren und haben den für, also haben die Laufräder für sehr, sehr gut befunden.
Ja, und es ist jetzt nochmal eine andere Preisklasse, ne? Liegt so zwischen FFWD und Envy, würde ich
genau,
jetzt mal sagen.
Genau, ja,
ne?
Ja.
So plus minus.
Ja, ja. Ja. Genau, also der Gravel-Laufrad ja. Jetzt, ne? Ja. Und der, jetzt komme ich wieder zurück zu dieser 90-Grad-Kurve, muss halt auch Sicherheit geben, ne? Also das muss ein steifes Laufrad sein, das irgendwie nicht nachgibt. Das darf nicht rumeiern, es darf aber trotzdem komfortabel sein. Und bei 45 mm, das ist schon eine Felge. Ich bin vorher zum Beispiel ein FFWD gefahren jetzt in dem Mock noch. Das sieht man auch in dem Video, glaube ich, wo ich noch die Garbe Ruck getestet habe. Die war nur 36 hoch und ich habe in der Zeit, als ich den gefahren bin, dachte ich so, geil, der Fast-Forward-Control in 36 ist eigentlich auch gar nicht scheiße, weil er halt nicht so windanfällig ist. Und wir haben auch schon öfter darüber geredet, so für mich ist das manchmal so, wenn man auch so Berge hochfährt und so, eigentlich ganz geil, dass da nicht so viel Wind reinflattert und ich habe halt weniger Angst. Kann vielleicht mit einer nicht so hohen Felge sogar schneller abfahren als mit einer hohen Felge, obwohl die aerodynamisch besser wäre. Und jetzt kommt aber der Clou, da habe ich mit Eugene auch letztens drüber geredet, weil der ist jetzt auch viele Laufradsätze Probe gefahren, alle möglichen Sachen am Rennrad und am Gravel. Und dass die Felgenhöhe nicht immer ausschlaggebend ist dafür, wie viel Crosswind anfällig die so ist. Weil das ganze Felgendesign an sich und wie die Felge sich verhält und so weiter, ist halt irgendwie maßgeblich dafür verantwortlich, wie fährt sich das. Und 45 wäre jetzt sozusagen auch so, also ich sag mal so, bis 50 ist bei mir noch okay, aber 45 müsste man eigentlich schon merken und ich finde es, also ich fühle mich ultra sicher damit.
Hab sie gar, hat ja auch einen leichten Bauch hier, das hilft
genau,
ja auch
genau.
Ein bisschen. Ne? Ja.
Dadurch, dass sie sowieso auch so breit ist und so, ich finde sie ultra schick. Der Freilauf hört sich richtig geil an.
Ja, habe ich eben beim Hierherschieben gemerkt. Ja,
das
ja.
Liebe ich richtig. Im Video habe ich schon gesagt, sie könnte für meinen Geschmack sogar noch ein bisschen lauter sein.
Ja.
Aber ich weiß, dass ich da ziemlich alleine draußen bin.
Ja.
Die meisten Leute wollen das ein bisschen leiser. Und also es hört sich echt,
hört sich echt gut an.
Sehr, sehr geil an.
Und ja. Die, aber das ist ja auch wieder, wo wir beide jetzt wieder parallel diesen Kompromiss haben. Ja, 4.5, 45 ist eigentlich das, was man im Gravel so als universell sehr geil fahren kann.
Ja.
Das ist eine geile Optik, du hast eine Aerodynamik schon mit drin.
Voll.
Kurvenstabilität, alles gegeben, aber eben nicht zu groß und nicht zu schwer. Und ne, das ist so, und es sieht, genau, und ich habe die 30 mm habe ich deshalb nicht gesehen, weil ich ja meinen Laufradsatz gewohnt bin mit 30er in Maulweite. Aber auf 45er Reifen.
Ja, ja,
dadurch,
genau.
Dass du ja die 55er hier drauf hast, baut das ja ein bisschen breiter auf und dann täuscht das.
Ja, ja, das
dann
stimmt.
Wirkt die gar nicht mehr so breit, als wenn das so in eins übergeht.
Ja.
Nee, also ist, genau, das war nämlich auch so mein Ding, dass diese 700C-Frage hatte ich hier nämlich stehen. Da wollte ich dich auch fragen, was ist jetzt dein Fazit? Weil wir beide ja gesagt haben, wird das nochmal besser jetzt mit den 700Cs gegenüber 650B, weil wir das sehr gefeiert haben. Und ich auch wirklich schon zwischendrin immer mal gesagt habe, na, ist das der richtige Weg hier mit 700C oder nicht? Also ich war da sehr skeptisch, bin dann viel gefahren und muss sagen, dass das schon eigentlich so der Step ahead überhaupt ist in den letzten 8 Jahren, würde ich sagen. Also wenn man jetzt sagt.
So dumm, weil 28 Zoll war halt schon immer da, ne? Und ich weiß, dass die Fahrradindustrie auch manchmal dumme Sachen macht, safe. Aber die war schon immer da. Man
es
hätte
war auch ja nicht alles schlecht, ne? Aber
nee,
wenn man jetzt mal ein eigenes Fahrrad oder auch andere Räder, die wir im Portfolio hatten damals, du hast auch damals das Cervelo genannt und solche so Aspero und so, alles, was es so gab, ne? Das war ja schon 700C und dann meistens 40 mm max. Oder teilweise auch mal 44 oder sowas. Aber, und das ist so der Punkt, und dann gab es ja lange keinen Progress, was bessere Fahrräder angeht. Ne? Wenn man jetzt sich das Open anguckt, das war ein ziemlicher Gamechanger damals. Das war so das Rad, was auf einmal 650B sehr gut konnte und 700C parallel auch gut konnte. Deshalb, weil sich der Reifendurchmesser ja ungefähr gleich war. in beiden Optionen mehr oder weniger plus minus. Dadurch fuhren die sich mit beiden Setups mega gut. Und es gab auch nicht wirklich was Besseres. Es gab sicherlich andere Fahrradhersteller, die auch tolle Geometrien hatten, die sich irgendwie schön gefahren sind. Aber im Gravel-Bereich war das so dieses State-of-the-Art-Ding. Vielleicht noch mit ein paar, mit zwei, drei anderen Mitwettbewerbern, die es auch ganz gut hingekriegt haben. Aber das war's. Und das war auch, finde ich, so für 4-5 Jahre. Deswegen hat das auch so lange gedauert, bis ich gesagt habe, ich will jetzt mal ein neues Fahrrad haben. Kam zwar UDH und sonst wie. Und es kam dann langsam dieser Shift auf 700C und wir wollen da 50 mm oder 45 oder 40 plus reinhaben. Und das war so ein Prozess, der hat, finde ich, so 2-3 Jahre gedauert, bis wir jetzt final an so einem Punkt sind, wo sich kaum noch ein Fahrrad blöd fährt, was auf 700C gerechnet ist. Also ich glaube, dass da jetzt nochmal ein Optimierungsprozess in Sachen Geometrie stattgefunden hat, bei allen Herstellern, die gucken ja auch alle voneinander ab, wo man jetzt sagen kann, okay, die fahren sich alle irgendwie geiler als die Räder von vor 8 Jahren. Egal welche, obwohl ich da dickere Reifen drin habe oder, wie du sagst, ein Zentimeter weniger Radstand auf einmal, trotzdem fährt sich's geradeaus geiler als vorher. Und ja, und das ist so, was ich auch festgestellt habe, dass sich die Räder, die im Moment, die ich so alle gefahren bin, natürlich das, was wir im eigenen Stall hier verkaufen und viel Premium natürlich auch, aber die sind halt alle perfekt gerechnet auf ihre Art und Weise.
Ja, ja, genau.
Also ein Envy Mock, mit dem war auch ein Rad, wo ich das erste Mal hinterm Kumpel, es ist also ein Trail, den ich da am Burgmoor Holz, da bei ihm Kronsberg näher habe, wo man wirklich die ganze Zeit so Slalom fährt, wo ich mithalten konnte mit dem. Bin ich hinter mit dem Envy Mock, mit unserem Envy Mock Proberad hier rumgeheizt und konnte mithalten. Mit dem Time kann ich das jetzt mithalten. Ich liege in der Kurve wie noch nie auf Gravel. Und auch mit dem Curve, dieses Spielerische, ne, was da auch, was ein bisschen anders ist dann, ne, und auch so spaßig, aber auch perfekt gerechnet ist. Und
ja.
Envy natürlich extrem krass mit diesen unterschiedlichen Gabeln auch. Und das kenne ich ja vom Melee auch im Rennradbereich, wo ich sage, krass, wie perfekt diese Geo ist in allen Lebenslagen. Ja. Und trotzdem dieser Komfort und trotzdem Seitensteifigkeit. Da spielen dann wieder die hochwertigen Laufräder, die sich ja auch in den letzten 8 Jahren extrem weiterentwickelt haben. Überleg mal, vor 8 Jahren haben wir irgendwelche Mountainbike-Laufradsätze da reingemacht mit Mountainbike-Reifen, weil es gar nichts anderes gab in 650B. Ja, und 700C genau. Haben wir einfach schmale Rennradlaufradsätze benutzt mit Gravel-Laufreifen drauf. Oder Mountainbike, im schlimmsten Fall Roadfelge mit Mountainbike-Laufreifen und so ein Quatsch sind wir ja gefahren. Das war ja alles richtig geil. Und besser als der Crosser vielleicht vorher mit den 33er-Reifen, aber wir hatten noch nicht dieses Ausgeklügelte, dass das alles so geil zusammengespielt hat, finde ich.
Ja.
Geometrie, Laufräder, Steifigkeit des Rahmens, die natürlich Geschmackssache ist. Ich habe mich ja gegen einen Envy Mock entschieden, weil ich gesagt habe, lieber so, oder für dieses Time-Fahrwerk, wo ich sage, die Vibrationen werden vom Rahmen aufgenommen statt vom Reifen, fahre da dann mehr Luftdruck zum Beispiel. Das Mock bin ich ja auch viel gefahren und da bin ich dann untertourig, so 10-20% weniger als der Reifendruckrechner, dann war das auch geil. Mhm. Und geil sind die halt alle.
Ja.
Und diese Nuancen, die es da jetzt gibt, aber trotzdem ist, finde ich, jedes dieser Räder momentan so diese 10-20% besser als das alte Modell. Auch wenn man das neue Open nimmt und so, ist auch viel besser in der Kurve. Laufruhiger irgendwie oder so leiser. Es fährt leiser, so dass man fast das Gefühl hat, es fühlt sich langsam an, was du vorhin gesagt hast.
Mhm.
Es knattert halt nicht, hat halt nicht dieses harte Fahrwerk und ist aber trotzdem schneller, obwohl es sich leiser anfühlt. Das Time ist auch ein sehr leises Fahrrad vom Layup, weil das nicht diese Hohlräume hat scheinbar oder diese Wachs, man weiß es nicht. Das fährt einfach leise. Wenn dann Stefan mit seinem Time hinter mir ist und an mir vorbeifährt, den höre ich gar nicht kommen.
Mhm.
Während andere Fahrräder viel lauter sind, obwohl wir hohe Felgen drin haben. Also es ist ganz, ganz spannend, wo da die Geschichte hingeht und dass wir da dass wir da dann wirklich uns vom Gegenteil überzeugen lassen, dass breite Reifen mit 700C doch irgendwie geiler sind.
Das ist der Hammer. Also hat mich mega umgehauen so und ich bin das Rad jetzt, weiß ich nicht, 500 Kilometer oder sowas insgesamt gefahren, würde ich mal sagen und ja, Hammer.
Ja.
Also auch vom so geometriemäßig, Was für mich ein krasses Ding ist, ist dieser Standover, also diese Überstandshöhe, weil ich da beim Open, das hat gepasst, aber jetzt mit diesem 49er Rahmen kann ich halt besser drüber stehen über dem Fahrrad. Und
Ach,
obwohl.
Überstandshöhe ist das, wenn ich auf dem Fahrrad stehe und das Fahrrad zwischen, das Oberrohr zwischen den Beinen
Genau,
habe.
ja.
Okay.
Dass du da keinen Platz hast, dann. Also, das ist eigentlich so. So haben wir früher immer so klassische Rennräder und sowas gekauft, ne? So mit so parallelem Oberrohr. Das ist das Wichtigste gewesen. Daran rechnest du, passt mir das Fahrrad oder nicht. Also, du willst nicht, dass du darüber nicht stehen kannst, so.
Ja.
Das ist natürlich bei, manchmal muss man Kompromisse eingehen, wenn man jetzt irgendwie so 65er Reifen fährt und sowas, dann das ganze Rad kommt höher. Bei dem Envy ist es jetzt so, eigentlich müsste es ja auch höher kommen, weil es sind halt größere Laufräder mit der gleichen Reifenbreite. Dadurch, dass das Tretlager aber 1 Zentimeter auch weiter abgesenkt ist als beim Open, habe ich oben dann auch wieder Platz gewonnen und das Sloping vom Oberrohr ist natürlich auch mehr.
Ja.
Das bedeutet, da wird der ganze Rahmen natürlich auch steifer, so, ne? Sloping ist mehr geworden, das Rahmendreieck wird kleiner, Rahmen ist einfach steifer an der Stelle, ist
Ja,
einfach
ja.
so. Und ich habe mehr Platz oben. Noch ein Vorteil, und das war beim Open immer so, manche Räder sind auch so konzipiert, wenig Sattelauszug, wie zum Beispiel das Kevin.
Ja.
Das macht auch Sinn, so wie Curve das gebaut hat. Hier an der Stelle ist es halt so. Ich habe halt mehr Sattelauszug, dafür habe ich halt mehr Überhöhung. Ich kann die Überhöhung aber auch fahren. Und meine Sattelstütze in Anführungszeichen, habe ich auch im Video gesagt, in Anführungszeichen, kann mehr arbeiten. Ist eine Carbonstütze. Jetzt muss man aber auch dazu sagen, ich wiege 60 Kilo nur, ne? Ist jetzt nicht die Welt drauf. Aber eine Carbonstütze ist für mich immer noch mal komfortabler als so eine knüppelharte Alustütze zum
Ja,
Beispiel,
kann
ne?
man ja in einfachen Worten sagen, die flext halt ein bisschen mehr.
Ist so,
Ja,
ja.
ja.
Und ja, fühle ich
Ja.
mich sehr, sehr wohl so.
Cool.
Ja, also Geometrie, Fahrgefühl und so, alles 10 von 10. Optik 10 von 10 für mich. Das ist aber natürlich sehr, sehr individuell. Und für mich ist es deswegen auch diese alte Farbe geworden. Und Envy hat eigentlich andere Farben jetzt dieses Jahr. Und die bringen auch jedes Jahr eigentlich ziemlich regelmäßig neue Farben raus. Aber wenn euch was aus den Vorjahren gefällt und euch von den neuen Farben zum Beispiel nichts abholt, dann ist es manchmal möglich, dass da noch Restbestände da sind. Jetzt ist es so, 49 ist die kleinste Größe. Da in der Regel gibt es da noch mal so ein, zwei Rahmen, die noch da sind. So. Gibt einfach nicht so viele kleine Leute, die so Fahrrad fahren und
Ja.
ja, genau, sind eher so die mittleren Bereiche, wie bei Schuhgrößen auch, ne?
Ja, Envy hat schon eine tolle Optik. Das ist ja auch beim Envy Melee so. Das ist so ein bisschen Understatement. Ne? Also
Ja.
dabei, also die Hochwertigkeit sieht man durch die Schönheit des Rahmens und nicht durch das Logo. Und also es ist nicht, dass der Markenname den Wert aufmacht, sondern die wirklich perfekten Proportionen des Rahmens. Und das, was ich ja beim Envy Melee auch im Video damals gezeigt habe oder wir auch hier schon oft gezeigt haben, wir haben ja die Rahmen auch in der Hand, wenn sie nicht aufgebaut werden
Ja.
und können da reingucken. Gucken mal, hier kannst du sogar durch das Fach natürlich reingucken.
Ja.
Das ist einfach extrem gut gearbeitet. Also Envy ist in Sachen Carbon einer der saubersten, ne? So wie Time ja auch.
Ja.
Und das sind so die beiden, die ich momentan auch an erster Stelle sehen würde, wenn man sich die von innen anguckt im Moment.
Und ich habe, wann war das? Vorletzte oder vorvorletzte Woche habe ich ein Rad abgedreht, ein Envy Mock auch in einer neuen Farbe. Hast du das gesehen, die
Ja,
schwarz-weiße?
das war auch
Und
cool. Ja, hätte ich
ja.
ja nicht gedacht, fand ich eigentlich auf ohne Anbauteile gar nicht so schick und dann, als es fertig war, war es richtig geil.
Ja, und ich fand es auf Fotos, also habe ich die neuen Farben gesehen und dachte mir so, oh nee, so schwarz-weiß mit so einem Strich durch, da einfach oh, langweilig. Und dann haben wir den Rahmen hier und da habe ich erst dann irgendwann gesehen, so, erst dachte ich, ah, okay, ist gar nicht schwarz, sondern so Anthrazit, ja, sieht ja ganz cool aus. Und dann habe ich irgendwann gerafft, dass das ein Klarlack ist
Ja,
nur.
ja.
Und du hast halt, also wir wissen ja durch diese ganzen Produktions-Factory-Tours und so, wie werden so Rahmen gemacht. Und ich wusste ja, irgendwo müssen die Matten ja zusammenlegen hier im Steuerrohrbereich, also wo Unterrohr auf
Ja.
Steuerrohr trifft und das Oberrohr. Und dann, wenn man dann sucht, dann siehst du die Kante, aber es ist wirklich auch nur, die Matten sind so geil gelegt und da ist keine Chance, dass da was irgendwie schief ist oder sowas. Und da denkt man ja so, okay, krass, das ist das erste Mal, dass ich auch einen Envimog jetzt irgendwie von außen sozusagen die Carbonstruktur richtig sehe. Könnte auch scheißegal sein, sieht man sowieso nicht, ne? Und früher bei Open war das auch, die haben da auch keinen Wert drauf gelegt, so. Also es muss auch funktionieren. Es ist im Prinzip jetzt auch, also ob die Matte jetzt irgendwie so in welchem Winkel die da richtig drauf liegt, ist in manchen Fällen für diese Optik am Ende und um glatt zu ziehen, ist da nicht so mega wichtig. Aber das ist halt krass. Also wenn du das siehst, dass von innen und außen die Rahmen halt so on point sind und das gibt halt ein extrem gutes Gefühl so, ne?
Naja, frag mich, was mein Time angeht, ne? Also da sind wir ja beide auf der gleichen Wellenlänge, was das
Ja,
angeht.
voll.
Oder eben auch die Metallfahrräder, die wir jetzt ja auch, wo wir auch alles sehen.
Ja,
Also
genau.
sowohl Jäger,
Jede
wir haben ja,
Schweißnaht
Alter,
so.
haben wir hier zwei Jäger gerade im Showroom stehen.
Oh, shit, ja.
Da könnt ihr euch auch mal drauf
Ja,
freuen.
das ist so, ja.
Zwei Rennräder aus Edelstahl.
Mit
Mehr sage ich mal
3D-Gedruckten.
nicht, aber
Ja.
das ist richtig krass.
Alter.
Auch. Das ist auch richtig
Ja,
krass.
da freue ich mich
Aber
auch
wir
drauf.
schweifen ab. Ja, eine Sache, die mich natürlich jetzt auch noch interessiert, dieses Storage-Ding. Benutzt du das?
Ja, okay. Die Geschichte ist nämlich folgendermaßen: Das Rad habe ich hier aufgebaut. Dann stand es im Showroom den ganzen Tag. Ich war im Büro und dann bin ich damit nach Hause gefahren. Und am nächsten, oder ich weiß gar nicht, vielleicht war es auch der übernächste
Ja,
oder
ich glaube, kann auch
überübernächste.
nach dem Wochenende gewesen sein. Ich
Oder
glaube, da
so.
war ein Wochenende dazwischen.
Ja, kann sein. Da meintest du dann zu mir so: Na, haben die Schokobons geschmeckt? Und ich so: Was für Schokobons? Und du hast so: Ja, sehr witzig. Und dann hast du reingeguckt, da waren keine Schokobons drin. Und dann meintest du: Ist ja ein guter Scherz,
Nee,
die
ich habe
sind
ja
nicht mehr
vorher schon
da.
reingeguckt. Ich habe ja
Ach,
gesehen, dass
hast du
keine
schon?
mehr drin. Ich hatte reingeguckt, es sind keine Schokobons
Ja.
mehr in dem Storage drin.
Geil. Ja, du
Und
verarsch mich doch.
dann habe ich gedacht, hat er gegessen, hat er gefunden, aber warum sagt er denn nichts? Ne, dann komme ich zu dir rein und dann dachte ich so, ja, das spielt er aber auch gut, ne? Ich frage ihn nach den Schokobons und er sagt, da waren welche Schokobons, ich weiß nichts und so. Da dachte ich, das kann doch nicht sein, die sind ja nicht mehr in dem Rahmen drin.
Ja, okay, also das Ding ist, ihr habt halt keine Tüte Schokobons da reingemacht, sondern eine ganze Tüte ohne Verpackung. Also
Eine
die waren
ganze
noch
Tüte bis auf
einzeln.
zwei. Zwei habe ich gegessen.
Ah, okay. Also die waren einzeln.
Witzigerweise passten die auch nicht mehr rein. Ich habe ja alles reingestopft und dann passten die nicht mehr rein, die
Also das
anderen beiden.
ganze Unterrohr bis nach oben war voll, oder was?
Nein, das Ganze, also gefühlt dieses Storage. Ich dachte, da ist halt ein
Ja.
Storage drin, packe ich Schokobons rein. Wie du
Alter.
die wieder rauskriegst, war mir ja egal. Dass das ganze Storage ja nicht, dass da keine Zwischenwände sind.
Ja, das Geile ist nämlich, also für diese Storage gibt es so zwei so Neoprentaschen, wo man was reintun kann, dass das
Ja,
auch
so wie so
nicht,
eine Strumpf, ne? Ja.
genau, das klappert dann nicht. Einen längeren nach oben und einen kürzeren nach unten so. Und dann hast du
Ja.
so zwei so Henkel, da kannst du die so rausziehen, damit das einfacher geht. Und ihr habt die da jetzt einfach so reingekippt und dann bin ich halt das Wochenende gefahren über Gravel und sonst was.
Bisschen hat sogar die Sonne geschienen.
Glücklicherweise war es nicht so mega heiß,
Ja,
Alter. Wenn
ja.
das geschmolzen wäre, dann hätte ich einfach so einen Schokobatzen da im Lager gehabt. Und dann habt ihr es mir, irgendwann habt ihr es mir geglaubt, okay, dass da wirklich vielleicht noch welche drin sind. Und dann habt ihr so ein bisschen geschüttelt und das musste sich freirütteln. Und dann sind die da rausgefallen, Schokobon nach Schokobon. Und ihr habt an meinem Fahrrad aber eine halbe Stunde, glaube ich,
Eine halbe
rumgeschüttelt.
Stunde haben wir gearbeitet, bis wir den letzten auch rausgekriegt haben. Und wir wussten ja nicht, wie viele, aber wir haben es halt dann irgendwie. Also man hat ein sehr großes Storage, weil man kann da Sachen reinpacken und dann wandern die einmal durch den ganzen Rahmen. Das heißt, ihr könnt den ganzen Rahmen voll mit Kram packen. Nächstes Mal weiß ich nehme lieber doch eine Socke oder irgendwas und pack das da rein.
Ja.
Und mir war nicht bewusst, dass du so doof bist, diese Storage gar nicht zu benutzen.
So doof. Aber das ist auch krass, ne? Weil, also ich weiß nicht, von vielen Seiten hört man immer wieder oder sieht auch bei Fahrradherstellern, ja, Storage. Jedes Fahrrad kriegt jetzt Storage, Storage, Storage. Überall muss man was reinpacken. Und für mich war das von Anfang an das Fach super überflüssig. Also ich habe auch jetzt nichts drin und also man könnte ja, wenn man Werkzeug und sowas dabei hätte, könnte man das zum Beispiel da reintun. Aber ich habe niemals Werkzeug dabei. Ich vertraue Tubeless einfach so doll und meinem Fahrrad auch, dass da, also, wenn nicht, dann rufe ich halt Julia an, dass die, ob die mich abholen kann. Also, das ist halt mein Notfallanker sozusagen. Mein Gott, ich kann auch im Bus steigen oder so und nach Hause fahren. Und ich bin mit Tubeless, sogar als ich eine Tubeless-Panne im Harz mal hatte, bin ich damit auch noch nach Hause gekommen. Zwar nicht auf vollem Druck, aber ich bin nach Hause gefahren damit. Und ich vertraue dem einfach so, so doll, dass ich...
Bis es dann irgendwann doch mal platt ist.
Ja, aber das, ich fahre das ja schon Tubeless seit, weiß ich nicht, 6 Jahren oder so.
Ja, vielleicht bist du auch zu leicht, dass bei dir wirklich kann nie sein. Was passiert.
Leicht und wenig Druck halt, ne?
Ja, ja. Tja.
Also ich weiß nicht. Ich kann mir vorstellen, zum Beispiel, dass ich da, ich würde halt nicht mit diesen Neopren-Sachen arbeiten, da habe ich keinen Bock drauf, das dann da reinzustopfen und wieder rauszuholen und so. Und ich sehe auch, ich will halt eigentlich Sachen auch im Zugriff haben. Wenn ich zum Beispiel so an Essen oder so denke, würde ich da auch nicht reinpacken. Ist natürlich toll, dass da eine ganze Tüte Schokobons reinpasst.
Mehr wahrscheinlich, wenn wir nach oben noch ja, so eine Socke voll gepackt hätten.
Ich weiß nicht, ob das Lenken irgendwann schwer wird, man da oben angekommen ist. Ich könnte mir vorstellen, dass ich da vielleicht mal eine Regenjacke reinstopfe. Also da sehe ich den Sinn für mich am meisten, dass ich irgendwie so eine kleine Panormal-Regenjacke oder so da reinstopfe oder irgendwie sowas, weißt du?
Tja, ich würde es wahrscheinlich schon, also ich fahre auch mit Werkzeug durch die Gegend, ne? Aber
an der Satteltasche dann so, ne?
Ja, ja, also ich habe das dann doch irgendwie mit dabei und da ist dann auch immer Geld und da sind ja 1000 Sachen mit dabei, also so eine Knopfzelle vielleicht noch und ich habe ja so ein Setup, was mich auch nicht nervt, weiß ich nicht. Wenn du Bikepacks oder so, ist es aber vielleicht doch eine Option, wo du irgendwie viel unterkriegst, wo, was weiß ich, eine Nasszelle in so einer Socke drin oder so, wo du dann das nicht woanders reinpacken musst. Ne?
Ja, gut, ja, das kann ich mir vorstellen.
Das ist im Alltag natürlich gut. Das war mir nicht bewusst, dass du da nicht noch, ich habe gedacht, wenigstens, irgendwann wird er doch da mal reingucken. Naja, es war aber echt gar nicht so einfach, ne? Die sind dann immer durch den Rahmen wir haben dann, Gott sei Dank, es ist ein kleiner Rahmen und er war leicht.
Ja.
Und wir haben den Überkopf und dann hier nochmal geschüttelt und dann hatten wir wirklich so eine Handvoll Schokobons dann draußen, dann war immer nochmal hier und da einer.
Ja.
Aber ich glaube, wir haben jetzt wirklich alle raus. Also ich glaube, das haben wir haben ja dann wirklich nochmal ganz, ganz viel und nochmal wieder irgendwo gerüttelt und nochmal aufkommen lassen, das Rad, und dann waren sie zum Glück alle weg.
Ja, zum Glück ist das nur Schokolade, ne? Also,
aber trotzdem. Jetzt,
sagen wir mal so, in 3 Jahren ist mein Innenlager im Arsch und dann wechsle ich das oder sowas, ne? Das wäre ja Pain, wenn da so ein verschimmeltes Brot oder so rauskommen würde. Also da bin ich schon froh, dass es nur ein Schokobon ist.
Mein Learning war, wenn ich das nächste Mal jemandem eine Freude mache, dann packe ich es in eine Tüte rein, damit es nicht im ganzen Rahmen rumwandert. Oder eine Socke hätte ich wahrscheinlich genommen. Irgendwie sowas, wo man es in eins wieder rausziehen kann. Das Ding war auch, diese komischen Storage-Socken lagen hier nicht rum. Ich weiß gar nicht, wo du die hast. Hast du die
zu
schon?
Zu Hause,
ja. Ich weiß gar nicht, ob
im
die dann...
Im Schrank.
Ja, ja, die waren halt nicht hier, sonst hätte ich es da reingepackt.
Ja.
Naja.
Ja, das war auf jeden Fall das ist so viel zum Storage. Also ich benutze es halt irgendwie nicht. Ich finde es auch cool, dass es da ist und so. Es stört mich auch nicht, dass es da ist.
Ja, ja.
Aber ich hätte es jetzt nicht gebraucht. Deswegen habe ich mir kein neues Fahrrad jetzt aufgebaut.
Nee, das ist auch für mich das letzte Argument, was ich nutze. Storage, nur wegen so einem Storage-Department würde ich mich nicht finden. Das ist ganz unten auf der Liste. Mhm. Irgendwie gefühlt völlig uninteressant für mich.
Ja. Und dafür ist es halt trotzdem so, ich wollte das Rad ja sozusagen in der Mitte haben zwischen allem. Also es darf racy sein, es darf aber auch Bikepacking sein. Ich möchte so beides eigentlich damit machen können. Und dafür ist es halt, wie gesagt, für mich genau in der Mitte. Und deswegen war für mich auch klar, also die Hebel habe ich vom Open abgebaut, die Red-Hebel. Da geht nichts drüber, müssen wir nicht mehr durchkauen. Ich glaube, mittlerweile haben alle verstanden, wie gut wir die finden. So.
Ja, ja.
Und schaltungsmäßig gab es für mich auch nur 2 Optionen, entweder SRAM Explorer oder SRAM Transmission. Beziehungsweise die Garberock-Variante wäre jetzt auch noch ein Ding gewesen, wo ich gesagt hätte, ja, wäre vielleicht was. Da haben wir aber auch in den letzten Podcasts schon...
Gibt es jetzt ja auch das Video live,
ja, genau.
Gesehen, war auch cool, ja.
Genau, also das Video sagt es eigentlich schon aus, so Ich fühle mich in der Transmission-Welt prima aufgehoben. Der 13. Gang, der fehlt mir persönlich gar nicht. Ich will den Rettungsring, ich will, dass es bulletproof ist und einfach unter Volllast alles funktioniert und so. Und das ist halt mega geil. Ich habe auch nur ein GX-Schaltwerk und eine 1275er-Kassette dran. Also nicht irgendwie jetzt
1275 könnte man auch denken, 12 bis 75 Zähne.
Ja, das ist also sozusagen
die Bezeichnung.
Ja, ja. Nicht die günstigste, aber ich glaube die zweitgünstigste Kassette, okay, die es so gibt. Also die
1275.
Kostet schon ein bisschen mehr als 1275 auch, aber ja, also die funktioniert halt genauso, ne? Bin ich total zufrieden mit.
Ja, also sowas mit so dieser Teller, den du hinten drauf hast. Fürs Training ist es besser, wenn du im wäre fast das Rad umgekippt hier. Wenn du in diesen Alpen unterwegs bist, fährst mit einer 1:1-Übersetzung und dann stehen 22% auf deinem Tacho, da brauchst du auch nicht mehr Kniebeugen abends zu machen.
Nee, das glaube ich, ja. Also ich habe das ja auch.
Wobei ich glaube, das wäre auch scheiße mit 52 Zehen gewesen davon.
Ja. Ich habe das auch bei David ja gesehen, wie er mit seinem Curve da mit 1:1 geklettert. Also habe ich ihm vorher auch schon gesagt, also warum tust du dir das an? Also mach's doch nicht. So, es ist doch, kannst du dir ja aussuchen. Das ist da, wenn man sich gerne selber auspeitschen möchte, dann kann man das ja machen. Aber also ich fühle das nicht. Mir ist das egal.
Ja, es ist halt das eine mit Frequenz hochzufahren. Auf der anderen Seite war es jetzt, es ging aber auch. Es sind ja diese 22% hast du ja nicht permanent. Mhm. Wenn du sie permanent hast, ich bin auch schon 22% mit Mullet gefahren, da irgendwo so einen fiesen Pass am Farkasee war das, glaube ich, mal, wo ich, das waren, glaube ich, 600-700 Meter über 20%. Mhm. Da hilft dir auch keine Mullet mehr, da war ich auch schon fit und hatte trotzdem 160er Puls. Und 160er Puls ist bei mir schon sehr hoch.
Ja.
Und das hatte ich jetzt hier nicht. Hier konnte ich immer noch mit 140, 150 konnte ich eigentlich ganz gut hochfahren, obwohl ich nur 1:1 hatte.
Genau, jetzt kommt es aber auch auf den Untergrund an, ne? Und ich fahre halt gerne grobe Sachen und das war in Malaga zum Beispiel natürlich auch so. Da war klar, es wird sehr grob und ich fahre auch mal matschige Sachen. Und gestern bin ich beim Benter Berg gewesen und das war halt ultra matschig da hoch. Und ich bin halt, habe so schon Traktion verloren wegen dem Matsch oben und war im letzten Gang. Und das ist sehr klar, also mit einem größeren Gang, also wäre ich da durchgerutscht und dann wäre da nichts mehr passiert, ne?
Ja, weil du dann weniger rund treten kannst, ne? Du kannst dann mit einer schlechteren Übersetzung kannst du weniger rund treten, also hast so ein schlechter Dosierbarkeit. Also du kannst jetzt ja mit einer höheren Frequenz kannst du ja weicher, in Anführungszeichen, wie kann man das sagen, weicher treten, sodass du nicht Geschwindigkeitsunterschiede am Hinterrad hast. Während du, wenn du einen ganz schweren Gang am Limit trittst, dann ist es ja wuff, wuff, wuff. Und in jedes Mal beschleunigt das Hinterrad kurz und
das ist
verlangsamt
zu viel Drehmoment
sich.
Dran.
Halt. Genau, und dann dreht es durch, weil du nicht dieses, weil du im toten Punkt durch den zu schweren Gang eben nicht mehr treten kannst, also nicht mehr genug Kraft auf die Pedale bringen kannst und dadurch ist das Drehmoment, würde ich sagen, unrund.
Naja, das Drehmoment ist auch zu viel, deswegen gibt es halt in so 4x4 Autos, ne?
Ja, ja.
Deswegen gibt es halt diese Kriechgänge, diese Untersetzungen.
Ja, ja, stimmt, ja, ja.
Und genau, also das ist halt einfach das Ding. Du brauchst halt, um diese Traktion zu kriegen, dann einfach sehr, sehr kleine Gänge.
Oder deswegen halt wirklich schneller hochfahren, dann rutscht auch nicht durch.
Ja, genau, das kann man natürlich auch machen.
Ja, es ist, wie gesagt, das war auch tatsächlich bei mir so ein kleines Learning. Jetzt war es für die 6 Tage egal und für das einmal Berg hoch und runter, aber würde ich mich da länger aufhalten? Ja, würde ich wahrscheinlich in meinem Fall, haben wir sogar vor dem Urlaub drüber gesprochen, würde ich in meinem Fall sagen, ja gut, mindestens auf 42, 46 gehen. Das ist, glaube ich, schon ein ganz gutes Ding oder vielleicht sogar ein 40er Kettenblatt vorne draufballern. Dass man die Variante macht oder man baut tatsächlich seinen Laufradsatz um auf Mullet. Aber dann wäre das wieder mit 2 Laufradsätzen wieder auch nicht so geil, wenn du jedes Mal die Kassette abschraubst und sonst wie.
Also ja, es gibt halt nur diese Gabaruk-Variante, dass du einen so hast.
Ja, ja.
Da haben wir auch drüber gesprochen. Oder ja, du kannst natürlich auch mit dem Kettenblatt irgendwie
Ich glaube, das einzige
das regeln.
Sinnvolle ist das Kettenblatt. Wenn
Aber
man,
da musst
zumindest
du
wenn man
natürlich
zwei
auch, genau,
Laufradsätze hat.
eine neue Kette brauchst du natürlich trotzdem, weil du also mit diesen Full-Mount-Systemen natürlich die Kettenlänge vorher bestimmst und so, ne?
Genau, da würde ich zwei Kette
Ja.
und Kettenblatt ins Regal legen, wenn ich es nicht brauche, und
Ja.
dann würde ich es umbauen.
Ja. Aber dann hast du natürlich auch nicht den ganz hohen Gang, also das Zehnerritzel bleibt ja, ne? Und
Ja.
dann, wenn du den gerne treten willst, dann verlierst du den natürlich. Also bist du, ja.
Tja, aber das ist so, das stimmt schon. Also die Transmission bin ich ja auch hier im Benterberg und so ein paar Mal auf einigen Rädern gefahren, die ist auch schon geil. Und ich habe ja auch jahrelang nichts vermisst mit den 12 Gängen.
Ja.
Spannend wird natürlich, wenn es sowas mal irgendwann mit 13 Gängen gibt. Aber ist noch nicht absehbar.
Ja, für mich halt nicht, ehrlich gesagt. Also ja, nehme ich mit dann, wenn es das gibt, so ist, also ist, aber ist mir egal, ehrlich
Ja, du
gesagt.
hast aber auch die, genau, das wäre mir bei so einem Rad auch egal. Wenn ich jetzt ein Rad mit 55er Reifenbreite hätte und dieses Allroad-Ding nicht hätte, wo ich auch mal Straße mitfahren würde, wäre mir es auch wurscht. Ich mag halt bei der Explore diese Geschichte, wenn ich dann geradeaus fahre, kleine Gangsprünge in den schnellen Gängen und fertig.
Ja.
Das ist so das, ne? Das wäre, wenn ich jetzt ein, und das ist ja nicht, ist ja in der Diskussion, wenn ich mir auch ein Rad mit 55, 60er Reifenbreite aufbauen würde, würde ich auch eine Transmission nehmen. Weil, egal. Kleine
Ja,
Gangsprüche
auf
jucken mich
jeden
da nicht.
Fall. Ja, da macht gar nichts anderes Sinn.
Nee.
Ja. Genau, wenn es so grob wird und so, dann
Ja,
sehe ich
ja.
das auch so. Deswegen war es irgendwie klar. Also muss eine Transmission dran.
Ja,
Ich habe
geil.
aber trotzdem 42 Zähne vorne, das ist jetzt nicht so wenig, ist jetzt auch nicht übertrieben viel, könnte auch mehr sein, aber mit 42 fühle ich mich total wohl.
Ja.
Ja, immer noch Gemini-Kettenblatt. Da gibt es immer so einen bei YouTube, schöne Grüße gehen jetzt raus, der verteufelt die anscheinend und schreibt immer wieder, dass die kaputt gehen. Aber ey, wie viele Tausende von Kilometer ich mit diesem Kettenblatt schon abgerissen habe, das hält halt.
Ja, komisch auch
Schon
manchmal. Naja,
witzig.
ja.
Ja, nee, und ansonsten.
Lenkerband ist sehr schick.
Ist auch mein Pick. Heute. Pick ich.
Gut.
Also pick ich später.
Ja. Was ist das für ein Lenker? Den hattest du übernommen, oder?
Das ist der Envy Gravel Bar und ich hatte vorher einen 44er Lenker und habe jetzt einen 42er. 42 ist von dem Gravel Bar sogar das Schmalste, was es gibt. Also sonst hätte ich wahrscheinlich sogar 40 genommen. Der ist unten relativ breit, ist 54, also doll ausgestellt. Ich liebe aber das Shaping von dem Lenker so. Also wie der sich anfühlt, wie er oben geformt ist. Und ich habe halt so eine breite, runde Auflagefläche. Und der Gravel Bar von Envy ist halt auch zugelassen für so Clip-Ons zum Beispiel. Also du bist halt, und das war auch eigentlich so ein bisschen mein Fazit, dass das Rad so durch diese, es ist modern und alles ist integriert und aerodynamisch und so. Es ist aber trotzdem, hat es noch so viel offene Sachen. Also zum Beispiel mit dem Gravel Bar jetzt. Ich kann da Clip-Ons montieren. Ich kann da auch eine Rootworks-Tasche montieren. Ich kann da alles Mögliche ranbauen, was ich will. Eine Klingel oder sonst sowas. Genauso mit der runden Stütze. Ich könnte eine Dropper-Seatposter reinbauen, so eine Amps-Senkbare. Und ich habe auch an der Gabel Anschraubpunkte und so. Also es
Genau,
ist
das heißt,
irgendwie.
für vorhin über das Bikepacking wollte ich das noch sagen. Du hast ja
Ja.
sogar Gabelanschraubpunkte, ja.
Naja, es hat irgendwie alles, was ich brauche und habe irgendwie genug, was ich da ranschrauben kann oder optimieren könnte.
Ja, was ich an dem Gravel Bar ja auch schön finde oder an den Envy Bars an sich, dass ja die Unterlenkerposition, dass die immer sehr weit einem entgegenkommt.
Das
Also
stimmt,
sie
ja.
schieben, sie haben eigentlich, das machen, glaube ich, andere Lenker so nicht. Also sie gehen wirklich, wenn du in den Unterlenker gehst, kommst du auch näher dran an dein Knie, in Anführungsstrichen, oder an deinen Körper. Und dadurch wird es vom Abstand Sattel zum Lenker gar nicht so ein großer Unterschied, ob du Unterlenker oder Oberlenker fährst. Also ich
Ja.
fahre mit den Envy-Lenkern viel mehr Unterlenker, als ich früher gefahren bin, weil die einem entgegenkommen.
Ja.
Ich weiß nicht, wie ich es in Worte fassen soll, ne? Das ist halt einfach.
Ja, der Reach ist einfach nicht so weit von den
Genau.
Clips so, ja.
Das ist einfach ein Relais. Und unten hast du natürlich auch dann mehr Komfort, ne? Also unten flext es auch mehr. Das ist bei irgendwie auch krass, wie unterschiedlich die nachgeben, je nachdem, wo du die anfährst.
100%, ja.
Sind wir wieder bei Envy. Bin schon ziemlicher Envy-Fan geworden, was sowas angeht. Die sind schon sehr ausgeklügelt, die ganzen Sachen. Sowohl Laufräder als auch Lenker oder eben auch das Rad selber. Die wissen da schon, was sie machen. Haben da schon eine gute Rezeptur in ihren ganzen Abstimmungen, was die Sachen angeht, finde ich.
Ja, also bei manchen Sachen ist es so, manchmal denkt man so, ja gut, das ist die Marke, die da so teuer ist.
Ja.
Aber es ist auch echt, also Quality ist halt top-notch und da steckt eine Menge Design drin, was man jetzt nicht auf den ersten Blick sieht, sondern anfassen muss sozusagen. Ja, ja voll. Aber dadurch, durch diese, also den Lenker, ich habe auf dem 44er Lenker, habe ich mich oben auch wohl gefühlt für ein Gravelrad, aber unten war es mir zu breit. Der war dann 56 und ich bin im Open fast nie im Job gefahren, ehrlich gesagt. Und hier fühle ich mich jetzt richtig wohl. Das ist schon cool. Und dadurch komme ich auch ein bisschen weiter zurück und kann dadurch aber auch wenig bis gar keine Spacer fahren. Also ich könnte auch ohne Spacer fahren, aber ich denke auch ein bisschen an die Zukunft und so. Und dann vielleicht will man dann doch mal, und bei Envy sieht es halt auch gut aus, ne?
Ja, ja.
Das ist die Spacer, die halt genau wie der integrierte Vorbau geformt sind. Das passt sich, schmiegt sich halt so geil dem Rahmen an. Das ist halt schon echt schön.
Ja, sehr cool.
Ja.
Spannend hier. Alle mit neuen Rädern unterwegs. Mhm. David, du, ich. Ja, jeder ein anderes. Jeder komplett anders.
Ja, finde ich auch echt geil. Also hätte ja auch sein können, dass wir alle das Gleiche fahren und das auch nicht abgesprochen oder so. Ja. Es ist halt zufällig mega geil und jeder in der Firma kann halt über sein Rad dann auch perfekt erzählen. So, ne?
Genau. Und es ist so verschiedene Ideen und Punkte, die einem dann wichtig sind und warum man das will. Ne? Du, bei dir waren es die 55er Reifen, bei mir ist es wieder was anderes gewesen. Bei David, der hat eine schöne, mit dieser Geometrie ist, glaube ich, auch ein ganz wichtiger Punkt bei ihm gewesen, wie er es sich aufbauen will. Auch breite Reifen, Fan, solche Sachen. Das ist schon sehr spannend, macht halt auch super Bock. Ja. Also für einen selber und aber auch in unserem täglichen Job hier mit anderen Menschen, die sich Räder aufbauen. Wie gesagt, das Krasseste ist eigentlich das, was wir jetzt da gerade im rennradmäßig in Stahl im Showroom stehen haben.
Das stimmt.
Wirklich krass.
Ja.
Und das ist auch wirklich Individualität an die Grenze gebracht am Ende des Tages. Das ist schon.
Unsere Räder crazy. Sind alle von der Stange davon, also dagegen, ne?
Ja, ja. Das ist krass. Ja, ja. Denkt man.
Ja,
aber es ist schon sehr, ist ja sehr, so. Das ist halt das, ne? Und das macht viel, viel Bock. Gut, dann haben wir jetzt hoffentlich nichts vergessen und wir kommen hier schnell durch die Sendung. Fehlen nur noch die Picks. Dann fang du mal an, weil das ist ja dann der.
Schließt an jetzt, ne?
Schließt an, genau.
Genau, haben wir nicht im Shop und ich wollte mal wieder irgendwas fahrradmäßig picken und nicht irgendwie den nächsten Gaumenschmaus oder so. Und ich picke heute die Firma Camp and Go Slow. Also ist tatsächlich entstanden durch so einen Wortwitz, weil Camp and Go Slow und Campagnolo sozusagen in der gleichen Schrift geschrieben, also kann man in der gleichen Schrift schreiben und dann haben die so Sticker rausgebracht davon in der Campagnolo-Schrift und alle möglichen Rip-Offs von Camper-Stickern mit Camp and Go Slow. Fand ich unfassbar witzig, komme aus Amerika, folge ich auch schon so viele Jahre und das Lenkerband, was ich hier am Envy habe, also das Rad ist ja relativ schlicht und ich habe dieses Lenkerband von denen schon seit 2 oder 3 Jahren zu Hause und das habe ich mal, ich habe mir Fahrradteile bestellt aus Japan und manche so Vintage-Bahnradsachen und so hat man nur da gekriegt, ne? Und dann habe ich das importiert und habe gesehen, die haben auch das Lenkerband und dann bestelle ich mir nochmal eins mit. Das ist auch jetzt nicht so günstig, also kostet, glaube ich, so umgerechnet so ein Fuffi ungefähr. Ich fand es aber so geil und fand die Firma auch immer geil. Ich wollte das einfach nochmal bestellen. So, jetzt lag das 2, 3 Jahre zu Hause, weil es bei jedem Rad, was ich hatte, habe ich das immer so drum gewickelt, so, also nicht abgemacht, so, dass dieses Schutzband, sondern immer so drum gewickelt, so, ah, nee, irgendwie ist es das doch nicht. Und jetzt musste ich so lange warten, bis ich das richtige Rad dazu habe. Und ich finde eigentlich, also ich finde, es passt ganz gut dran. Zu Hause wird was anderes gesagt, aber Meinungen sind auch unterschiedlich.
Ah, okay.
ja, also ich finde es auf jeden Fall cool. Ist ein, die machen Lenkerbänder und auch noch so kleine Täschchen und sowas. Ich finde das alles so, so ein bisschen, also so typisch amerikanisch, wüstenmäßig, würde ich mal sagen, mit so Klapperschlangenmuster und all sowas. Und in so Erdhöhen bin ich ja auch ein großer Fan von und ja, hat auch eine geile Dämpfung. Also ich finde das Lenkerband total super.
Ja, ja, es fällt auf.
Ja.
Also es war, ich finde es auch geil. Also es ist ja so tatsächlich wie so eine Schlange, ne? So ein Schlangenmuster.
Schon. Und es ist halt, also eine Sache, wo man geil auch noch so schlichte Räder mit irgendwie, das macht halt immer Bock. Also auch wenn das 50 Euro kostet, ist das halt, das macht das Rad halt komplett anders. Ja. Ne? Und du fasst da an und alles. Und das ist halt
ja, so, das ist das Einzige, was du von deinem Rad siehst und das Vorderrad.
Genau, ja.
Sonst siehst du ja nichts während der Fahrt.
Ja, stimmt.
Also siehst du eigentlich nur deinen Lenker, dein Tacho und das Lenkerband.
Ja, das ist das, wo du dein
Rad berührst. Und du fährst es an, ne? Das muss ich geil anfassen. Das ist einer, das ist, unterschätzt man. Ich habe ja im Time-Video gesagt, kommen wir zum wichtigsten Part an meinem Rad, was das Zubehör angeht, Lenker. Mhm. Finde ich schon eigentlich das Wichtigste
100%, überhaupt.
Ja. Den siehst du und den fährst du an die ganze Zeit.
Ja, da machst du ein anderes Fahrrad aus deinem Fahrrad irgendwie mit.
Ja, den Lenker finde ich auch spannend. Mhm. Lenkerband auch. Ja, geil.
Ja, das ist es.
Cool. Ich habe auch was mitgebracht, passend zu eurem Video vom vorletzten Wochenende. War das vorletzte oder letzte Woche? Letzte Woche habt ihr ein Video über Bikepacking hochgeladen von Davids gesamten Fahrrad, was er gepeilt. Ich hab das im Urlaub gesehen, dass das Video live ging.
Übermorgen geht's los. Heute, wenn der Podcast rauskommt.
Ja, ja,
ne?
Geht's. Nee, Samstag. Ja, morgen geht's los, wenn ihr es Freitag hört. Da habe ich das Video gesehen. Im Urlaub abends im Bett auf dem iPad YouTube angemacht. Gucke ich mir mal schnell das Bikepacking-Video an. Dachte, das wäre so ein 10 Minuten. Eine Stunde 10.
Alter, habe ich auch gedacht, dass wir das in 10 Minuten filmen.
Alter.
Scheiße, ey. Ja, die sind immer lang, die Videos.
Ja, und dann habe ich es während der Autofahrt mal nebenbei laufen lassen. Und sehr unterhaltsam. Mhm. Habe ich dann 1000 Sachen gelernt, die David da in seinem, wo, was er wie, wo mitnimmt und warum und weshalb. Also es kam auch ganz viel positives Feedback. Also diese Stunde haben sich ganz viele Leute angeguckt. Also die lohnt sich.
Also Bikepacking-Videos, was habe ich in meinen Taschen, sind auch immer sehr, sehr gefragt. Muss man einfach mal sagen. Also wenn ihr auch YouTube macht, dann rate ich euch auch mal so ein Video hochzuladen. Haben wir schon einige gemacht und ich fand es jetzt auch spannend, weil David hat jetzt gerade seine Sachen gepackt und ich wollte auch selber wissen, was macht er, was ich nicht mache und kann ich da noch was von lernen und jeder kann irgendwie immer noch mal entweder was lernen oder einen guten Tipp geben. So, ne?
Genau, und dem gebe ich ihm jetzt.
Sagst du es ihm auch oder muss er den Podcast hören?
Ja, muss er hören. Wenn er Glück hat, kriegt er es noch mit bis Freitag. Jedenfalls hat er seine Cura Prox in die Kamera gehalten.
Das ist die Zahnbürste, oder?
Die Zahnbürste. Ja. Und woher du die Zahnbürste kennst, wahrscheinlich, weil ich sie schon mal erwähnt habe.
Ach so.
Weil du hast nämlich in dem Video, irgendwo habe ich schon mal gehört, irgendwer benutzt die noch.
Scheiße, dann warst du das. Ja, geil.
Dann dachte ich, ja, lustig mit der Cura Prox. Und dann hatte ich aber, unabhängig von dem Video, vor 2 Wochen, weiß ich nicht mehr woher, aber jedenfalls tauchte Cura Prox Travel Set auf.
Okay.
Und ich nutze ja mittlerweile auch elektrische Zahnbürste. Also ich picke hier andauernd Zahnbürsten.
Ja, stimmt.
Elektrische Zahnbürste, habe aber vorher, wenn man manuell putzt, muss man eigentlich mit Cura Prox putzen.
Dann hast du die auch schon mal gepickt, oder?
Kann sein, ja. Also Cura Prox, ich habe auch noch ein paar übrig, weil ich jetzt elektrische habe. Wer eine haben will, kann ich zuschicken. Weil ich die auch tatsächlich, habe ich David angeboten, ob er eine haben will, aber der nutzt auch eine elektrische, der nutzt Cura Prox auch nur unterwegs, wo er die elektrische nicht mitschleppen will. Und das ist richtig geil, weil Cura Prox hat ein Travel Set, was so klein ist, wo die einzig wahre Zahnbürste drin ist, nämlich eine Cura Prox, weil wie gesagt, wenn man manuell putzt, will man mit einer Cura Prox putzen und die sieht aus wie so eine, ja, also es gibt ja Leute, die sägen ihre Zahnbürsten ab. Mhm. Und hier hast du halt einfach ein Ober- und ein Unterteil, was du zusammen machst, und hast aber eine ganze Zahnbürste dann, die du nicht absägen musst, weil du das Ober- und das Unterteil ja mitnehmen kannst.
Ey, das finde ich nämlich auch ultra nervig, da bei diesen, das ist ja ein toller Tipp, die abzusägen, dass die klein wird, aber ich hasse es, damit Zähne zu putzen.
Ja,
also
ja.
Das ist mir viel zu klein.
Und dann gibt es ja auch Reisezahnbürsten, aber die sind immer Schrott. Mhm. Und hier kriegst du halt Schweizer Handmade Travel, also Curaprox zeichnet sich halt doch. Langlebig sind die, und ich habe die ja wirklich, bevor ich elektrisch angefangen habe zu putzen, die haben sehr weiche, feine Bürsten und sonst wie, und diese werden auch von ganz vielen Zahnärzten empfohlen und so. Das ist so die Zahnbürste. Auch nicht ganz billig, aber dadurch, dass die ewig halten gegenüber dem, was du sonst aus dem Drogeriemarkt rausholst.
Was kostet so eine Zahnbürste dann?
Also das Reiseset kostet jetzt 10, 11.
Und okay, ich glaub, da hast du auch noch Zahnpasta.
Und Zahnbürsten kaufst du, glaube ich, auch für einen 10er oder 12, dann mit 3 Stück drin oder so. Was die jetzt genau kosten, weiß ich gar nicht.
Ja, aber mit 3 Stück, das ist dann doch
ist es wert. Normal,
also ein Markenpreis sozusagen.
Ist die beste, genau, ist die beste Zahnbürste, die du haben kannst. Natürlich auch ein bisschen Plastik und Kram ist normal, wie es halt ist bei Zahnbürsten. Danach kannst du ja dein Fahrrad damit sauber machen, aber das hat sich auch erledigt mit Kette wachsen.
Ja, also wir haben oft auch so für unterwegs so Bambus, oder ist das, ich glaube, es ist
ja, aber die kann ich nicht ab im Mund. Mhm. Die sind so, die machen so ein komisches Mundgefühl bei mir.
Okay, ja.
Also die sind
dann auch mit
probiert.
Schweineborsten und.
Weiß ich nicht. Ich hab da verschiedene Holzdinger probiert und meine Zunge klebt da dran gefühlt.
Okay.
Also für mich funktioniert
das nicht.
Die
Zunge putzen mit dem Bambus.
Ja, die kommt ja da dran irgendwie. Also es ist so ein, das ist so wie wenn jemand mit Styropor knirscht. Also so ein Gefühl.
Okay.
Also ich mag das dann einfach nicht.
Ja, verstehe.
Weiß ich nicht. Aber hier ist halt so eine kleine Box. Mit einer Curaprox Zahnpasta, mit dieser zweiteiligen Zahnbürste. Und das Ganze ist wirklich super klein.
Und die Zahnpasta, hast du die schon mal probiert von denen?
Nö, ich nehme das jetzt auch beim Bikepacking auch das erste mit. Und du hast sogar hier so ein Ding, mit dem man zwischen den Zähnen sauber machen kann. Also du hast nicht kein Floss, sondern, ja, was sind das? Ich weiß gar nicht, wie die heißen. Das werde ich jetzt tatsächlich bei der Bikepacking-Tour das erste Mal probieren, wie das überhaupt geht. Also ich will das jetzt nicht mit den Fingern anfassen. Also
für die Zahnzwischenräume oder was?
Genau.
Ja, ja,
also das ist so eine kleine Mini-Bürste, mit dem man wie auch immer zwischen die Zähne putzen kann. Flossing ist, also wenn man zu Hause ist, nimmt man einfach Zahnseide, aber das ist ja für unterwegs. Zahnseide fand ich jetzt auch nicht so ein Riesenproblem. Da würde ich mir halt für den Meter abmachen und einfach so mitnehmen.
Nimmt jetzt auch nicht so viel Platz weg. Nee,
aber ich fand halt das geil.
Kannst du auch da reinstecken.
Entweder nimmst du die Box mit, wenn du es noch minimalistischer haben willst, nimmst du halt nur die Zahnpasta und die Zahnbürste mit und fertig.
Ja.
Also, ich finde es halt mega cool, dass es eine Curaprox ist, weil das ist sowieso das, was ich immer mitnehme auf Reisen. Also, und da eine zweiteilige Curaprox ist ja der Gamechanger eigentlich für jemanden, der Curaprox kennt. Ja. Ich weiß gar nicht, als ich es damals gepickt habe, haben auch, glaube ich, einige reagiert und haben gesagt, ja, genau, die Zahnbürste muss man nehmen.
Die gibt es wahrscheinlich in 1 Million Farben auch, oder?
Ja, ja.
Ja.
Also ich habe jetzt dem Kollegen habe ich tatsächlich, also ich habe David tatsächlich so eine Box mal mitgebracht.
Ja,
in rosa. Weil ich dachte, weiß ich nicht, für dich habe ich jetzt noch keine mitgebracht. Brauchst du auch eine?
Nee, alles gut.
Habe ich jetzt heute Morgen drüber nachgedacht, der arme André, den setze ich jetzt hier aber sowas vor die Nase und jetzt kriegt er keine. Aber der bikepackt ja auch nicht mit.
Das stimmt, genau.
Ja, aber würdest du auch sowas kaufen oder hast du da eine Lösung?
Für unterwegs?
Ja.
Ich habe in letzter Zeit wenig Bikepacking, ehrlich gesagt, gemacht über so mehrere Tage. Und wenn, dann habe ich einfach so eine lange Zahnbürste mitgemacht. Also ich finde, das passt bei mir immer noch irgendwo rein. So, ich habe Zahnbürste meistens in der Rahmentasche und da macht es eigentlich keinen Unterschied.
Schmeißt sie doch einfach in Storage rein.
Ja, ja. Da passen bestimmt 50, 60 Stück rein.
Ja, ja. Ja, ich habe auch, ich wäre jetzt auch, normalerweise nehme ich auch eine Curaprox mit, die nicht zweigeteilt ist.
Ja.
Fertig. Und das habe ich jetzt nur gemacht, weil es Curaprox ist und so lustig.
Mhm.
Und weil es halt irgendwie auch gerade passt, weil ich halt eben damit unterwegs bin. Und das Ding kaufe ich jetzt ja und werde ich bestimmt 10 Jahre, ich weiß halt nicht, die wird ja nicht schlecht.
Ja, ja.
Also ich würde es jetzt nach der Reise wahrscheinlich einmal unter das kochende Wasser halten, trocknen lassen, zack, wieder rein und dann ist die ja wieder steril, mehr oder weniger.
Naja, wird schon gehen. Nee, ja. Alles gut. Tobi hat mir Sonnencreme auf den Tisch gestellt für dieses Wochenende.
Sehr gut.
Hab auch was gekriegt.
Ja. Also wie gesagt, Cura Prox, ich verlinke das unten, kostet glaube ich 10, 11 Euro dieses Reiseset.
Ah, geil.
Und wenn man es noch minimalistischer haben will, dann packt man die Sachen einfach aus und packt sie in so ein Tütchen rein, schätze ich. Aber die Box hilft natürlich auch dabei, dass es nicht irgendwie, die hat sogar sehr so Luftlöcher, dass das Wasser abfließen kann oder dass es atmen cool. kann ja, wahrscheinlich.
Ja. Mega.
Und es ist made in Switzerland. Grüße an die Schweiz. Cura Prox Travel Set. Verlinke ich.
Super.
Haben wir's.
Haben wir's, oder?
Ja.
Ja, ist doch eine Mediumlänge dann genau. geworden.
Gott sei Dank hatte ich ein bisschen Urlaubs, sonst hätten wir nur eine Stunde voll gekriegt. Lange über Urlaub gesprochen.
Jetzt hätten wir uns noch überlegen müssen, über was wir sonst so sprechen.
Aber.
Ja.
Okay. Nee, aber wie gesagt, Fahrt ins Stubaital. Lohnt sich. Ein Hannoveraner, also ein Tiroler, der jetzt in Hannover lebt, hat sich auch über Strava gemeldet und mir viel Spaß in seiner Heimat gewünscht.
Ja.
Schöne Grüße cool. gehen raus. Und guckt euch bei Strava die schönen Fotos an. Tatsächlich ist das immer so die Phase im Urlaub, da habe ich immer viel Zeit und viel Muße, auch mal oben am Gipfel stehen zu bleiben und tolle Fotos zu machen. Habe auch immer die Ricoh oder beim Wandern die größere Kamera dabei, die Fuji. Und das ist schon, das muss ich euch auch nochmal mit auf den Weg gehen. Alter, nehmt nicht immer diese Handys, ey. Manchmal mache ich Handyfotos, weil es gar nicht anders geht. Und das Einzige, um da noch ein bisschen Gefühl in die Bilder reinzukriegen, ist dann irgendeinen dummen Effekt draufzulegen.
Ja.
Dass du sagst, okay, ich drücke nochmal hier schnell einen Effekt drauf und dann sieht es irgendwie wenigstens nicht ganz so flach aus. Aber es ist halt, wenn man das einmal diesen Blick dafür hat, dann ist jede echte Kamera, also zumindest wenn der Sensor groß genug ist, hat halt doch mehr Leben, mehr Tiefe drin als ja. so ein flaches Handybild. Also es kannst du aufpeppen, dann sieht es okayisch aus. Mhm. Wenn du da, machen ja auch viele, dass sie da einen Effekt drüber legen, aber es ist halt auch viel beliebiger Kram, der daraus kommt. Wenn du gut fotografieren kannst, sieht ein Handyfoto ja trotzdem nicht schlecht aus. Aber am schlimmsten ist ja, die meisten machen ja wirklich nur noch zack, raus, zack, 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 zack. Und dann ist da noch nicht mal Gedanken drüber gemacht. Und deswegen, echte Kamera.
Ja.
Das ist auch ein Pick. Habe ich ja schon oft genug gepickt.
Ja,
kauft eine Ricoh GR. Und zwar die alte Version.
Okay. Die alte?
Ja, die neue ist gar nicht die Ricoh GR 3, nicht die 4 nehmen.
Oh.
Ich weiß gar nicht, ob es die 3 noch gibt zu kaufen.
Okay.
Ich bin wieder zu alten, weil die 4 ist in der Trikottasche zu anfällig. Die muss ich jetzt mal in die Reparatur geben und dann verkaufe ich sie.
Ach, scheiße.
Weil da geht die Lamelle nicht richtig zu, dann haben sie Plus-Minus-Tasten haben sie rechts da, wo sonst immer mein Daumen liegt. Das heißt, wenn ich sie aus der Trikottasche raushole, hole ich sie genau oben rechts an der Ecke, habe ich sie in der Hand, weil die so leicht ist. Mhm. Und dann mache ich das Foto und dann packe ich es wieder rein. Aber während ich das Foto mache, fängt er schon an, Plus-Minus zu drücken, weil da jetzt so eine scheiß Wippe ist, die da vorher nicht war.
Ach so, okay.
Da, wo ich, aber das ist vielleicht auch, weil ich sie so trage und weil ich es während der Radfahrt auch manchmal Bilder mache, gerade so bei Social Events. Normalerweise bleibe ich stehen, aber wenn ich jetzt von meinem Fahrenden oder von Eve, während sie fährt, ein schönes Foto irgendwo machen will, dann muss ich es ja während der Fahrt irgendwie hinkriegen.
Mhm.
Und oder will ich zumindest. Und das ist so, das nervt ein bisschen, weil ich kann da ja auch nicht hingucken.
Ja.
Also ich will ja nicht auf das Display und gucken, ob ich irgendwas verstellt habe. Also und wie gesagt, sie hat jetzt irgendwo eine kleine Macke an den Lamellen, die mal zugehen, mal nicht. Dies geht schneller an, wahrscheinlich schnellerer Motor, gleichzeitig empfindlicher. Also die Ricoh GR3, vielleicht gibt es die sogar billiger irgendwo. Das ist mein Tipp. Und der wichtigste Tipp ist, aber das ist kein Pick, weil das ist in eigener Sache. Peak Design hat, ich weiß gar nicht, ich glaube, das haben wir nur im Enjoy Your Camera Store, hat neue Gurte rausgebracht.
Okay.
Peak Design. Weil die sind richtig geil. Das ist jetzt hier Postshow, ne? Postshow, ohne dass die Hauptshow weggegangen ist. Die haben die Form Rope. Nee, ist das überhaupt Form Rope? Nee, stimmt gar nicht. Wo ist es? Da. Peak Design Mobile Cuff. Den verlinke ich euch unten nochmal. Ich weiß gar nicht, ob wir den im Bikeshop auch drin haben. Versuche ich nochmal zu klären.
Ach so, fürs Handy? Nee,
genau.
Aber nicht fürs Handy, doch.
Genau, das ist eine Handschlaufe eigentlich fürs Handy. Jetzt sage ich euch, ihr sollt keine Fotos mit Handys machen, kauft euch die. Da werden mitgeliefert so zwei kleine Schlaufen und sogar tatsächlich für die Handyhülle auch so eine Schlaufe. Mhm. Das ist so ein kleines Plättchen, wo dann durch den USB-C-Anschluss unten man da auch die Schlaufe dran machen kann. Und jedenfalls ist das eine Handschlaufe, die man abnehmen kann. Und es gibt auch einen großen Gurt davon. Das heißt, du kannst die Handschlaufe abnehmen und einen großen Gurt und kannst dir die Kamera umhängen. Und wenn du so eine Handschlaufe haben willst, die nutze ich jetzt nämlich beim Fahrradfahren. Weil normalerweise habe ich tatsächlich diese Garmin-Dinger daran gepopelt. Beim Garmin ist ja immer so ein Bändchen dabei, damit es nicht vom Lenker wird. Das mache ich nie dran. Mhm. Und das ist aber geil, weil das so klein ist. Und leicht und an der Kamera nicht stört. Und das habe ich immer in die Kameras mit an die Rico mit reingefriemelt, damit ich, wenn ich an die Trikottasche gehe, durch dieses Bändchen durch, am Handgelenk die Kamera schütze, dass sie nicht runterfallen kann. Mhm. Weil ich sie ja nur mit zwei Fingern in Anführung oder drei Fingern in der Hand habe. Und mit dieser Schlaufe ist das alles noch viel geiler. Die ist zwar ein bisschen größer, aber in der Größe verstellbar. Und dieses Handschlaufending ist so groß, dass man schneller reinkommt. Also es ist intuitiver. Zack, rein, Kamera raus, Foto machen. Und ich kann es halt auch abnehmen, wenn es mich nervt. Wenn ich die Kamera in der Hosentasche im Alltag tragen will, brauche ich vielleicht diese Schlaufe nicht, kann ich sie einfach abnehmen. Ja. Und ich habe mittlerweile sogar an der großen, an meiner Fuji, an der großen Kamera, die ich jetzt nicht in der Trikottasche tragen kann, die trage ich dann mit dem Mobile-Gurt und habe auch gleichzeitig die Mobile-Handschlaufe mit dabei. Das heißt, wenn ich jetzt sie so rumwandere und da habe ich es jetzt nur umhängen gehabt, aber wenn ich jetzt in der Stadt bin und wirklich oder viel fotografiere, würde ich die von dem großen Gurt abklipsen und auch diese gleiche Handschlaufe nehmen. Das ist zwar für so große Kameras nicht gemacht, aber für den Einsatzzweck, wie ich ihn jetzt benutze, ohne da großartig, weiß ich nicht, ich fand es mega geil, auch super bequem. Ich bin damit ja rumgewandert, obwohl es einfach nur eigentlich so ein Handygurt ist. Also den gibt es halt auch in lang. Du hast jetzt diese Handschlaufe gesehen, aber den gibt es halt auch in lang.
Ah ja, okay.
Du kannst auch das lange nutzen, um dein Handy zum Beispiel als Tasche zu tragen. Das ist eigentlich der Anwendungszweck, den ich, so wie du, Reifen, die nicht erlaubt sind, so mache ich damit Sachen, die eigentlich nicht dafür gedacht sind bei Peak Design.
Ja.
Ich verlinke euch den unten mal. Weil vielleicht haben der ein oder andere das gleiche Problem. Aber diese Handschlaufe ist tatsächlich der Game Changer, weil die so eine große Öffnung hat, dass ich da easy hinten reinkomme. Mhm. Und wenn du dann so im Alltag damit fotografieren willst, also für die Fotografen ist es dann wichtig, dass sie es richtig eng zumachen können. Aber das ist ja für mich egal. Also richtig geil. Die Peak Design ja sowieso immer richtig geil. Kann man nicht genug von haben, auch was die Taschen und.
Ah, da kriegt man auch immer Bock. Jetzt habe ich auch Bock, wieder eine Kamera zu aktivieren und mitzunehmen auf Fahrradfahrten.
Outdoor-Hüfttasche ist auch der Gamechanger. Die Outdoor-Hüfttaschen vom Peak Design kann man auch beim Radfahren easy tragen. Die nehme ich dann nämlich in der mittleren Version Größe, glaube ich. Da packe ich dann die fette Kamera rein, wenn ich da mal Bock drauf habe.
Mhm.
Und es war wieder so gut, dass ich die Kameras dabei hatte. Ich habe drei Bilder oder Yves hat dann alles mit dem Handy gemacht und dann habe ich die daneben gestellt, teilweise das gleiche Motiv und das ist ein Unterschied wie Tag und Nacht. Aber die Rico hatte auch einen geilen Schmelz. Mhm. Und das ist so das Wort, was man benutzen muss oder was ich benutze, wo man merkt, da ist ein tolles Gefühl in den Bildern. Und das heißt ja nicht, dass es die perfekte Schärfe und das perfekte Leica-Objektiv sein muss, aber sie hat halt ein tolles Gefühl.
Ja.
Und da schließt sich der Kreis immer wieder auch zum Radfahren. Das ist das, was ich auch was du zu den Time-Tune-Laufrädern sagst und zu dem Rahmengefühl und zu den Reifen und den Luftdruck.
Muss einem selbst gefallen
irgendwie. Dieser Schmelz, den das Fahrrad auch hat, wo man sagt, okay, da passt alles.
Ja, ja.
Und ne, denn dann, das ist so, ne, und das ist eigentlich so ganz spannend, weil man das nicht so richtig quantifizieren kann und sagen kann, das fährt sich jetzt so und das fährt sich jetzt so.
Ja.
Gutes Schlusswort, ne? Das zum zweiten Mal.
Ja, ist doch schön. Dann können wir jetzt noch ein bisschen über Hannover Verkehr und öffentliche Verkehrsmittel reden und so.
Ja.
Ja.
Samstag geht's los auf Bikepacking-Tour. Schöne Grüße an die, die mit dabei sind.
Genau, und
Overnighter.
wenn ihr in Garmisch-Partenkirchen oder Umgebung seid, dann sagt doch mal Hallo bei.
Kannst du fährst du denn dieses Gravel-Event? Weißt du schon, ob du das hinkriegst?
Fahren? Nee,
Fahren.
ich bin am Stand da bei
Musst am
Corus.
Stand. Also du kannst dann abends fahren nach Feierabend.
Ja, vielleicht.
Auf jeden Fall. Ist ja lange hell. Vielleicht schaffst du es ja bis an die Schneegrenze.
Zugspitze kann man leider nicht hochfahren, ne?
Nee, nee, nee. Ja, ist auch richtig. Also du kannst, glaube ich, ein Stück noch, da gibt es so Feldweg, also auch, aber auch 15, 20% oft.
Geil.
Aber ich bin da oft gefahren in Garmisch. Das ist geil. Das ist alles geil.
Ja, ich habe ein paar Sachen im Auto auf jeden Fall. Mal gucken, was alles so reinpasst. Aber ich versuche die Fahrräder auf jeden Fall
Ja,
reinzuquetschen.
ja.
Ja.
Ja, viel Spaß dort.
Ah,
Okay.
ebenso.
Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Viel Spaß bei der Pre-Show.
Tschüssi.
Ciao. The fun part of the week. Our podcast is starting now. Ist auch geil, ne? Dass wir uns hier einfach quatschen können, die Urlaubsgespräche führen können und dabei noch Geld verdienen. Also ist alles Arbeitszeit.
Hast auch, ja, das stimmt. Und hast auch noch den kolumbianischen Geisha locker gemacht, habe ich gesehen gerade.
Stimmt. Stimmt. Guten Kaffee.
Ah, der ist zu heiß noch.
Ja, ich lasse den auch noch mal ein bisschen stehen.
Mist.
Stell den nicht zu weit in die Mitte, damit der Fokus sich nicht
Ach so,
verirrt
ja.
auf die
Jetzt
Tasse.
ist nur die Tasse scharf, ja.
Sitzt du überhaupt gut, dass das Laufrad noch sichtbar ist? Ja.
Weiß ich nicht. Passt das alles so, oder?
Ja, schön, dass du dein Rad noch mal sauber gemacht hast, so wie ich letztes Mal auch.
Ich habe das Video auch so gemacht. Ich dachte mir, dass es kommt auch wieder authentisch. Es ist ja so.
Copy-Paste einfach den Quendler kopiert.
Stimmt, hast du auch gemacht. Ja,
Hast du es auch nochmal
tatsächlich.
sauber gemacht und saubere B-Roll drüber
Nee,
geschossen?
nee.
Das habe ich noch gemacht. Die Mühe habe ich mir noch gemacht.
Obwohl, ich muss es auch heute wahrscheinlich noch sauber machen, weil ich es mit nach Garmisch-Partenkirchen nehme wohl.
Und dann im Kofferraum dreckig machst.
Ja, damit nicht alles hier super dreckig wird im Auto.
Ja.
Ja, aber das habe ich im Video auch gesagt. Ein Gravelbike, das ist ja die meiste Zeit eigentlich dreckig, ne? Und das muss ja dreckig auch gut aussehen.
Das Geile ist, man muss es nicht mehr so viel waschen, weil die Kette nicht mehr dreckig wird.
Da hast du auch recht.
Beim Graveln war es früher so, nach einer Matschefahrt bis nach Hause gekommen, hat es dein Fahrrad gewaschen, war Pflicht.
Ja.
Und durch die gewachste Kette ist eigentlich alles dreckig am Fahrrad, außer die Kette. Das ist so krass. Ich wasche ja auch tatsächlich seitdem mein Rad nur noch mit Wasser.
Ja, habe ich gesehen im Video.
Nur noch, aber wirklich nur noch. Immer mal wieder taucht das auf. Ich nehme nur noch Wasser. Dann mit der Bürste drüber und was dann wichtig ist, damit du nicht irgendwie so Wasserschlierenflecken kriegst, hinterher noch mit dem
Abledern sozusagen.
Ableder mit so einem, wie heißt es, Mikrofasertuch
Ja,
rübergehen
ja.
und fertig. Seitdem habe ich keine Chemie in meinem Garten. Hat mich eh genervt, ne? Auch wenn es Mag-Off noch so toll ist und wir haben da auch einen Abfluss, wo das reinfließen kann und so.
Alter, stimmt.
Aber
Da
es
kann ja jetzt
ist.
gar keiner mehr was sagen. Fahrrad war ja immer so ein bisschen Grauzone mit so Kettenöl und so, was man da so verliert,
Ja,
ne?
vor allem damals, wie wir das gefeiert haben, den Pressure Washer, hieß der so,
Ja.
von Mag-Off,
Diese
der
Kanone habe
ja
ich
diese
auch.
Kanone, die richtig Schaum gemacht hat und
Ja.
dein Fahrrad war sauber und sonst wie. Und jetzt brauchst du alles nicht mehr.
Splitter, ne?
Also es ist ja wirklich nur noch Wasser und Schlamm, der da am Fahrrad dran ist. Es ist ja kein Öl mehr.
Ah, hast du recht. Also ich meine, in den Lagern ist Fett, ne? Ein bisschen treibt man da auch raus, aber ich glaube, das ist
Ja,
wirklich
aber das
so
ist irgendwie,
marginal.
was ich halt habe, ist am Steuersatz zum Beispiel, habe ich manchmal so eine Dreckdings, die ich vergesse sauber zu machen, so einen kleinen Streifen, weil da ja Öl ist und so und das hängen bleibt.
Ja.
Aber sonst, ja, und dreckig sieht es ja immer geiler aus, als irgendwie passt, gehört das ja mit dazu.
Hat irgendwie beides was, ne?
Ja.
Aber ja, ich finde ja, so neue Schuhe sehen manchmal auch noch nicht so richtig gut aus. Erst wenn die so ein paar Tage eingelaufen sind.
Ah, ich habe
Alter.
meinen Pick hier, meine Wanderschuhe von Vivo Barefoot, die haben sich richtig bewährt. Das war ja richtig mit Schnee und Lette und was nicht alles.
Hey
Und
Tops.
funktionieren. Mega. Ja, mir unten so Zähne drunter und ich war teilweise weniger rutschig unterwegs als Yves mit ihren echten Wanderschuhen, die nicht barefootmäßig unterwegs war. Und tatsächlich so Kleinigkeiten, ne? Die haben die Sohle hier so ein bisschen rumgemacht. Wenn du dann doch mal gegen Stein gegenführst, das war halt, wenn ich mit den Leguanos gewandert bin, war das dann schon immer mal schmerzhaft, wenn du irgendwo aus Versehen gegen so ein,
das glaube ich,
im Zeh gegenkommst. Und das ist so der beste Kompromiss aus Barefoot-Feeling und einen echten Wanderschuh zu haben. Ne? Also es ist, also die haben auch hier so eine Kunststoffummantelung, also wirklich, dass du so gegen Steine und Kram so ein bisschen geschützt bist und trotzdem hast du dieses Ground-Feel noch, dieses direkte, direkte. Also es echt hat sich bewährt.
Ja.
Und sie sind halt auch cool, wenn es draußen jetzt regnet und man zur Arbeit fährt. Aber ich habe die Schnürsenkel ausgetauscht. Da sind so komische, so ganz dünne. Es gibt ja so ganz dünne Schnürsenkel, die.
Aber so stretchy? Oder?
Ja, das sind so dünne, die du eigentlich mit so einem Schnellverschluss hast, die du einfach so zumachen musst. Die sind wirklich nur so 1-2 Millimeter dick.
Die man an so Taschen und so manchmal
drin hat. Ja, das ist ganz praktisch, wenn man seine Schuhe wirklich bis oben rum zumacht. Mhm. Ich lasse aber eigentlich diese Knöchelsocke frei. Das heißt, den letzten Schnürsenkel nehme, also das letzte Loch nehme ich gar nicht mit rein, weil ich mich dann zu eingezwängt fühle. Mhm. Und dann sind diese komischen, da musste ich das erstmal abschneiden, weil dieser Schnellverschluss da dran war. Dann kriegst du den auch nicht wieder zu und was nicht alles. Und dann sah es irgendwie kacke aus. Jetzt habe ich normale Schnürsenkel drin.
Krass, ey.
Aber wer, glaube ich,
jetzt nicht also gedacht.
Fällt, glaube ich, nicht auf, dass es die falschen sind.
Ja, es sieht richtig aus. Also die Schuhe sehen nie richtig aus für mich, aber dass es so passt irgendwie.
Bisschen Alpendreck drin. Ich habe mich da ja voll dran gewöhnt. Also wenn andere das tragen oder so, ich finde, das hat ja einen Style, aber das kannst du auch nur, wenn du in dem Game drin bist, glaube ich. Ja. Heute Morgen war hier in Hannover, Amsterdam. Hast du das mitbekommen?
Nee. Ach so, Bahnstreiken wahrscheinlich, ne? Okay.
What the fuck, Alter. Das ist wie in Amsterdam am EG, stehen die da in Zweierreihen an der Ampel und man fährt da in so einer Schlange los mit Menschen und mit dem großen mit dem großen Nachteil, dass es keiner kann. Mhm. Also sie wissen nicht, was sie tun. Und die Infrastruktur natürlich auch entsprechend irgendwie crazy aufgebaut ist.
Ja, es kommt an seine Grenzen. Man muss halt Ampelphasen abwarten, mehrere wahrscheinlich manchmal, ne?
Das vielleicht nicht, wenn man das kriegt man irgendwie hin.
Aber ich meine jetzt zum Beispiel hier über eine Fußgängerampel da und die Insel, zum Beispiel hier im Küchengarten bei uns, da haben wir ja diese Insel und es wird ja erst immer nur eine grün und dann stehst du in der Mitte. Das geht ja gar nicht, wenn da auf einmal viel zu viele Leute stehen eigentlich.
Ja. Wobei die Ampel ist ja jetzt eigentlich besser als vorher, weil ja keine Bahnen mehr kommen. Weil die Ampel ist ja die Hölle am Küchengarten, wenn da eine Bahn kommt, ist ja erstmal komplett, stehst du da als Fußgänger 5 Minuten, wenn du Pech hast.
Ja, das stimmt. Das ist weird. Und eigentlich müsste es ja grün sein.
Ja, ja.
Ja.
Also, und auch die Autos in den Nebenstraßen. Also, wie ich heute auch von Autos ausgebremst wurden, die nicht wussten, wie sie parken sollen und sonst. Also, es war crazy.
Aber eigentlich auch krass, ne, dass man, wenn man so viele Leute auf dem Fahrrad sieht, dann denkt man so, ach krass, die haben alle ein Fahrrad. Und die könnten auch mit dem Fahrrad irgendwie zur Arbeit fahren. Und dann denke ich mir manchmal auch so, also aber einfach nur, weil ich so Straßen, jetzt bashe ich wieder den öffentlichen Nahverkehr hier, aber ich mag ja Straßenbahn fahren überhaupt nicht. Und dann jetzt haben wir gerade auch so eine Zeit wieder, alle haben diese 2-3 Tage Erkältungsdinger irgendwie. Die halbe Firma hat sie auch schon durch. Und da willst du ja, also ich will dann gar nicht in die Bahn fahren und mit so 1000 Leuten eng an eng und dann weiß ich ja, dass ich das auf jeden Fall kriege. Und aber irgendwie scheint es trotzdem attraktiver für manche Leute zu sein als Fahrradfahren. Das verstehe ich nicht eigentlich.
Ich bin auch so ein Straßenfahrbahn-Hater gewesen und so Busse und sonst wie. Und ich finde es gar nicht mehr so schlimm. Weil das ist so, das ist, glaube ich, nicht das, wo man sich ansteckt mit Kram. Ne? Das ist eher das Restaurant, wo du stundenlang mit einem Erkälteten sitzt, der es noch nicht weiß vielleicht. Ne? Das ist ja so die ansteckende
auch so mit
Phase.
Überall
ist ja ganz
anfassen und so.
Ja, mach ich nicht.
Ja, ich versuche das auch immer nicht zu machen.
Anfassen und wenn du sobald im Büro ankommst, Hände waschen, ist ja wurscht. Aber wenn du das machst, dann darfst halt ja nicht die ganze Zeit in der Nase rumpopeln. Anfassen, Nase popeln und sowas. Ne? Das ist ja so das Ding. Aber das ist so, weiß ich gar nicht. Also Ich habe das dann manchmal, dass ich dann so bei Regenwetter mit dem Brompton fahre und dann, wenn es dann zu regnerisch ist, stelle ich mich da in die Bahn rein und eigentlich ist es ganz praktisch. Vor allem jetzt im Stubaital sind wir auch, als wir im Urlaub waren, ganz viel mit dem Bus da einfach rumgefahren. Wie geil das war, das Auto stehen zu lassen. Und den Tag, wo das Auto nicht steht, kann ich, das mache ich im Stubai-Bericht. Bus und Auto, Schnee und sowas, mache ich im Stubai-Bericht. Da okay, kann gespannt. Ich da nochmal drüber reden, dass ich ja auch so ein Bushater bin und jetzt auf einmal nicht mehr. Ja. Aber okay. Es ist so, das mit der Straßenbahn lasse ich gar nicht, weil das ist nicht so schlimm. Da sind natürlich viele Menschen, Wenn du da nicht alles anfasst und sonst wie und für 10 Minuten mit oder 20 Minuten mit jemandem, der erkältet ist, in einem Raum zu sein, das macht dir keinen Infekt. Das sind andere Gründe. Da musst du schon entweder angeschlagen sein, selber schon vorher oder weiß ich nicht.
Ja, nicht jeder Mensch hat hier das goldene Immunsystem wie du, ne? Also so super sporty und sowas. Da gibt es ja auch andere Leute, die jeden Infekt einfach mit einsammeln. So. Und manchmal ist es halt einfach, das weiß ich nicht. Ja, ich kann mir vorstellen, dass es bei dir nicht so ist. Und bei mir ist es eigentlich auch nicht so. Ich bin nicht so mega anfällig für jetzt jede Krankheit oder irgendwie sowas. Aber ich weiß nicht. Ist ein Gefühl. Und ich will damit ja auch eigentlich nur sagen, dass wenn ich die Wahl habe zwischen Bahnfahren und Fahrradfahren, dann ist für mich immer so, Fahrradfahren ist doch viel entspannter. Und dann ist natürlich dieses Regending, aber jetzt habe ich auch die Regenhose hier bei dir über dem Fahrrad gesehen und so. Dachte mir so, ja, gibt halt Möglichkeiten. Und jetzt haben wir halt auch eine geile Temperatur, ne? Selbst wenn es regnet, ist es halt easy.
Ja, bei mir ist halt jetzt halt bei Schnee und Glätte auf, ne? Da bin ich 2 Monate gar nicht mit dem Rad gefahren, das war scheiße. Ja. Und da bräuchtest du die Bahn, da fährst du natürlich auch nicht, weil die ganzen Gleise zugefroren waren. Dann musst du selber mit dem Auto, willst du auch nicht unbedingt. Oder es ist auch gefährlich oder irgendwie blöd. Ja. Und das ist halt so, ne? Und jetzt streiken die 2 Tage hintereinander wohl. Jetzt habe ich mir überlegt, wenn die mal 40 so einfach mal einen Monat streiken, dass mal die Leute einen Monat jeden Tag zur Arbeit mit dem Rad fahren, da bleiben bestimmt 20% übrig, die das weitermachen, die das nicht gewusst haben, dass wie geil das eigentlich ist.
Genau, das war das, wo ich auch irgendwie vom Denken her drauf hinaus wollte. Also bleibt irgendwer bei hängen, aber irgendwie, ja, weiß ich nicht, keine Ahnung.
Ja, brauchen wir doch noch bessere Fahrradwege, so wie in Holland. Und jetzt sind die Fahrradstraßen hier so voll gewesen, war echt wie in Holland heute Morgen. Nur, dass halt keiner wusste, was er tut, ne? Also fährt rechts einer auf
Führerschein noch.
Ja, weiß ich auch nicht. Also ist halt diese Übung, ne? Wenn du als Profi, wenn du jeden Tag rumfährst, weißt du auch ganz genau, wenn einer zappelt oder irgendwie so schon so einen Schlenker macht, weißt du, der fährt gleich links, ne? Dann überholst du den schon mal nicht und solche Sachen. Und das wissen ja die Leute nicht, die das nicht geübt haben. Krass.
Also gibt es eigentlich es gibt ja so hier Fahrsicherheitstraining vom ADAC und dann gibt es ja auch noch den ADFC. Machen die eigentlich sowas für Fahrräder dann auch, so Fahrsicherheitstraining?
In der Schule, wir hatten das ja früher bei uns in der Schule gab es solche.
Ja, in der Grundschule, ich weiß, wo man im Kreis fährt und dann diese mit einer Hand.
Ja, aber auch auf der Straße, da wurdest du dann bewertet, ob du deine Hand rausgestreckt hast und
nicht.
Stimmt,
das haben wir auch noch gemacht, ja.
Und das habe ich ja auch gemerkt in Amsterdam, die Holländer halten halt die Hand raus. Das ist immer so ein schnelles Zeichen und sonst wie geben Zeichen, das hast du ja auch nicht. Das hast du bei den Autos auch nicht, dass die nicht blinken, die blinken ja auch oft nicht, wo du denkst, krass.
Ja.
Also auch als Radfahrer, wo du denkst, okay, hätte der jetzt geblinkt, hätte ich gewusst, dass ich jetzt hier rüberfahren kann oder was auch immer. Ne? Also es kostet dich, kriegt ja keiner so mit, was das alles so, wenn das nicht gemacht wird. Und das ist schon, das Handzeichen wird ganz selten gegeben. Links abbiegen, schön rüberziehen, ne? Also da, wo Autos fahren, nicht, aber auf dem Radweg erstmal schön, da zeigt schon gar keiner an.
Ja.
Und das ist so der größte Unterschied zu Amsterdam. Aber Amsterdam hat man sich unter den Radfahrern irgendwie verständigt, rechts, links, wo fahre ich lang und so weiter. Und das fehlt mir hier komplett. Weil wenn das jemand macht, dann kannst du auch reagieren. Dann kam mir ein Lastenrad entgegen in einer 30er-Zone, wo Autos standen und sonst. Mir kam das Lastenrad entgegen, der hat angezeigt, dass er links abbiegen will. Ich würde ja normalerweise, müsste er warten, bis ich an ihm vorbeigefahren bin, weil er ist der Linksabbieger, ich da geradeaus fahre. Ja, was mache ich? Ich schlenke nach links rüber, fahre einfach links an ihm vorbei, damit wir gleichzeitig fahren können. Und das war das, was in Holland auch passiert ist. In Holland ist nicht so, der muss jetzt stehen bleiben, weil ich fahre jetzt hier geradeaus auf meiner Spur, sondern nee, dann sieht man, oh, der will links abbiegen, dann fahre ich halt links an dem vorbei.
Ja, ja.
Als Radfahrer geht das ja, was als Auto nicht funktioniert.
Aber ja, aber das ist dieses vorausschauende Fahren, ne? Was man beim Auto sagt, und das ist beim Fahrradfahren genauso. Ich glaube, es gibt viel zu wenig Leute, die da so doll mitdenken. So, und du hast es als Taxifahrer, ja, da unterhalten wir uns so oft drüber, du als Taxifahrer, ich als Kurierfahrer, dass du so Situationen einschätzen kannst, okay, der will gleich überholen oder irgendwie sowas, ne? Und ich glaube, das ist eine Sache, die kann jeder Mensch wahrscheinlich lernen, aber du brauchst halt so eine Zeit, um das zu verstehen, ne?
Ja, das ist so ein, das ist so eine Fahrintelligenz, die man haben muss, und ja, eine Konzentriertheit, dass man das auch bewusst wahrnimmt und auch bewusst fährt. Und das machen ja die meisten nicht. Die meisten fahren mit, also die denken ja gar nicht drüber nach.
Ja.
Ich denke ja den ganzen Tag drüber nach, was könnte wer wie wo machen.
Ja, ja.
Und selten, dass ich träume und sage, ich eier mal nur so vor mich hin und das war's. Ne? Also im Auto passiert das vielleicht mal, wenn man telefoniert oder so, dass man ein bisschen weniger, aber eigentlich auch nicht. Ich weiß immer, was um mich rum passiert.
Ja, ist und automatisiert das ist, drin.
Du siehst ganz genau, dass andere Menschen das nicht haben.
Ja.
Die fahren halt einfach.
Ich finde das, dann bin ich rot, der schlimmste Beifahrer.
Juckt keinen, ja, dass ich jetzt, und dann stehen die auch, dann gibt es ja auch zwei Spuren an so Ampeln, dann stellt man sich an die Spur, wo schon 50 Autos stehen und nicht da, wo nur ein Auto steht. Also ja, teilen sich auch nicht auf.
Ja, ja, ja.
Also es geht ja nicht darum, dass ich jetzt mich total freue, die 50 Leute zu überholen, ja, aber man muss sich ja auf Ampeln aufteilen, damit möglichst viele Autos rüberkommen, ja, und dann später, Reißverschluss, ordnet man sich wieder ein.
Ja.
Und wenn immer die gleiche Anzahl an Autos auf jeder Spur stehen würde, gäbe es auch keine Ungerechtigkeiten mehr. Mhm. Die Ungerechtigkeiten, dass der sich ärgert, dass jetzt der eine an der ganzen oder jemanden nicht reinlassen will, mhm, weil der ja drei Autos an der Ampel überholt hat und warum, da vorne wird es ja wieder enger und sonst wie, dann lassen die einen nicht rein und ärgern sich noch. Ja, das ist aber der falsche Weg. Ist genau, also witzigerweise bei Autobahnen funktioniert es mittlerweile.
Mhm.
Also das ist ja dieser Reißverschlussverkehr bei Autobahnen zu meiner Zeit, wo du noch nicht Auto gefahren bist wahrscheinlich, wo ich Autofahren gelernt habe, da war das, Alter, da warst du aber richtig gehatet, wenn du auf der freien linken Spur bis zum Ende gefahren bist.
Mhm.
Und dann sind die LKWs oder sind LKWs nach links gefahren, haben die Spur blockiert, damit nicht noch einer nach vorne fährt und noch. Ja, und jetzt mittlerweile ist es so, krass, weil ich habe diese Entwicklung ja mitgemacht, hat so 10, 15 Jahre gedauert, jetzt machen alle diesen Reißverschlussverkehr. Mhm. Und es ist relativ gerecht, also sowohl auf der rechten, meistens ist die sich verengende Spur immer noch einen Tick schneller, weil doch immer noch ein paar verschlafene Menschen denken, oh, ich blinke jetzt mal rechts und porte mich so 200 Meter vorher ein. Mhm. Und in dem Augenblick ist es natürlich irgendwie doof für die Rechtsfahrenden, wenn dann Leute auf einer 200 Meter einfach nach vorne rutschen können.
Voll.
Aber es passiert immer weniger. Es passiert immer weniger. Das ist eigentlich ganz geil.
Ja.
Und
ja, das ist ein Learning, das stimmt. Also ein bisschen schlechtes Gewissen haben Leute oder habe ich da auch immer noch, so wenn ich an allen dann vorbeifahre oder irgendwie sowas. Ja,
ja, aber du bist ja im Recht mittlerweile, ne?
Ja, also
es wird ja angezeigt an Schildern und du bist ja im Recht.
Auch nur
und
Sinn,
ja. Es ist auch kaum noch, dass jemand dich nicht versucht reinzulassen. Also es passiert selten. Und es ist auch nur Deutschland. Witzigerweise, in anderen Ländern funktioniert das nicht.
Ja,
da
ja,
ist das. Wo war das? War das auch Holland, Amsterdam und so Fahrt? Da ist das gar nicht Vogue, wenn du auf der rechten Spur, also wenn da, sobald da klar ist, die rechte Spur wird geschlossen, fahren alle links rüber und dann stehen da auch noch die LKWs und blockieren im schlimmsten Fall. Die haben das gar nicht.
Mhm.
Das haben nur wir. Weiß nicht, Österreich weiß ich nicht, ob die es vielleicht auch haben. Da kann ich jetzt nicht so einschätzen, aber ich glaube, irgendwo ist mir das, in zwei Ländern ist mir das voll aufgefallen, dass die diesen Habit nicht kennen, dass man immer bis zum Ende fährt und da dann den Reißverschluss macht.
Und habe ich mal so einen Comedian gesehen, der also aus Amerika kam, der hat sich über dieses Reißverschlussverfahren, dass es da überhaupt so ein Wort gibt, so Zipper Driving hat er das dann genannt. Das ist auch so, das ist so deutsch alles.
Ne? Ja, aber die Amis haben das Problem auch nicht, weil die fahren auch die haben ja noch nicht mal rechts, links, sonst wie überholen, da ist das ja sowieso ein ganz, ganz phlegmatisches Fahren, weil man einfach immer nur geradeaus und alles ist breit und Tempomat rein und fertig. Das fand ich auch am entspanntesten. Das ist ja auch immer noch völlig unentspannt, wenn du aus Österreich oder wo auch immer wieder zurück nach Deutschland kommst. Wenn auf einmal jeder denkt, er muss seine eigene Geschwindigkeit fahren.
Ja, ja, voll.
Also ich bin ja nicht, also ich eigentlich bin ich mittlerweile schon für eine Geschwindigkeitsbegrenzung, weil es einfach entspannter ist, Tempomat rein und fertig. Jetzt ist es halt so, du bist ja den ganzen Tag nur am Spurwechseln. Selbst wenn man sich freiwillig überlegt, naja, ich fahre nur 130, jetzt mit dem Elektroauto oder 140 oder sowas. Der eine überlegt sich 110 zu fahren, der nächste überlegt sich 120 zu fahren, überholt den, der 110 fährt. Ich will vielleicht 130 fahren, gehöre schon zu den langsamen. Von hinten kommt einer angeballert mit 200 Sachen, hängt mir auf der Stoßstange, dann ballert der wieder weiter, dann, also.
Naja,
und
der
das
eine hat
ist,
kein Tempomat, der fährt immer so
ja.
120, dann wieder 105.
Ja,
Oh
und
Gott, ey, das
es
ist.
ist irgendwie alles noch nicht so richtig ganz ausgereift.
Ja,
Und das
voll.
ist, wenn du in Frankreich fährst und sonst wie, da fährt auch mal einer 150, weil er, obwohl 130 ist oder sonst wie. Aber
Ja.
das ist so, ja, du bist nicht die ganzen Tag am Spurwechseln hin und her.
Ja.
Vielleicht kann man es auch so machen, dass man sagt, okay, linke Spur 150, mittlere 120, rechte 100 und man einigt sich darauf, dass man aber nicht mehr den ganzen Tag die Spur wechseln muss.
Dann kann einer nur 80 fahren.
Ja, der fährt ja dann rechts bei den zwischen den LKWs
Ja,
rum.
aber ist auch wieder 180
Ja,
dann. Dann
80 ist
geht's.
sowieso eine Frechheit. 100 kann man ja schon mal fahren. Das ist ja auch immer das, was so die LKW-Fahrer verrückt macht, wenn einer langsamer ist als ein LKW und
Ja.
dann überholt werden muss. Aber das kommt auch noch. War früher auch öfter.
Ich hatte das auch schon mal mit Band auf Tour, dass wir von LKWs überholt wurden. Das war so komplett überladen gewesen. Ja.
Nee, also es ist noch alles nicht so
Nee, ist es
entspannt.
nicht. Aber
Naja, und
naja.
wenn dann in Hannover jeder denkt, Fahrrad zu fahren, hast du das gleiche auf dem Fahrradweg. Wupp, 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 überall. Waren die einfach, wie sie wollen.
Aber ist auch geil zu beobachten. Irgendwie ist auch
Ja,
immer
ja.
ein witziges Thema, kann man immer drüber reden.
Ja,
Deswegen, so
ja.
kriegt man eine Pre-Show auch gefüllt.
Ja. Ja. Immerhin stehst du nicht im, also stehst du in kleinen Fahrradstaus, aber es juckt nicht.
Ja.
Aber es heute war heute wirklich, wo ich dachte, das kann nicht euer Ernst sein. In jeder Straße, also bestimmt viermal irgendwelche Autofahrer, die nicht wussten, was sie machen sollen. Die wahrscheinlich sonst auch mit der Bahn reinfahren. Also das ist ja auch so, dass auf einmal Leute im Stadtverkehr rumgurken, die auch nicht Autofahren können im Stadtverkehr, weil sie es sonst nie machen. Weiß ich nicht. Also wenn du kein geübter Autofahrer bist, hast du ja vielleicht das gleiche Problem
Meine
wie ein
Mutter fährt nicht
Radfahrer.
nach Hannover rein.
Ja,
Die
siehst du.
kommt vom Dorf. Also
Ja.
die fährt nicht nach Hannover rein. Ist einfach
Ja,
so.
ja.
Macht die nicht.
Ja. War sehr 5 Minuten länger gebraucht heute Morgen. Ja, das mit dieser Regenhose und Kram und so, das war ja lange nicht so meins. Ich bin ja bei Regen eigentlich immer ins Auto gestiegen. Aber das jetzt, die ich da jetzt habe, es liegt vielleicht auch an der Regenhose, weil die so über die Schuhe kann ich die anziehen und nervt nicht, ist leicht im Rucksack drin und sonst wie, weil ohne Regenhose geht schon mal gar nicht.
Ja, ich bin der größte Dulli, wirklich. Ich habe eine Regenhose seit Jahren auf meiner Liste, muss ich mir unbedingt mal kaufen. Ich hatte
Und
sogar
jetzt ist
schon,
Gorwehr zu.
ich hatte sogar schon mal eine an und die war im Sale und dann dachte ich doch so, ach, na, weiß ich nicht. Und es ist so dumm, ich habe jetzt teilweise eine zweite Jeans und eine Unterhose dabei, wegen 3,5 Kilometern, wo mir der Posedler-Sattel hier das Wasser. Eine Fontäne in meinen Arsch schießt, so weißt
Vielleicht doch lieber einen Sattel ohne Aussparung nehmen,
das
wa?
ist. Ich finde das schon gut, aber da muss man halt auch ein richtiges
Kommt auch
Schutzblech
Luft an den
fahren.
Arsch, wenn es nicht
So.
regnet, ne? So,
Ja.
aber ist das nicht geil? Dann hast du ja so BD-mäßig direkt am Fahrrad.
Genau. Das war ja,
Arschdusche.
das war
Arschdusche
ja
ist das
meins.
Codewort für heute. Es kommt ja am Ende der
Richtig, ja,
lange kein
Arschdusche.
Codewort mehr gehabt für die. Also Codewort in die Kommentare
Vor
schreiben. Wer
allem.
bis hierhin durchgehalten hat, muss Arschdusche in die Kommentare schreiben.
Vor allem Codewort. Hast
Code,
man
ja.
jetzt.
Arschdusche als Code mit T-Wort.
Genau.
Ja.
Ja.
Not a bug, it's a feature.
Ja, aber also will ich jetzt auch nicht
Es
kaputt
sieht aber
reden.
auch
Wir
natürlich nach Code aus, wahrscheinlich, wenn du da durch den Matsch gefahren bist, ne?
ich habe auch ein Bild davon gemacht.
Ach.
Aber naja, war kein Matsch, war nur Regen. Aber war schon so ein Wasserfleck, so an einer Stelle. Naja, aber trotzdem guter Sattel. Kommen wir auch irgendwie nochmal zu dem
Das Video ist ja in
Posedler-Sattel.
Arbeit. Wir haben ja schon 3 Teile fertig gedreht.
Genau, der vierte
Ich fahre
fehlt
jetzt
noch.
den demnächst tatsächlich. Wird gerade aufgebaut.
Ja.
Ja.
Echt? Wird gerade aufgebaut?
Wird gerade
Jo.
aufgebaut. Haben wir jetzt entschlossen, dass es aufgebaut wird, damit das mal gefahren wird
Mach
und
ich
dann
übernächste Woche dann.
Nee, ja, also wir testen die Rotorgruppe, wollten da ein Video zu machen, machen auch noch ein Video dazu.
Jetzt ist es raus.
Dieses Rotor-Schaltwerk wird ganz spannend. Hab auch schon viele Infos dazu gelesen und gesehen. Rotor ist ja in chinesischer Hand und so. Das ist so ein Schaltwerk, was wahrscheinlich nur umgelabelt ist. Muss man sich mal angucken. Wir gucken das jetzt mal und das soll ja alle Schaltgruppen schalten können, von 10 bis 13-fach. Aber auch nicht so einfach. Sei froh, dass du es nicht jetzt fürs Video aufbauen musst.
Ach, mache ich gar nicht, oder was?
Nee,
Baut ihr schon vorher
wir
auf?
bauen es vorher auf, weil wir
Okay. Aber ihr macht
das
ein
Rad
Video.
brauchen, das als Probe gefahren werden will und da eine Schaltgruppe dran muss.
Aber macht ihr ein Video vom Aufbau? Weil
Ich
das
habe
könnte auch scheiße werden.
genau, ich habe jetzt der Enno soll mit dem Handy einfach Hochkant-Snippets machen, alles, was ihm auffällt, was er scheiße findet, einfach so Snippets mit aufnehmen und entweder sagen, ja, finde ich total toll, oder sagen, ich finde ich total scheiße, wie das hier zusammengebaut wird. Und wir machen dann den Review, fahren das Ganze und seine lustigen Snippets bauen wir mit ein ins
Okay,
Video.
perfekt.
Jetzt seht ihr mal, wie wir hier arbeiten, ne? Wenn wir dann unsere Videos nicht schaffen, dann machen wir halt einfach sowas.
Ja.
Und besprechen jetzt im Podcast, was wollen wir noch so an Videos machen? Also das SPD-Glied-Video haben wir letzte Woche schon besprochen.
Genau, das filmen wir auch, wenn ich schon wieder da bin.
Asioma, ist diese Pedale, die wir da testen, dann eigentlich schon offiziell?
Das weiß ich nicht. Das ist eine gute
Weiß ich
Frage.
auch
Soll
gar
ich mal
nicht.
googeln?
Jedenfalls gibt es noch mal ein Video über Asioma-Pedalen.
Soll ich mal Research machen
Mit
direkt, oder?
vielem technischem Hintergrund. Also da wollen wir sehr ins Detail gehen, was das angeht. Witzigerweise übrigens, scheint Asioma so erfolgreich zu sein, dass Garmin sich jetzt gezwungen sieht, die Preise zu senken.
Echt?
Ja. Ich weiß gar nicht, ob unser Shop das schon mitbekommen hat. Also unsere Leute.
Okay.
Ist das da schon
Ja.
Look, ne? Ja. Also das Look,
Asioma Pro RL
das ist die
Look.
Look-Variante. Die wollen wir testen. Du bist ja die alte Look-Variante immer noch gefahren, fährst jetzt die
Genau,
neue.
mit diesem dicken
Mit dem Knubbel noch dran.
Klotz.
Genau.
Dann gab es die Pro RS. Da habe ich auch mal ein Video zu gemacht, weil das waren die Rennradpedale mit dieser Technik dann vom Pro MX.
Genau.
Aber nur für SPD-SL. Und da habe ich mich schon gefragt, hä?
Wieso nicht Look?
Ja, die
Und
haben
die
sich
Looks
einfach
sollen
nochmal
sehr, sehr leicht sein auch.
das Leichteste sogar, ne?
Mm.
Das leichteste Pedal
Und
für
dann war ja
Luftpower
Garmin immer der teure
meter.
Player und sonst wie und die haben die Preise. Also ich glaube, sie sind jetzt auf 100 Euro über dem Preis des Asioma immer noch gegangen. Und war in einem meiner Blogs, die ich so lese, The 5K-Runner, den habe ich abonniert in meinem Feedreader, der hat dann sowas oft mal aufgegriffen. Sonst hat das keiner gewusst. Also ich glaube nicht, dass das irgendwie sonst durch die Presse ging. Ich glaube, das war so ein Silent-Ding. Und ich glaube, das bedeutet ja, dass die keine Pedale verkaufen, wenn sie die Preise nicht niedrig machen. War bei Garmin, bei irgendeinem anderen Produkt nämlich im Moment auch irgendwo, wo sie genau diese komische Micro-LED Phoenix 8 Pro, die ist auch 600, 700 € günstiger geworden. Die war ja auf 2000
Alter.
hochgesetzt und das scheint nicht mehr so zu funktionieren. Und bei den Pedalen war ja natürlich ganz klar, die aktuell bessere Pedale mit gerade im Mountainbike-Bereich, die 100 Pro ist ja Asioma. Also ich sagte, hey, weil die einfach ich weiß gar nicht, ich glaube, die neuen Garmin, die haben schon auch nicht mehr so eine ganz große Plattform, ne? Aber ich glaube, die sind immer noch, bauen
Doch,
immer noch
aber
höher, die
auch.
bauen immer noch höher auf als eine normale SPD. Das kann man ja in diesem Glied-Video auch nochmal erklären, dass ja nicht jedes SPD-kompatible Pedal auch wirklich die gleiche Bauhöhe hat und so weiter. Und das ist ja das, was Asioma hat, dass sie wirklich wie eine XDR sind. Also kein Unterschied, kein Millimeter höher oder niedriger, während eine Garmin, glaube ich, 1, 2, 3 Millimeter dich nach oben bringt. Das heißt, du müsstest theoretisch den Sattel verstellen, wenn du sonst SPD gefahren bist.
Ja.
Das weiß wieder keiner.
Also, ja, ich sehe die Pedalen hier von Garmin noch, also ein bisschen reduziert auf jeden Fall im Netz, aber
Vielleicht haben
ja.
sie es auch nur im US-Dollar-Bereich, weiß ich nicht.
SPD-SL, die bin ich nie gefahren, nur mal die Rallye und die sind auf jeden Fall deutlich höher.
Ja.
Also bauen viel, viel höher auf, ja.
Ja, also was Pedalsysteme angeht, ist ja Asioma unschlagbar in meinen Augen.
Das ist so. Aber wenn man jetzt, was du sagst, wenn Garmin jetzt irgendwas um 800 € senkt oder so, dann muss man ja auch ein bisschen aufpassen, dass man sich dann nicht irgendwie unglaubwürdig macht. Also wenn da noch irgendwer was, entweder man verkauft das ab und sieht den Fehler ein und so weg damit, dann muss man neu entwickeln. Aber also wenn die da immer noch Gewinn machen, wenn die um 800 Euro senken,
Nee,
dann.
nicht um 800. Die gehen von 1,2 runter auf 900,
Ach
glaube
so,
ich. Irgendwie
okay,
sowas.
ja gut,
Also um
dann.
300. Also es ist die Frage, ob sie es tatsächlich abverkaufen, ob sie das Geschäft aufgeben, weil es wird wahrscheinlich marginal sein. Weil eins muss einem ja auch klar sein, das Pedal-Power-Meter wird oder verliert ja an Relevanz im Moment, finde ich. Weil wenn du jetzt ein neues Rad kaufst, ist ganz oft ein Power-Meter schon mit dran.
Ja, und bei SRAM, die Powermeter in der Welle sind halt auch extrem günstig, ne?
Genau, da zahlst du 150 Euro Aufpreis, wenn du eine Gruppe kaufst. Und
Ja.
selbst wenn du jetzt natürlich, und wenn du sagst, kaufst dir ein Einsteigerfahrrad aus dem Versand, irgendwas, wo kein Powermeter dran bist, dann reden wir aber über so 2.000, 3.000 Euro Fahrräder ohne Powermeter. Alles, was 5.000, 6.000 hat, hat, glaube ich, sicherlich einen schon. Und wenn ich aber 2.000, 3.000 Euro ausgebe für ein Rad, habe aber keinen Powermeter dran, gebe ich dann 800 Euro für ein Pedalsystem aus? Das halte ich dann, was nochmal fast das die Hälfte von dem Fahrrad ausmacht. Ich sehe, diese Pedalsysteme sind eher so für die Leute, die ja ein geiles Fahrrad haben, aber damals nicht den Powermeter mit dabei hatten, vielleicht.
Ja,
Oder so ein bisschen mit Wechseln von einem
genau,
Rad
mit
aufs andere.
Wechseln, genau, das denke ich auch.
Weil
Oder
dann
so
relativiert sich
Urlaube.
der Preis
Ja,
wieder. Ja, oder ja. Ja.
spannend. Tja,
Ja,
gut.
kaufen wir günstige Pedale bei Garmin jetzt. Nee, aber also selbst wenn Garmin 100 Euro günstiger wäre als Asioma, würde ich immer in der Beratung immer sagen, Mensch, wenn ich's wäre, ich würde die Asioma fahren.
Die Garmin sind ja nicht schlecht, es ist einfach
Nee.
nur, dass die anderen halt noch viel besser sind. Das
Ja,
ist
und
halt.
früher war es umgekehrt. Also da
Ja,
war Asioma war
voll.
von der Messtechnik, glaube ich, immer schon führend. Aber sie hatten halt diesen Knubbel dran, sahen nicht so schön
Ja.
aus, wenig Metall, viel Plastik.
Ja.
Und das ist halt jetzt nicht mehr so. Ne? Jetzt sind also von der Hochwertigkeit nehmen die sich nichts. Wenn die optisch anguckst, sind sie beide extrem geile Qualität.
Hammer, ja.
Viel Metall, alles irgendwie schön zusammen und so. Also deswegen. Gut, dann können wir jetzt gleich
Anfang.
anfangen, oder?
Ja.
Tschüss.
Ach ja, ciao.